Das SEO-Haus mit Jens Pautrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist Jens Pautrat im wunderschönen und sonnigen Berlin, den wir gestern einen blöden Regentag hatten. Und Markus ist unterwegs, aber wir haben einen super Gast da, und zwar den fantastisch großen Sebastian Erlhofer.
Hallo, hallo.
Den wirst du jetzt nicht mehr lossehen.
Ja, mal gucken. Ich habe mit dem Verlag schon geredet, was wir da machen können, ob wir das aufs Cover drucken kann.
Das finde ich cool. Weil es irgendwie, ich meine, alle von der Berge heißen doch der große irgendwas. Also.
Schauen wir mal. Erhöht auch ein bisschen den Druck, aber damit komme ich klar.
Ja, ich glaube, wenn du deine neue Ausgabe irgendwo drauflegst, dann hat das, was da drunter liegt, Druck hier. 1080 Seiten, hast du gesagt?
Über 1000 werden es. Ja, ich bin ja gerade am Schreiben. Gucken wir mal, wie viel es letztendlich werden. Es geht ja nicht um Länge und um Masse. Ne? Das ist ja kein holistisches Buch, sondern es geht ja um Qualität.
Nee, mit über 1000 Seiten ist es kein holistisches Buch, das ist ein holistisches Brett.
ein Werk.
Ein Werk, genau. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was ich ganz, ganz hart als einziges SEO-Buch überhaupt in meinen Studenten empfehle. Mhm. Ich empfehle danach noch zwei weitere Werke, aber die jetzt sind keine SEO-Werke, weil es halt einfach als extrem geil zum Nachschlagen ist. Also man soll das Ding ja nicht am Anfang lesen bis zum Ende, dann hast du eh alles vergessen, so am Stück. Aber das ist halt, die Kapitelstruktur macht halt Hölle viel Sinn, was keinem anderen SEO-Buch so gut gelungen ist, ist die Möglichkeit der Kapitelstruktur. Du kannst halt wirklich das Ding neben nachschlagen und sagen, okay, das ist dein Statement zu diesem ganzen Themenbereich, und dann hast du es und dann hast du halt auch nur 20 Seiten gelesen und nicht 1080.
Ja, ist auch tatsächlich spannend, wie viel Feedbacks da aus Trainee-Buden und Agenturen gibt und auch die Wünsche der Verbesserung. Aber es ist immer wieder ein bisschen hier, ein bisschen da. Also es ist, scheinbar scheint die Struktur, wie du sagst, ganz gut zu funktionieren. Nee, freut mich. Also mal gucken, was sind denn die anderen zwei Bücher, die du immer empfiehlst?
Don't Make Me Think. Das war einfach Klassiker im UX-Bereich. Ich habe auch kein besseres Buch bisher dazu gefunden, weil A, musst du lachen, wenn du es liest. Also der hat ist das typisch amerikanisch, das ist ja in Anekdoten geschrieben.
Total.
Mit diesen Leuten, die da am Tisch sitzen und sich immer über die ganzen einzelnen Themenbereiche unterhalten und er dann, also das so, und dadurch merkst du es dir halt gut.
Aber genau das, dieses Storytelling-Element macht es halt auch so unterhaltsam und das, ja, also finde ich auch total gut, das Buch.
Und du kannst es halt wirklich schnell weglesen, ist halt auch nicht so dick, aber dann hast du wirklich die Basics der UX, und ich wundere mich immer, ich glaube, in den deutschen Designstudiengängen wird das Buch nicht empfohlen.
Ja, bei uns in der Agentur ist es auch Standard, also alle Konzepter kriegen das auf jeden Fall.
Ja, und das andere ist Information Architecture, der große hier Polarbär. Grüne Polarbär übrigens, also das ist ja auch ganz verrückt, ein grüner Polarbär. Weil das ist halt was
Grundlage,
wenn deine Seite ein bisschen größer ist. Also wenn du jetzt einen Standard-Shop hast, so irgendwie für deine 50 Perlenketten, ist es oversized, und wenn du vor dich rumblockst, auch oversized. Also sobald du ein bisschen größer wirst, ist es einfach das Standardwerk zu dem Ganzen.
Ja, cool.
So, das sind so die Sachen, die irgendwie jeder gelesen haben soll. Danach gibt es natürlich ganz viele Spezialsachen. Also da frage ich aber auch hier auch eher deinen Kollegen. Also wir haben jetzt hier unsere ganzen Datenmenschen, die haben dann das Ganze hier Storytelling with Data und hier eher für Leute, denen super langweilig ist und so weiter. Also die haben da nochmal ganz eigene Literatur, die aber natürlich jetzt nicht wirklich jeder braucht, aber deren, wenn du dran bist, also ich finde das ganze Thema Datenvisualisierung und Reportings auch eine sehr spannende Sache, weil damit halt doch wirklich die wichtigsten Sachen vermittelst.
Definitiv, ja. Insgesamt das ganze Thema Daten, also ja, Datengenerierung, Datensammlung, Datenaggregation, Datenbereinigung und also diese ganzen Themen, die damit zusammenhängen, da gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten auch schon Dinge. Aber da fehlt es tatsächlich auch, also oder ich kenne es nicht, also wenn da jemand irgendwas hat, nur her damit. Aber es fehlt so auch ein Buch oder ein Ding, wo man sagt, okay, man liest es von Anfang bis Ende mal durch und hat dann eben auch so wirklich die grundlegende Ahnung. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, definitiv.
Also das ganze Storytelling with Data scheint sehr beliebt zu sein. Ich habe selber noch nicht gelesen. Aber die Kollegen schwören darauf, dass es sehr schön ist. Dazu gibt es auch einen sehr, sehr, sehr guten Website, die immer schöne Beispiele haben, wie, und das ist echt faszinierend, ich möchte irgendwas darstellen, wie irgendwelche Verkäufe über Quartale, aber dann siehst du das nicht, dann kannst du das machen, dann siehst du das, dann mach hier noch eine Spalte rein, pivotier es mal um. Und dann setzt du den zusammen hoch und jetzt siehst du, was viel cooler ist. Und dachte halt Sachen, du einfach 3-4 Charts gebraucht hättest, auf einmal in einem, ohne dass unübersichtlich wird, sondern eigentlich viel einfacher zu lesen, als das, was du dir vorher sozusagen ausgedacht hast. Und das ist wirklich spannend. Ich kriege immer auf Finger geschlagen, also ich habe gelernt, wer Pie-Charts macht, hat keine Ahnung von Visualisierung, weil die immer falsch sind. Vor allem, wenn du dann verschiedene Arten von Informationen in 3 Pie-Charts verpeilt und die nebeneinander legst, weil du erstmal denkst, es ist gleich, weil alle Kreise gleich groß sind und das ist ziemlich beknackt.
Ja, das ist ein Riesenthema ja auch immer, wenn man mit Kunden zu tun hat. Ne? Also wie packt man irgendwelche Daten auch so rein, dass es A natürlich eine Aussage hat und B aber dann natürlich auch entsprechend vergleichbar und gut aussieht. Also total. Nee, ich habe es mir mal aufgeschrieben, ist ein gutes Ding, habe ich noch nicht gelesen.
Genau, und das ist, und da wir doch auch viele Daten wegvisualisieren und da macht es einfach Sinn. Und da jetzt einmal kommen wir dahin, dass ja doch auch wieder alle angelernten Kräfte in das Thema einsteigen, weil mit Data Studio hast du da doch eine recht einfache Anwendung in der Hand und da bauen sich Leute relativ schnell Dashboards und dann kannst du sagen, Jupp, du kannst es so visualisieren, das hat halt bloß halt nichts. Es sieht halt aus, aber leider war es das dann halt auch. Aber fühlen sich halt da richtig groß und schon brauchst du diese Fähigkeit auf einmal, die vorher so nicht für jeden notwendig war.
Total. Das ist ja die ganze ja Seuche im Prinzip, dass man jetzt auf einmal mit Tools Dinge dann hinkriegt, die man vorher überhaupt nicht hingekriegt hat. Das ganze Controlling zum Beispiel wird ja auch ad absurdum geführt, über Jahrzehnte aufgebaut. Und jetzt kommen die Leute und bauen sich selber Dashboards und brauchen gar keine Reports mehr. Also ich glaube,
es ist halt gut, man muss ja halt richtig bauen, damit man sie nicht einfach irgendwie und irgendwelche Tachos und sowas denkt, okay, das ist halt so nur bedingt tauglich. Ja. Wenn du Zusammenhänge herstellen möchtest und nur weil du ein Datum auf einer Zeitreihe visualisieren kannst, ist halt noch nicht cool, weil die Erkenntnis liegt meistens in der Kombination aus Sachen oder die in Bezug setzen. Und das sollte man dann in der richtigen Sache tun, weil wenn du sie falsch in Bezug setzt, kommt halt auch Käse raus oder es muss dann halt auch so sein. Also weißt du, was ich meine? Also du machst halt irgendwas und schon kannst du halt, dass du andere Messgrößen veränderst, deine Pseudo-KPI beeinflussen, obwohl es sich gar nicht weiterbringt. Also da bist du halt relativ schnell auch im Chaos. Aber das nur zum drüber nachdenken.
Das war gar nicht das Thema.
Trotzdem finde ich es gut, dass das geht und dass jetzt mehr Leute damit anfangen. Deswegen ist dieses Buch für jeden, der sich damit auseinandersetzt, auch eine dringende, wie gesagt, meine Kollegen schwören da drauf, es liegt bei mir rum, dass ich das auch mal lese und den Blog. Wie gesagt, da bin ich schon zugekommen, das ist immer wirklich sehr schön, was da so alles geschrieben wird. Hat leider keine SEO-Beispiele, aber man kann halt diese allgemeinen betriebswirtschaftlichen Beispiele relativ schön auf unsere Themen adaptieren. Das ist jetzt nicht so tragisch. Und wichtig ist auch das, gesagt, dass man halt dann nicht das Dashboard für alle baut, sondern weil es jetzt so einfach ist, dann bitte anfangen für die einzelnen Stakeholder und Unter-Stakeholder-Gruppen auch wirklich die zu bauen, die für sie relevant sind. Weil, wie sagt man, ein schöner Report, er zeigt mir nur Zahlen, die ich selber beeinflussen kann. Oder die zumindest als die für mich wichtigen, weil alle anderen sind halt doof. Ich meine, ich kenne das, wir hatten ja auch Kunden, die dann sagen, sag mal, wenn ihr da schon irgendwie was baut, schickt und zusammen, könnt ihr noch das und das und das rein aggregieren, haben wir auch schon gemacht, mittlerweile weigere ich mich, ja?
Ja, das sind immer diese Wellenbewegungen, die haben wir auch.
Die kommen nach einem halben Jahr und sagen, hier, unser Affiliate-Umsatz geht ständig runter, was können wir da machen? Und ich sage, bin ich euer Affiliate-Agentur oder was? Ich habe das so reingemalt, weil ihr das da drin sehen wolltet. Ich habe keine Ahnung, warum das hoch und runter geht, das rippt mich auch einen Scheiß.
Ja, weil die sind dann halt begeistert von dir und wollen halt deinen Rat haben, egal ob es jetzt um Affiliate oder SEO geht.
Genau, und dann sagst du halt, also ich möchte keine Zahlen drin haben, die ich nicht beeinflusse, weil du siehst dann, SEO geht hoch, aber Social geht runter, Affiliate runter und sagt, ach, das ganze Online-Markt, alles ist schlecht, ihr performt alle nicht, sagt, hey, okay, kommt aus dem Report wieder raus, weil ist gar nicht meine Aufgabe, will ich auch gar nicht reportet haben. Du kriegst halt einfach sonst, vermittelst halt negative Stimmung.
Ja. Aber das ist eigentlich wie in allen Bereichen, oder? Ich meine, es ist jetzt halt sehr datengetrieben mittlerweile alles. Ich glaube, das wird auch noch die nächsten Jahre viel stärker. Und da muss einfach sowohl Agenturen, Freelancer als auch die Kunden oder die Inhouse-Leute müssen damit halt klarkommen. Da gibt es ganz normale Lernkurven. Also erleben wir auch tagtäglich, ne? Also. Aber finde ich gut. Das ist ja auch irgendwie so eine Eigenheit bei uns im Online-Marketing, dass man eben auch Daten hat. Also wenn du dann jetzt dieses böse Offline-Marketing gehst, wo du nicht weißt, wo du irgendwie Daten herbekommen sollst und dann nur rätst, da sind wir, glaube ich, auch arg verwöhnt als Online-Marketer.
Ja, das ist richtig. Wobei sich auch immer lohnt, wenn die Dashboards vorhanden sind, sich ganz kurz mit den Quelldaten zu beschäftigen.
Es ist immer gut zu wissen, was da passiert.
Ja. Sonst ist es auch immer noch mal so eine Sache. Ja, aber das ist einfach ein Riesenthema. Ich meine, sieht man ja auch, wenn man sich mit den Kollegen in den Bereichen unterhält, die sind ja auch von Nachfrage kaum noch zu finden. Weil ich glaube, da wächst jetzt auch einfach das Bewusstsein, dass so, ich mach mal mein Analytics auf die Seite, läuft, einfach nicht die richtige Lösung ist.
Nee, du siehst es ja auch auf Konferenzen und auch neue Konferenzen, die rauskommen, dass das Thema jetzt total boomt. Also merken wir auch bei uns in der Agentur an den Anfragen. Das kann man ja auch so schöne Kurven sehen, auch ohne Google Trends zu
nutzen. Absolut, absolut, cool. Genau, aber da drehen wir jetzt, wie gesagt, wir haben dich ja mal, also wir gehen jetzt nicht durch diese ganze Gastvorstellungsfragenkatalog durch, weil wir haben dich ja schon mal vorgestellt, du warst ja hier schon mal zum Gast und zwar ging es um Agenturorganisation.
Genau, das ist jetzt schon irgendwie zwei Jahre her oder so, ne?
Anderthalb, zwei Jahre, genau. Ich verlinke es dann einfach, ich brauche unbedingt, ich muss wissen, ich kenne den großen Erdhofer gar nicht, was ja eigentlich gar nicht geht, weil du hast den Semi für deine Lebensleistung gewonnen.
Ja, und das noch nicht mal mit 40.
Genau, dann schon, exakt. Dann sollte man dich eigentlich kennen. Ja. Und kann man da nachholen und wir machen ein kleines Housekeeping, weil ich weiß nicht, wir sind hier nicht ganz so häufig, es stehen auch ein paar Änderungen an, aber die muss ich erst noch fertig auskonzeptionieren. Derzeit muss er noch ein bisschen durcheinander leben, aber wir haben schon ein paar Sachen im Hintergrund getan, also abgesehen davon, dass wir Carsten Hinrichs und Martin Bisfeld auch wieder zwei neue Leute hier bei uns auf Ternfrequenz haben, was super cool ist, die sogar wöchentlich senden, wow, voll die.
Ja, total und hörenswert auf jeden Fall.
Ja, also gerade im Kombi, wenn die da ihren Dialog führen, ist das immer sehr, sehr, sehr spannend. Ich freue mich da auch jedes Mal. Aber wir haben jetzt, das Lustige ist, dadurch jetzt alle so viele senden, ist mir das ganze Hosting auf AWS auf einmal richtig teuer geworden, weil es so viel Downloads gab mehr. Und das sind wir umgezogen nach Podigy. Ist eh ein deutscher Anbieter, aber das Schöne an der Geschichte ist, dass wir damit gleich noch ein paar mehr Möglichkeiten haben. Zum einen können wir über Podigy nach Spotify und Deezer rein, wobei das sind wir jetzt gerade am Üben, wie das geht. Wir sind gerade letzte Woche erst umgezogen. Wir mussten erstmal alles so die bestehenden Funktionen am Laufen halten. Aber wie gesagt, da haben sie die Möglichkeit, dass wir nach Spotify und Deezer können. Also ich keine Ahnung, ob jemand Deezer nutzt, aber Spotify habe ich mir sagen lassen, haben die ein oder andere Leute. Dann, sobald wir damit durch sind, sagen wir Bescheid und dann könnt ihr uns auch auf Spotify sozusagen genießen, für den Fall, dass ihr keinen Bock habt auf so einen altmodischen Podcatcher. Und ansonsten noch kleine Werbung in eigener Sache. Wir waren hier bei Sistrix gewesen und haben da lustige Videos aufgenommen zum ganzen Thema Mobile First Indexing. Es war eine sehr illustre Runde. Ich war grottenkrank. Lisa war da nett, hat mir auch nach der Aufnahme erstmal mich mit Medikamenten versorgt, weil ich echt kaum noch stehen konnte. Ich hatte so eine Nase, man sieht auch in meiner Hand immer meine Rostfahne, die ich da halte. Genau, und hatte so irgendwie in den 6 Minuten, ich glaube, das sind immer so 6 bis 8 Minuten lang die Videos, habe ich immer nur dran gedacht, nicht niesen, nicht niesen, nicht niesen. Dann, Jens, was ist deine Meinung dazu? Nicht niesen darf ich jetzt nicht sagen, also, okay, ich glaube, ich habe eine Meinung. Also, ich war durchaus schon schneller beim Kopf in anderen Zeiten, aber es ist noch erträglich. Und die anderen Kollegen haben es ja auch gut rausgerissen. Nichtsdestotrotz, also wer mal einen kranken Jens und dafür fitte Kollegen sehen möchte, die Videos sind cool geworden. Also mir machen es auf jeden Fall Spaß.
Ja, coole Aktion auch von Sistrix, definitiv.
Ja, geil, ich meine, die lassen uns da einfliegen, die Videos machen, die nehmen da schon Geld in die Hand für das ganze Kram. Und ist halt wirklich gut erklärt und du kannst halt immer auch gerade mit den einzelnen Themen immer die Leute da einzeln hinschicken und sagen, guck mal hier, da war mal was, da sagen mehrere Leute etwas und wir sind ja nicht immer ganz deckungsgleich, obwohl wir relativ nah beieinander liegen. Aber wir haben es jetzt nicht irgendwie abgesprochen, dass wir da deckungsgleich sein müssen. Aber man kennt sich halt. Das ist schon ganz gut. Und ich glaube, das kommt auch gut rüber.
Und das gibt's wo zu sehen? Bei Sistrix?
Es gibt bei Sistrix zu sehen, jetzt hat es nochmal T3N. Ich habe ja gerade den T3N-Link, aber ich muss natürlich austauschen, dann also später schon noch einen Sistrix-Link. Aber die Kollegen von T3N haben es auch nochmal verblockt. Sagt man da verblockt oder sagt man da verpresst?
Weil die Presse. Vertetraint.
Vertetraint, genau. Und haben auch nochmal bei sich alle Videos drauf, aber ich suche mir natürlich den originalen Link raus. Den hatte ich eben gerade nur beim Schnellzusammentippeln gerade, ist mir der von der T3N zuerst untergekommen, aber ich habe dann noch im Kopf die Aufgabe, das zu machen. So, dann hatten wir die SMX, was übrigens, abgesehen, wie gesagt, davon, dass du deinen großartigen Semi-Award gewonnen hast, hast du den eigentlich auch, bist du geflogen?
Ja, tatsächlich, da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, weil das ist ja ein relativ schwerer Block und ich fliege ja gut, ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der sein Kopfkissen mitnimmt, also das heißt, ich habe Handgepäck dabei und die Sektflasche, gut, die ist in München geblieben und zwar leer, aber die ja dieser Block mit diesem süßen Affen drauf, das war tatsächlich etwas aufregend. Die Frau meinte dann, ja, öffnen Sie mal bitte Ihren Koffer. Ich sagte, ja, da, sie sagte dann, da wäre ein Flakon drin. Ich sagte, nee, das ist kein Flakon, das ist ein Preis. Gucken Sie mal, da steht sogar mein Name drauf. Und dann sagt sie, ja, da gehören Sie nicht mit rein. Sag ich, wieso? Ja, sagt sie, können Sie ja den Piloten irgendwie erschlagen. Sag ich, ja, hören Sie mal. Also. Und dann haben wir tatsächlich 2 Minuten diskutiert. Ich habe auch, es gab ja in Köln insgesamt noch ein paar mehr Semi-Awards. Also das war ja wirklich hier, Köln ist ja die Semi-Hochburg dieses Jahr. Und ich war wohl der Erste von denen. Und ja, dann entweder haben Flug verpasst und der Michael ist, glaube ich, ein bisschen später geflogen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gesagt, also hören Sie mal, ich kann das Ding jetzt nicht hier lassen. Ich muss aber auf jeden Fall nach Hause zu Frau und Kind. Und ja, also es ging dann irgendwie, ich durfte es dann einpacken und sie hat dann irgendwie links und rechts geguckt, keiner hat's gesehen. Also insofern habe ich kurz geschwitzt. Nee, jetzt steht das Ding hier im Büro und lächelt mich an. Und immer wenn ich jetzt irgendwie mal schlecht drauf bin, gucke ich es an. Nee, ist schon toll. Also ist schon nett, auch wenn ich, wie gesagt, ja, fürs Lebenswerk, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Also ja, ist ja erst die 8., 9. Auflage jetzt. Und auch mit der Agentur soll es ja noch ein bisschen vorangehen. Und also insofern, da kommt noch mehr.
Sehr cool. Ja, das glauben wir. Aber man kann ja trotzdem, wenn wir wissen, dass das kommt, kann man auch guten Gewissens das Lebenswerk schon auszeichnen.
Ja,
so ist das.
Ja, aber auch ansonsten war die SMX ja echt cool. Also ich muss ja sagen, ich war schon ich glaube vor 4 Jahren das letzte Mal auf der SMX. Dann hatte ich irgendwie Pause, weil die immer relativ nah an entweder der Campix oder der Geburt meiner 2 Kinder die letzten Jahre war. Und da fliegst du mal nicht kurz nach München. Und ich war echt begeistert.
Ja, also absolut. Also das ist Programm, halt einfach doch
tolle,
sehr
tolle
groß,
Talks,
sehr gut organisiert, cool. Also ohne Chaos. Das ist halt wirklich ganz schön. Halt wahnsinnig starke internationale Sessions, was halt echt Spaß macht. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass einfach, also nicht, weil ich denke, die internationalen sind besser. Ich glaube, die Deutschen sind extrem gut im SEO, gerade wenn ich mir andere anhöre, aber die haben halt, die holen halt die top internationalen Leute rein, die ich halt sonst nicht habe auf den anderen Konferenzen in Deutschland. Deswegen ist das für mich einfach eine feste Größe an der Stelle.
Definitiv. Also das muss ich auch sagen, also nichts gegen die amerikanisch-englischen und sonstigen Kollegen, aber man merkt dann auch schon, was wir in Deutschland für ein krasses Niveau hier haben, im SEO zumindest. Also im SEA kann ich es nicht ganz so beurteilen. Aber unabhängig davon, wie du sagst, also ich finde das auch spannend, wenn man die Leute mal sieht, die irgendwie in London halt eine Agentur haben oder die Kollegen dann irgendwie aus über dem Atlantik rüber und wenn die einfach mal da sind, wenn man sich auch mal mit denen dann abends unterhalten kann, schon mal ein bisschen was anderes auch nochmal.
Genau, man ist natürlich das Schöne als Referent, der du ja auch warst. Du hast ja einen Vortrag zum Thema Relaunch gehalten, wenn ich mich richtig. Zu dem du ja auch ein Buch und ein Kapitel geschrieben hast.
Ja, und dann hast du beim Speakers Dinner, kannst du dich halt abends noch mal ein bisschen in Ruhe unterhalten. Aber ich finde auch sonst, ich meine, das ist ja eine Konferenz mit relativ vielen, wie soll man sagen, Ruhe- und Netzwerkzonen. Auch wenn ich es krass fand, dass ja immer viele dann wirklich in die Vorträge gegangen sind. Also da war ja in den Pausen gar nicht so viel los. Aber gut, als Speaker hast du ja immer noch irgendwie die Möglichkeit, dann zwischendurch dich mit den Leuten zu unterhalten in diesem Speakers-Raum.
Exakt, also das ist natürlich etwas wirklich Fantastisches. Also dieser Referentenraum, der ein richtig guter Raum ist mit dem eigenen Catering, was ich schon mal super finde als Referent, gerade wenn du jetzt so, guck mal, jemand wie die Astrid, die auch moderiert hat und natürlich relativ schnell raus und rein muss, hat überhaupt keine Zeit, sich halt anzustellen. Also das klingt halt immer so ein bisschen separieren, aber es ist logistisch für Leute mit mehreren Terminen einfach zwingend notwendig.
Total.
Dass du dich in der Schlange festhängst in der Mittagspause. Aber auch wir, die Sandra sagt dann, guck mal, kannst du da noch mit dem ein Interview geben und kannst du da noch was machen? Du wirst ja da schon relativ durchgetaktet teilweise, was ich cool finde.
Ja, und du hast auch Ruhe vor deinem Vortrag, dich nochmal kurz durch die Folien durchzugehen. Und also das erhöht ja die Qualität insgesamt. Ne? Ich meine, wenn man Zeit hat, kannst du auch überall woanders Mittagessen gehen, dich nett mit den anderen Leuten unterhalten. Das habe ich auch viel gemacht. Aber es scheint sich ja zu etablieren dann quasi bei den Veranstaltungen. Ne?
Aber es, wie gesagt, aber hat also es, ich kenne halt viele, sind einfach so klein, auf denen er drei Stühle, weißt du, wo du denkst, okay, kann ich mich zwar vorbereiten, aber schön ist hier drin jetzt nicht. Aber man sitzt da halt oft, da ist fast immer irgendeiner von den Referenten drin. Du kannst an den Tischen gerade dazusetzen, kannst dich gut unterhalten. Aber auch bei den Referenten war eine sehr hohe Dichte. Auch da hast du gemerkt, dass der Referentenraum jetzt nicht komplett, also in den Sessions auch sehr leer war.
Ja, ja, total. Also,
klar, weil die selber vor, aber die sind ja nicht ständig dran. Dementsprechend haben die sich auch selber viel zugehört. Und wie gesagt, die Expo-Area unten, die ist schon massiv leer, wenn Flächen sind, was sehr für die Qualität spricht. Also ich kenne viel kleinere Konferenzen, wo in den Session-Phasen draußen mehr Leute rumrennen als auf der
Total, ist. Absolut. Ja, ich fand das erstaunlich. Was waren denn deine drei interessantesten, relevantesten, spannendsten Vorträge?
So, was ich da immer mache, ich bin bei der SMX immer sehr gerne in diesen ganzen, in diesem Data-Track, haben wir jetzt vorhin darüber gesprochen, da gab es einen extrem spannenden Vortrag zum Thema Data Studio vom Andrew Garberson, wenn es ein Wikinger ist, und ich verlinke den, weil sein Slide-Deck ist auf Slideshare online, der war richtig gut gemacht zur Entscheidungsfindung etc. pp. Was er da aber richtig gemacht hat, fand ich ganz lustig. Er hat gemeint, ihr könnt halt schlicht und ergreifend auch in das Data, ins Data Studio eure Google Analytics Property hinterlegen. Also unterlegst einfach für deinen Report eine eigene Property an und legst sie da rein und dann kannst du gucken, ob dein Report überhaupt gelesen wird und wenn ja, welcher Inhalt. Also wenn er mehrere Seiten hat.
man trackt das Tracking quasi.
Genau, und da kannst du halt sagen, hier, der Kunde kriegt, hat das Ding geschickt und dann sagt, hast du schon einen Report gelesen? Ja. Nee, hast du noch nicht. Ist halt, fand ich irgendwo, ich bin jetzt nicht sicher, ob das dann mit der Datenschutzgrundverordnung konform geht, aber ist eine, fand ich irgendwie eine sehr witzige Idee. Aber er sagt auch so, unabhängig davon ist halt wirklich eine gute Idee, wenn du siehst, wo behalten sich dann die Leute länger auf und wo nicht, dann kann man nämlich wirklich nachfragen, also und sagen, ist das verständlich, ist das nicht, habt ihr daran mehr Interesse, müssen wir tiefer gehen. Also es gibt ja einen validen Grund, das wirklich zu tun, ohne dass man Käse macht. Ansonsten hat er noch gezeigt, wie er dann irgendwie auch über Measurement-Protokoll und Data Studio sich irgendwie was Messung aufgemacht hat, ob er irgendwie besser schläft, wenn er viel oder wenig Kaffee trinkt. Also ganz lustig, also das ist verrückter Typ. Also der macht alles in Measurement Protokoll Analytics und dann Data Studio draufgelegt, was er dann so braucht. Also echt verrückte. Allein der Typ war schon cool. dann natürlich im Simo Ahaber, den haue ich mir immer gerne an, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich verstehe immer nur so die Hälfte. So tief bin ich einfach in dem Thema gar nicht drin und der ist halt schon ultra nerdy unterwegs. Aber ich weiß dann immer, es geht. Und da kann man mit weiterdenken und dann kann ich dann hier sagen, Kinders, ich habe gehört, bitte kriegt mal einer raus, wie es genau geht. Aber das ist halt so klassischerweise für mich, wo ich sagen kann, okay, an die Art der Verwendung von Analytics habe ich noch gar nicht gedacht. Also der geht halt einfach mit Analytics anders um, als es erstmal so im Standard definiert ist. Und das finde ich immer ja, sehr inspirierend und hilft weiter. Dann ein extrem schönen Vortrag, wie hätte Vorname steht jetzt nicht da, aber Nachname Goralowitz, zum Thema JavaScript und SEO.
Bartosz ist das, ja.
Ah, genau. Und der, man sagt, das Ende ist halt irgendwie, allein, also die Slides, also auch die kann man einfach nur sagen, sind, also alles, was ich jetzt hier erzähle, ich habe noch ein paar andere Wörter, aber einfach nur die genommen, die definitiv auf Slideshare rumkommen. Weil sonst finde ich mal doof, einmal toll, war toll. Ja, okay, was denn jetzt? Weißt du, man kann den ganzen Vortrag nicht hier erzählen. Genau, Bartosz, genau. Sehr lustiger Typ. Und er sagt dann auch am Ende nur so, how can we summarize this chaos? Und sagt dann schlicht und ergreifend, JavaScript can kill crawler budget und JavaScript Websites have ranking problems. Und wenn du sicher gehen willst, dass es halt funktioniert, mach's nicht. Also ist möglich, aber halt ohne jede Garantie. Und alle Best-Practice-Beispiele, die da waren, hat er halt auseinandergenommen, dass die eben keine sind. Also die einen haben den Kram gepre-rendert, wenn du die Seite genau anschaust und das in so schöne Fälle, die noch SEO hießen, reingeknullt. Es war fantastisch, oder?
Ich fand das sehr beeindruckend. Also Technical SEO Sessions hast du ja nicht so häufig in dem Niveau sowieso nicht. Und ich fand das echt cool. Vor allen Dingen, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns kommt ständig irgendwie die Frage, kann man hier das React Framework sowieso machen? Kann man hier mit Angular das und das machen? Und wir sagen immer, Leute, ganz ehrlich, Google kommt damit, also ich meine, die anderen sowieso nicht, aber Google kommt damit auch nicht 100% klar. Da gibt's immer irgendwelche komischen Anomalien oder das funktioniert nicht. Macht es Server-Side und macht es von mir aus dann danach dann noch mit Ajax und dynamisch, aber erstmal Server-Side-Rendering. Und im Prinzip, Bartosz hat genau das Gleiche auch gesagt und hat das aber, wie du sagst, echt schön hergeleitet und hat alles auseinandergenommen. Also für mich mit einer der besten Sachen auf der SMX und dieses Jahr sowieso. Also echt Respekt.
Genau. Cool gemacht. Dann Basti zum Thema AMP, weil er da ähnlich kritisch mit rumgegangen ist. Ich bin ja auch kein AMP-Freund. Deswegen empfehle ich es jetzt. Weil ich da einfach kritisch mit auseinandersetzen, finde ich immer sehr gut, weil ich stehe dem ganzen Format halt, es hat keine Sau nachgefragt und es braucht auch einfach.
Ja, es ist halt, man kann halt strategischer sehen, was Google damit will und es ist, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt davon abhängig ist, sollte man eher gucken, und das ist ja das, wenn ich weiß bei Basti nicht drin, aber das, was ich so von ihm so kenne, dass man halt insgesamt schauen sollte, diese Webseite schnell zu laden, als unabhängig von AMP. Und wenn man es richtig macht, kriegt man es ja auch sehr schnell hin. Natürlich kriegst du die ganzen Vorteile nicht, Vorteile in Anführungszeichen, die halt Google mit AMP dann natürlich durchpushen möchte. Ich bin mal gespannt. Also auf den ganzen Google-Events ist ja auch sehr viel AMP-Information, was aber eigentlich eher für meinen Geschmack AMP-Marketing ist. Gucken wir mal, wo die Reise dann noch hingeht. Aber ich bin da auch offen kritisch.
Genau. Also es macht halt, klar, man muss sich mit auseinandersetzen, wenn du Verlag bist, jetzt kommst du nicht drum herum, und alle Leute, die Widgets haben wollen im Mobile, was ja im Moment dann außer Verlage noch Rezepte betrifft, kommen auch nicht drum herum, weil es Google nur da macht. Aber da sieht man schon, dass es für den Nutzer nicht gemacht ist. Also, weil du würdest es halt nicht tun, wenn es Google nicht gäbe. Und damit ist es eigentlich etwas, was du nicht machen darfst, weil dann ist es ja Black Hat SEO. Aber
Ja, ich denke, AMP ist eine Zwischentechnologie. Also mal gucken, wo die Reise mit den Progressive Web Apps, mit den PWAs hingeht. Da gibt's ja auch einiges an Überschneidungen technologisch dann, und insgesamt diese ganze, also ich meine, wir sind jetzt in einer Phase, wo Mobile natürlich immer mehr kommt, wo PageSpeed immer wichtiger wird, ne? Jetzt im Sommer irgendwie PageSpeed Mobile Index und diesen ganzen Kram. Also ich glaube, da redet in 3-4 Jahren wahrscheinlich auch keiner mehr so viel drüber.
Schauen wir mal. Absolut. Aber er hat halt auch ganz klar gezeigt, wenn du es halt nicht brauchst, wenn du weder das eine noch das andere bist, du hast halt doppelten Aufwand, doppelte Fehlerquellen etc. PP. Absolut. Was da ganz spannend war, war John, der zum Thema nochmal gesagt hat, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, fällt mir aber gerade ein, der gesagt hat, die benutzen zum Ranking wird AMP nicht verwendet. Also die ranken nach der Mobile-Seite, tauschen dann die URL aus. Was auch einige Verlage recht gut, also nutzen, indem die einfach dann in AMP einfach nur einen Kurztext haben mit der Verlinkung auf ihre Mobile-Seite, weil die natürlich auf ihrer eigenen Seite wesentlich besser monetarisieren.
Wo Google ja aber schon reagiert hat und dann solche Snippets oder solche Teaser im Prinzip ja auch dann nicht mehr oder nicht mehr so häufig angezeigt hat, ne? Also da siehst du ja, dass es eigentlich eher ein strategischer Ansatz meiner Meinung nach ist von Google. Muss man gucken. Also ich bin gespannt. Ist natürlich cool, weil du hast, also cool aus strategischer Sicht, weil du hast halt von Googles Sicht dann ein Ökosystem geschaffen, quasi dein eigenes HTML, wo halt nur du stattfindest, ne? Also gerade was Werbemarkt angeht und Co. Da sträuben sie sich ja jetzt, das komplett aufzumachen.
Genau, das ist halt ein, da sieht man halt einfach, das ist halt einfach ein Unding. Was ganz spannend war, ich habe jetzt auch, das war übrigens auch bei der, in den Systrix Talks, allerdings waren das da waren ja auch Kollegen aus Spanien und aus UK. Wir hatten aber natürlich, haben wir die deutschen Sachen aufgenommen. Ich meine, wir haben alle die gleichen Fragen bekommen, natürlich sind aber die Gespräche anders gelaufen. Und der Spanische, der die nach uns aufgenommen hatten, konnte ich das gar nicht mehr mit reinnehmen, war aber sehr cool. Der war von einer Sportnachrichtenseite. Und der hat gesagt, bei dem ist halt AMP ein Usability-Problem. Weil, ja, es lädt schnell, aber die haben halt ihre Live-Ticker und der AMP ist mal so hinterher und die können das Ding nicht devalidieren.
Ja, okay.
Und dann ranken halt alte Informationen, und zwar so 10 Minuten oder 15 Minuten alte, und dann sagen Leute, ja, warum steht der Spieß, dann stimmt ja gar nicht.
Ja.
Und wir kriegen die Kacke halt nicht mehr raus, so schnell.
Ja, also wie gesagt, also deswegen, ich glaube, da gibt es viele, viele Dinge, die technologisch da noch nicht so richtig sauber sind, und ich meine, die Zeit wird es zeigen, wie immer. Also mein Tipp wäre, dass das ganze PageSpeed-Thema und Mobile-Thema sich die nächsten 4-5 Jahre so rasant weiterentwickelt, dass entweder wir alle nur noch Google Amp benutzen, das glaube ich nicht, oder irgendwelche anderen neuen Technologien dann da sind. Stichwort PWA oder schnelles HTML, was ist ja, ich meine, HTML gibt es ja schon ein bisschen. Warum sollte das jetzt sterben?
Exakt. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob alles eine Applikation sein muss. Also bei Progressive Web App sehe ich halt auch wieder die Frage, was ist eine Applikation? Und ist ein Artikel nicht einfach ein Artikel? Dafür brauche ich ja nicht gleich eine Applikation draus zu bauen. Also manchmal bin ich einfach oversized, vielleicht bin ich auch zu alt.
Ja, ich glaube, es ist eine Frage des Containers. Also ich meine, das ist auch, ich meine, dass du komische Smartphones hast, wo du alles nur Apps hast, ja, und da sind irgendwelche kleinen Dinge drin und du hast Apps, die nichts anderes machen als Texte anzeigen, also irgendwelche News-Apps. Fragt man sich auch, warum brauchst du deine Apps? Aber es geht halt um Marktplätze und Spielplätze, wo du halt stattfinden kannst. Und meiner Meinung nach ist AMP strategisch nichts anderes. Erstmal im Augenblick. Aber es ist halt schwierig, weil Google sowieso relativ restriktiv kommuniziert, jetzt rauszuhören oder rauszulesen, und dann bist du halt nur bei Vermutung. Was ist jetzt sozusagen strategische Kommunikation? Ne? Also gehen die quasi hin und sagen, okay, PageSpeed Mobile ist jetzt halt ein Ranking-Faktor ab Sommer, nur um dann zu sagen, Leute, macht mehr AMP, oder macht das auch wirklich aus, sag ich mal, Suchmaschinenbetreiber-Sicht? Wirst du erst im Nachhinein irgendwann erfahren. Oder gar nie.
Ja, das ist das Thema. So, und dann als letztes fand ich ja sehr spannend, was John Bühler hat, der da ist auch so ein paar Sachen rausgehauen, die mittlerweile auch ganz netterweise dann verblockt wurden auf Search Engine Journal. Link kommt deswegen rein. Aber das Erste, was er angesagt hat, habe ich darüber gesprochen, auch mittlerweile, ist halt dieses Mobile First Indexing soll zukünftig in der GSC angesagt werden, wenn das so passiert, dann nicht mehr raten muss, was ja eigentlich auch so ein Minimum an Kommunikation ist unter uns.
Ja, ich verstehe es auch nicht, warum sie das nicht von Anfang an gemacht haben. Also dieses ganze Search Console Projekt, wenn das nicht oberste Priorität bei Google hat, verstehe ich, aber Google sagt ja, sie wollen bessere Webseiten von uns, also nicht nur von uns SEOs, sondern von allen Webmastern. Und wenn du doch dann einfach kommunizierst, pass auf, lieber Webmaster, deine Seite ist jetzt auf Mobile First umgestellt und das bedeutet XY. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns rufen so viele Kunden an oder wir haben so viele Gespräche mit anderen SEOs, wo eigentlich keiner so richtig wusste oder vielleicht sogar weiß, was da jetzt Sache ist und was indexiert und was bewertet und gibt's jetzt ein oder zwei Indizes oder was auch immer. Also ich finde, da schaffen sie es einfach nicht mal irgendwie sauber zu kommunizieren. Weiß nicht, siehst du das anders?
Nee, das sehe ich ähnlich. Also ja, also bin da bei dir. Ja, ich meine auch ihr Ganze, was sie hinschreiben zum, da siehst du halt auch immer, dass es doch immer noch ist, ihre Kommunikationsempfänger, ihre Zentrale und ihre Persona, an denen ist halt so der Webmaster einer überschaubaren Seite, weil dann passt das auch, was sie da hinschreiben. Du kriegst ja Probleme, sobald eine Seite ein bisschen größer wird. Also etwas komplexere Informationsseite, dann stimmt nämlich der Kram nicht mehr, den sie schreiben, beziehungsweise dir fehlen wichtige Informationen. Mit ihrem, was ist denn mit nicht sichtbaren oder weggeklappten Links und all so ein Kram. Und wenn du halt etwas, wenn du irgendwie deine 100.000 URLs hast, dann hast du halt auch etwas komplexere Navigationsstruktur, die kriegst du in so ein Burger-Menü halt einfach nicht rein.
Ja, total. Also und, kriegst du schon, ist halt scheiße dann, aber...
Genau, und dann ist die Frage, wie gehen sie damit um? Und da sagen sie halt einfach nichts. Ich weiß halt immer wieder, sagt, dass ihr Ziel ist, dass die Indexqualität gleich bleibt. Und wenn ihr davon ausgeht, dass die Seiten aktuell dahin gehören, wo sie hingehören, dann sollen die nach Umstellung immer noch dahin gehören. Ich habe auch so ein paar Beispiele gesehen, wo ich glaube, also ich habe so ein paar Sachen, die ich letzte Zeit ein bisschen drüber nachdenke. Also wir haben eins gesehen, ich möchte nicht sagen von wem, aber das ist eine ganz, ganz lustige Idee. Die haben einfach mal ein Thema neu gedacht und halten einfach gar nicht mehr alle Sachen intern verlinkt. Mhm. Trotzdem ranken die noch, obwohl die intern gar nicht verlinkt sind, sondern auf den Pages sind. Die ranken allerdings sauber durch, und zwar die halt so klassisch aus Versehen Evergreen sind. Und die bleiben sogar da. Das ist verrückt. Hättest du früher gesagt, geht gar nicht. Wo ich jetzt so sagen, muss man mal drüber nachdenken, was uns, also die waren einmal verlinkt, das ist natürlich durchgerauscht, aber die Archive hören einfach irgendwann auf. Also die gehen halt nicht mehr bis nach Bagdad, sondern die hören auf.
Ja.
Mhm. Und der Rest der Kram ist nur noch PXML-Seiten, aber Google hat den Kram mal gesehen, der war mal intern verlinkt. Und ein Teil davon, also ist nicht alles, aber ein Teil davon behält seine Rankings. Der Rest ist aber auch eigentlich nicht mehr von Relevanz, weil die Themen durch sind. wo ich mich dann schon frage, kriegt man wirklich halt über so komplexere Seitenstrukturen gerankt, ohne dass man die internen Linkgraphs so sauber durchmodulieren muss, wenn man die Sitemaps ordentlich aufbaut und die Sachen irgendwann mal sinnvoll erreichbar waren. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich da für einen Testcase aufbaue, weil
das siehst du ja, gar nicht, das hast du keine Chance. Ja.
Man kann es nur versuchen, ein Stückchenweise zu beobachten.
Ja, aber genau da bist du ja dann wieder da. Ich meine, das klar, beobachtet man und dann bist du irgendwie nach 5 Projekten und 12 Monaten ein bisschen schlauer und dann musst du noch auf 8 Konferenzen gehen, dich auszutauschen. Aber das wäre doch mal eine Gelegenheit, einfach von Google zu sagen, okay, Leute, pass auf, so läuft's. Und aber also ich glaube, dass einfach, also entweder sind die verschiedenen Units bei Google da extrem schlecht miteinander vernetzt, was die interne Kommunikation angeht, oder dieses ganze Mobile First ist, ich meine, das hat sich auch verschoben um gefühlt mindestens ein Jahr, dass sie da selber noch nicht so genau wissen und einfach mal schauen jetzt, was da an Feedback kommt und was da an Anomalien kommt im echten Index, im echten Leben und dann halt Stück für Stück justieren. Ne? Und das gepaart halt aber mit dieser Nicht-Kommunikation von Updates, macht unseren Job halt nicht gerade leichter, ne?
Genau, und ich verstehe es halt auch, wie du schon sagst, wirklich nicht, warum sie da nicht wirklich, also wesentlich konkreter in der Kommunikation sind. Ich meine, ihr Spam-Problem haben sie wesentlich besser im Griff als früher, da kann man jetzt auch ein bisschen offener in der Kommunikation werden. Und dass die Seiten richtig funktionieren, ist ja ihr Kernprodukt, weil wenn sie halt nur Käse finden, dann nutzt halt ihre Suche irgendwann keiner. Also das ist für sie elementar wichtig eigentlich. Also ich verstehe das auch nicht. Ja. Was er allerdings nochmal gesagt hat, finde ich auch ganz wichtig, weil offensichtlich Leute ein bisschen panisch geworden sind. Also bevor man eine schlechte mobile Seite hat, sollte man lieber halt nur Desktop haben. Offensichtlich, und das sieht, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber gerade, wir haben so ein bisschen im B2B-Umfeld, wo die Leute vor Panik dann auf irgend so ein beklopptes Framework setzen, was halt nur Käse macht. Mhm. Dann heißen mobile alles, also weil sie einfach die sich den Content ziehen, daraus irgendwie über irgendwie so eine Transformation dann halt eine mobile passende M-Version bauen. Und dann sind alle Titel gleich, Rückverlinkungen stimmen nicht und du denkst dir so, oh Gott, was ist denn das? Sieht halt erstmal irgendwie aus, aber eigentlich macht's nichts.
Ja, aber das ist ja eh diese Krätze. Also ich glaube, man kann sagen, ich meine, für alle, die da draußen zuhören, dann im Prinzip, sobald man eine responsive Seite hat und die Inhalte weitgehend gleich sind, ob jetzt aufgeklappt oder nicht aufgeklappt, kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Also das ist so das, was in ultra kurz, was wir unseren Kunden dann auch immer sagen. Und
was auch John relativ klar gesagt hat, er hat gesagt, wenn ihr responsive seid, dann bewerten wir das, dann sollte sich überhaupt nichts ändern.
Genau, ne? Also gleiche URL für gleiche Inhalte. Problematisch wird es dann, wenn du halt eine M-Dot hast oder kann es werden oder wenn du halt irgendwelche Content-Management-Systeme hast, die irgendwelche Parameter hinten anhängen oder den ganzen Kram, den es dann auch draußen gibt. Das wird sich aber über die nächsten Jahre auch selbst überleben. Also das ist ja quasi natürliche Selektion. Deswegen, also ich glaube, wer heute keine responsiven Seiten baut, klar, ich meine, Infrastrukturwandel und sowas, das ist schwierig, aber da geht ja der Trend hin. Also muss ja schon länger suchen als jetzt noch vor 5 oder 10 Jahren, dass du überhaupt noch irgendwelche M-Dots findest, die jetzt neu erstellt werden.
Du bist nicht so sehr im Verlagsbereich unterwegs, stelle ich fest. Da ist es gang und da ist es mit dem Responsive. Also die fangen, also es gibt jetzt ein paar, aber es sind noch immer wahnsinnig viele auf Punkt. Was natürlich nicht an den Verlagen hängt, sondern eher daran, dass die Vermarkter nicht. Also ich sage immer, die langsamsten im ganzen Internet sind die Leute, die außer Google da drin auch mit Werbung Geld verdienen können. Und wenn du dich mit denen auseinandersetzt, dann weißt du auch, warum die ihre Marktanteile verlieren, weil die haben so überhaupt keinen Bock auf Veränderungen im Leben. Und das sind Vermarkter. Das ist echt die Krätze.
Ja, ja. Ja, aber auch die wird es in 5 Jahren doch irgendwie dann durchschütteln müssen, oder? Also ich meine.
Oder sind dann alle pleite? Also irgendwas in der Art. Also es wird sich irgendwie klären. Aber ich meine, die sind ja auch die ganzen Leute, die dazu geführt haben, dass Verlagsseiten halt, also ich meine, die haben uns AMP am Ende eingebracht, weil natürlich an dem Fall AMP sofort schneller war als alles, was Verlage sonst hinbekommen haben, weil natürlich die Vermarktung nicht drauf war. Die kriegen jeder halbwegs ordentlich aufgestellte Verlagswebseite da draußen, hat ihr Content-Management-System im Griff und die liefern schnell aus. Und dann kommt der Vermarkter, der halt nach 10 Sekunden erst anfängt, beidweise da seinen Banner reinzublubbern. Ja, ja. Und du denkst dir, könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr Plech hinstellen? Du musst die Dinger ja nicht auf dem 386er ausliefern.
Ja, aber ich meine, aus SEO-Sicht sind das ja dann die spannenden Kunden für die Agenturen und für die SEOs draußen. Weil da kannst du noch entsprechend mit deinem Mobile-First-Index-Wissen noch glänzen.
Ja, aber dann sind die trotzdem, also da sind wir wieder bei dem, eigentlich kommen wir dann zu unserem Fokusthema, also wann funktioniert, also was habe ich so ein schönes ausgedacht, warum scheitern SEO-Projekte? Das Problem ist dann, dass die dafür nicht zuständig sind, nicht ergreifend. Also die Leute, die in Redaktion oder in Technik sind, haben nichts mit der Vermarktung zu tun, das ist ein ganz anderer Bereich. Und dann verlässt du die Vorstandsebene und wechselst zu einer anderen rüber und dann weißt du schon, So, und dann sagen die, es geht nur so und du hast halt nicht immer so Hardcore-Leute mit so einem Hardcore-technischen Verständnis wie so um Jan Ippen, der dann da rum, dem das Ding halt auch noch, weißt du, Kinders, dann machen wir es halt selbst und machen es richtig. Und
ja, aber weil halt der ganze SEO-Kanal und die Performance dahinter halt auch dann nicht so hoch aufgehängt ist wie die Monetarisierung über die Vermarkter dann halt direkt, ne? Also ich meine, ist ja auch logisch, das eine dient ja dem anderen, aber...
Genau.
Ich glaube, das muss einfach auch noch in die Köpfe und dann wird das technologisch sich auch lösen irgendwann.
Exakt. So. Und das Letzte, was ich sehr spannend fand, war schlicht und ergreifend das ganze Thema, dass er No Index, das war in dieser Seitklinik drin.
Ah, okay, weil das hatte ich gar nicht gehört. Seitklinik,
wo er diesen Shop-Mensch gesagt hat, der sollte sich vielleicht mal ein paar Links kümmern, was auch sehr lustig war. Ich habe ja schon überlegt, ob Christoph Kemper ihn dafür gesponsert hat für den Spruch.
War die Folie orange?
das wäre zu schön gewesen. Aber es war halt ein sehr frischer Shop oder ein quasi nicht verlinkter Shop, wo man jetzt so ein bisschen würde schon gut tun. Und da auch meinte, dass er da mit No Index auf seiner Seite arbeitet und dass er nicht mehr empfehlen kann, weil irgendwie seine Engineers gemeint haben, die wollen das zukünftig als Soft 404er behandeln. Ein No-Index, wo ich dann gesagt habe, das ist aber eine heftige Aussage.
Ja, da gibt es ja gerade insgesamt ziemlich Wirrungen um den No-Index. Also er hat ja auch vor, lass mich nicht lügen, vor 4, 5, 6 Wochen gesagt, dass Seiten, die auf No-Index Do-Follow gestellt sind, ja mit einer gewissen Ablaufzeit dann auch ein No-Index-No-Follow sein, was halt mal, so wie jetzt quasi dann No-Index auf Soft 404, ganz schön heftig einige SEO-Taktiken durcheinander wirbelt.
Genau, und da hat er dann extra, haben wir nämlich auch irgendwie nachgefragt und dann hat er nochmal gesagt, er hat extra nochmal dann später nochmal den Engineers, also er ist extra deswegen nachgegangen, um mit ihnen zu fragen und die haben gesagt, die behandeln das, also wollen oder werden, oder so war nicht ganz klar, wie Soft 404, was dann eben nämlich heißt, das Ding wird gar nicht interpretiert.
Ja.
Also dann hast du auch nichts mehr mit Do-Follow, ist dann genau wie du sagst, komplett für die Tonne.
Ja, was halt wirklich frappant ist, wenn du überlegst, du hast irgendwie, ne, also ich meine auch das Thema Paginierung, gibt's ja irgendwie gefühlt 5 Varianten, wie das unterschiedlich eingesetzt wird und jeder sagt, das ist so, wie er es macht, richtig, also mit und ohne Canonical und die zweite und die ente Seite auf No-Index oder nicht und wie auch immer. Aber das ist auch wieder so ein Thema, wo Google, ich meine, dann sagt er irgendwas, ja, jetzt ist es so und später wird es irgendwann anders sein, aber da könnten sie doch mal die 3, 4, 5 Use Cases nehmen, also jetzt in dem Falle beim Shop, hat er da irgendwas gesagt von wegen, also was war denn auf No-Index, waren es die Produktdetailseiten?
Es war die Paginierung, er hat gesagt, hier, mach Next und bitte ohne No-Index, weil No-Index wird Soft 404 werden.
Okay. Ja, und dann testest du das wieder aus und dann merkst du, okay, funktioniert nicht und kackt ab und dann machst du es wieder, wie du es früher gemacht hast und dann funktioniert es besser und dann fragt man sich wieder, was John Müller da erzählt hat.
Genau, wenn du nämlich rel-pref machst, ohne No-Index, dann tauchen die Dinger relativ schnell unter Duplicate oder doppelte Titel und Descriptions auf, weil es nämlich irgendwie nicht sauber hinkriegen, die Leute von Google. Und wenn dann setzt du deinen No-Index rein und dann sagt er, das darfst du nicht tun, weil wird Soft 404, dann nehmen wir die Dings nicht mehr mit. Und denkst du dir so, ja, aber dann ist diese Kennzahl, also ich meine, was dann jetzt bitte?
Aber da sind wir dann wieder bei meiner verwegenen These, dass halt entsprechend dann das Search-Quality-Team nicht unbedingt mit den Leuten spricht, die dann vielleicht die GSC-Outputs machen. Ne? Also stell dir mal vor, 2 Units, ich meine, das ist ja nicht nur bei Verlagen so, dass die nicht miteinander reden, das ist ja bei Google auch so, das ist ein großer Laden und dann sagt dann sozusagen dann die Technik, sagt so, okay, passt auf, ab Juni machen wir jetzt No-Index auf Soft 404, wenn der irgendwie, weiß ich nicht, 4 Monate bestehen bleibt und dann vergessen sie halt irgendwie mal dem Google Search Team irgendwie, also Search Console Team irgendwas zu sagen und die zeigen halt munter einfach, weil sie es halt können, an, dass man da halt irgendwie Duplicate Title und Description hat. Mag ja vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben.
Absolut. Und da denkst du halt, was soll der Käse?
Ja, das ist also ein Ding, was man halt nie vergessen darf, dass das ja auch, ich meine, Google ist groß und die kommunizieren auch nicht einheitlich. Ne? Also immer, wenn man irgendwo liest, John Müller hat gesagt oder Google hat verlautbaren lassen oder was auch immer, sollte man immer hinterfragen. Genau,
wobei ich John sich echt, muss ich sagen, wie gesagt, ich, manchmal denke ich mir halt so, er hat jetzt bei diesen Snippet-Dingern, es gibt ja jetzt hier diese, die, seine John Müller-Snippets, weißt du, was hat er jetzt, irgendwas hat er gesagt, wo ich dachte, nee, das kannst du, das, nee. Aber er gibt sich, also die meisten Sachen, also, oder andersrum, er sagt viele Sachen, die vorher die keiner gesagt hat.
Ja.
Und er gibt sich wirklich Mühe, es so transparent zu machen, wie es geht und auch zu erklären, in welchem Kontext er es meint. Und deswegen
ohne Frage,
bin ich dann oft so überrascht und denkst, was? Wieso sagt er das denn keiner? Seid ihr irre? Dafür ist er natürlich jetzt nur der Überbringer der Message. Also ich muss deswegen ganz klar, John macht hier einen riesen Job im Verhältnis zu allen Leuten, die den Job vorher getan haben. Eine absolute Bereicherung an der Stelle und ich möchte ihn nicht missen.
Total.
Wenn sein Name dann immer fällt, wenn wir so rumwenden, dann liegt es einfach daran, weil er die Nachricht überbracht hat, aber ohne ihn hätten wir sie nicht und er hat sich den Kram ja nicht ausgedacht. Er sagt ja nur, was ihm gesagt wurde.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Auch die YouTube-Snippets, die finde ich wirklich hilfreich. Also die gucke ich mir auch gerne an, weil sie auch so schön kurz und pointiert sind. Aber es ist halt trotzdem so. Ich meine, gerade so bei der No-Index-Behandlung, Paginierung, da haben wir ja auch eine Geschichte durchgemacht, die letzten irgendwie 6, 7, 8 Jahre, was da immer ging und was nicht ging, und dann kam auf einmal Rel Next Pref. Und manchmal wünscht man sich dann auch, wenn man dann, es gibt ja zu jedem Ding gibt es ja auch, zu Rel Next Pref gibt es ja eine englische und deutsche und wahrscheinlich auch irgendwie spanische, was auch immer, Anleitung. Also da gibt es eine Dokumentation. Aber wenn du die einfach mal liest, dann ist sie auch, ich meine, wir machen jetzt ein bisschen SEO schon seit ein paar Jahren, kannst du die nicht verstehen. Also du weißt nicht eindeutig, setzt du jetzt noch ein Canonical zusätzlich oder nicht, weil sie manchmal schreiben, ja, might harm oder mal nicht. Also ich find's sehr schwierig und es ist gerade was, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn man irgendwelche jungen Kollegen hat oder Trainees, die dann fragen, ja, wie mache ich das denn jetzt? Dann hast du eigentlich selten noch die Dinge, wo du sagst, okay, machst du so und so und so, sondern du hast immer sagst, ja, also entweder so oder so oder so, und da hat es so funktioniert, da hat es so funktioniert und wahrscheinlich wird es in Zukunft anders funktionieren. Finde ich sehr anspruchsvoll.
Ja, finde ich auch, ja, vor allem bei der Rel Pref Next, als es rauskam und für lange Zeit von Google ganz klar gesagt worden ist, es ist nicht für Kategorien, für Paginierung von Kategorien, weil... sondern es ist für Artikelserien, also ein Artikel, der einfach über 3 Seiten geht, um den zusammenzuführen. Ja. Deswegen war immer das Beispiel drin, mit dann ein Canonical zur View-All-Page, wenn es die gibt.
Ja, genau. Ja. So. Ist immer noch drin, ja.
Genau, und du hast natürlich meistens für Kategorien keine View-All-Page. Also da mal, so, das war halt auch erklärt und das Beispiel war auch immer irgendwie an Artikeln. Und dann haben wir aber alle angefangen, das für Kategorien zu, dann haben die sich irgendwie angepasst, weil Leute es anders verwendet haben, als, glaube ich, wie sie es gedacht haben, hatte ich zumindest das Gefühl. Aber ich sage dazu auch mittlerweile, also Kinders, wir haben Maßnahmen und wir haben Ideen, aber das ist, wir nähern uns da so ein bisschen den Arbeitsweise der Conversion-Optimierer. Wir definieren Hypothesen und Messpunkte und dann gucken wir,
total,
was passiert, weil sich halt dummerweise auch jede Domain mittlerweile so krass anders verhält.
Und da bist du halt wieder beim Datenthema von Anfang an. Du musst mittlerweile halt ein sauberes Tracking haben, du musst ein sauberes Monitoring haben. Ohne das kannst du eigentlich SEO auf einem hohen Level gar nicht machen. Ne? Also das.
Absolut.
Das ist mittlerweile wichtig. Das war vor 5 Jahren noch nicht so. Mittlerweile würde ich sagen, also erstmal Tracking und Monitoring aufsetzen und dann kann man in die einzelnen Punkte reingehen.
Absolut, sonst geht gar nichts. Also wir arbeiten auch nicht, weil wir das nicht machen können. Also gibt es immer Leute, die sagen, du brauchst kein Monitoring. Sag ich, ja, aber ich brauche, sonst kann ich nicht arbeiten. Also auch wenn du es nicht willst, egal, ich nicht aus. Ich kann es dann gerne dir nicht schicken, das ist nicht das Problem. Den Aufwand habe ich dann trotzdem. Das macht es einfach nicht billiger.
Nur schlechter, und das will man ja nicht.
Genau. Genau, exakt. Also wie gesagt, das mit dem Soft 404 bei NoIndex, das werden wir uns dann auch nochmal tiefer anschauen, aber das war für mich so einer dieser Schockmomente auf der SMX, also die Konferenz mit den Schockmomenten.
Ja, ja, total. Also ich bin auch, wir haben ja immer, wenn wir zurückkommen oder wenn irgendjemand zurückkommt, von der Konferenz oder von der Veranstaltung hier bei Mindshape, haben wir dann irgendwie so ein internes Review irgendwie eine Woche später, wo man so die 3, 4 Highlights dann bringt, damit alle halt ein bisschen was von haben, auch die nicht dabei waren. Und das war für mich auch ein Thema, was ich berichtet habe. Und wir haben jetzt auch überlegt, wir haben jetzt mal den Malte, unseren Trainee, dran gesetzt, dass er mal eine Testdomain aufsetzt und ein Testprojekt macht, um eben mal verschiedene Paginierungsmethoden durchzugehen. Ne? Also quasi auf NoIndex und nicht auf NoIndex und mit Rel Next Pref und dann noch Canonicals drauf und diese ganzen Geschichten. Und dann gucken wir einfach mal, wenn das mal 1, 2 Jahre im Netz steht, wie sich das so wandelt. Sowas kann man ja immer noch relativ gut austesten, dann zumindest auf einer abstrakten Ebene.
Absolut. Absolut. Aber wie gesagt, Unterschied, also das Domainverhalten von, also ist halt auch krass unterschiedlich geworden. Also du siehst sehr stark, was Google irgendwie, welchen Themenbereich und welche auch, oder teilweise auch welchen Art von Content auf einer Domain getrustet ist. Und welcher nicht, und dann kriegst du den anderen halt ums Verrecken nicht gerankt.
Ja.
Das ist schon spaßig, genau. So, dann haben wir natürlich ein bisschen, bevor wir ins Fokusthema Sachen sind, ein paar Sachen passiert zwischen der letzten Sendung und jetzt. Ich habe jetzt auch hier nur ein paar Sachen rausgenommen, und zwar einmal, da sind wir auch bei einem lustigen Thema, 4 Haare flank Errors, die Google für dich korrigiert, ohne dass du was tun musst. Und wenn da endlich ist das Thema Pustekuchen, das, was die da auf solche Ende haben, ist auch eher Lobalo-Probleme. Sondern dass du zum Beispiel Unterstrich und Minus verwenden kannst, und die machen es dann irgendwie richtig. Dass du UK anstatt GB verwenden kannst für Great Britain, und sie kriegen es irgendwie gepasst, obwohl es dagegen, also all diese Sachen, die du eigentlich sagst, okay, kümmert euch auch an anderen Stellen, dass es robust wird, ich habe es euch trotzdem reingehängt. Ja, das mit diesem selbstreferenzierenden Haareflank-Tag fand ich ganz lustig, das haben die sich einfach ausgedacht, weil sie mal dachten, dann kannst du einfacher die Blöcke von einer Seite zur anderen kopieren. Mhm. Da dachte ich mir so, welcher Idiot bei ihnen, welcher Ingenieur hat denn sich das ausgedacht, glaubt dann irgendeiner, die werden da per Hand reinkopiert? Hallo?
Naja, wahrscheinlich gibt es genug große Seiten, die wegen ihrer IT nicht rankommen, und deswegen setzen sie über den Google Tag Manager die HRF Lengths quasi mehr oder weniger manuell.
Ja, kann sein.
Gibt's
bestimmt. Schreibt ihr alle per Hand in ihre XML-Seiten.
Ja.
Und du musst keine absoluten URLs verwenden. Wo ich sagen muss, das schreibt mich schon wieder nach Lust noch weiteren lustigen Fehlerquellen.
Ja, würde ich immer machen, absolute URLs insgesamt im SEO immer. Und wenn es irgendein Entwickler ist, der auf, weiß ich nicht, schlechten Tag hatte und irgendwie die Base-URL verändert hat oder sonst irgendwelche Geschichten, immer absolute URLs verwenden. Auch wenn Google damit vermeintlich klarkommt.
Also ja, und dieses ganze HRF-Lang-Konstrukt ist eh schon so wackelig immer. Dass man da wirklich nicht irgendwie auf irgendwas verlassen möchte. Also da könnten die wirklich mal so ein bisschen robuster werden. Man könnte zum Beispiel sagen, die wirklich als Paar vorhanden sind, interpretiere ich, wenn halt irgendeins fehlt, dann interpretiere ich das eine nicht und mach nicht gleich das ganze Konstrukt in sich invalide. Weil das tut echt ziemlich häufig weh. Dann hat der Kollege Olaf nicht nur wild am Podcasten mit seinem Content-Kompass. Nein, er hat auch einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben zum Thema Content-Distribution. Den gehen wir jetzt nicht durch, weil dann bräuchten wir nochmal 3 Stunden. Aber druckt ihn euch mal aus und nehmt mit im Urlaub. Dann habt ihr da was zum Lesen. dann hat Tom Anthony von Distilled, übrigens saucooler Typ, habe ich jetzt letztes Jahr schon auf der SMX mich länger unterhalten. Dieser wieder echt sehr smarter Typ. Einen abgefahrenen Artikel geschrieben zum Thema, wie eine XML-Sitemap genutzt hat für einen geilen Black Hat SEO-Angriff und hat dafür auch eine geile Bug-Bounty von Google bekommen. Also der ist geil ist jetzt nicht, weil überschaubar vom Betrag, aber er hat überhaupt eine bekommen.
Ja, aber da ging es ja nicht um den Betrag. Also wenn du $1,337 kriegst, dann ist das ja Lead. Also da geht es ja nicht um Geld, da geht es ja um die Symbolik.
Ne? Genau, exakt. Und eigentlich sind ja diese Bug-Bounties auch eher für so Security relevant. Also die wollen die eigentlich, also dass man als SEO, ich glaube, der allererste der überhaupt eine bekommen hat. Und das ist halt einfach, weil die da wirklich einen Bug hatten in ihrer Sitemap-Thematiken in Zusammenhang mit, wenn die Seite per se, also die Zielseite, die sie angreift, halt auch noch eine Macke hatte. Und zwar gibt's Open Redirect, also du hast irgendein Redirect-Skript, also meistens, weil du bist auf einer Seite und gehst auf Anmelden und dann gehst du auf eine URL und die redirect dich dann halt zurück auf die Anmeldeseite. So hat er es hier erklärt. Und wenn du dort kannst du halt natürlich in diesen Redirect-URL auch irgendwas anderes hinschreiben zum Redirecten. Und wenn du nicht prüfen, ob das die Domain verlässt, kannst du natürlich auf eine andere Domain redirecten. Sagt man sich, okay, was kann man tun? Was bringt mich das jetzt weiter? Er hat dann einfach diese Domain, die da angreifbar war, einfach gescraped. Und das war so ein Retailer in the UK. Den gibt's in der USA nicht. Und hat einfach auf einer .com den ganzen Kram nochmal draufgeschrieben. Er hat die Domains nicht genannt. Er nannte das eine, der hieß immer evil.com und die andere halt victim.com. In seinem Text ist schon ganz süß geschrieben. Man hat halt von der Victim alles auf seine Evil geschoben in der USA und hat dann dort eine Sitemap eingereicht. Und zwar eine Sitemap für die Domain victim.com auf seiner evil.com. Und zwar nicht über die Sitemap, über die GSC, sondern über den Sitemap-Ping-Mechanismus. Weil in der GSC kann man keine fremde Domain angeben. Über den Ping schon. Und Google hat die Sitemap gefressen. Und in der Sitemap hat er halt eben hreflang-Notation von UK in die USA gemacht. Und zack, bumm, ist die Seite gerankt. Und er hatte da so 10.000 Klicks irgendwie am Tag drauf. Also das war schon krass. Und lustigerweise, 2-3 Wochen später, hat Google gesagt, die Dinge gehören zusammen, also gehören auch die Sitemap zusammen. Und dann konnte er wirklich in seiner Sitemap sogar Sitemap dann direkt hochladen und musste nicht mehr den Umweg über Ping gehen und auch sonst lustige Einstellungen für die anderen vornehmen. Also war so offensichtlich nicht gedacht und es hat er jetzt auch erst veröffentlicht, nachdem er natürlich den Bug gemeldet hat und die auch bestätigt haben, dass er geschlossen ist. Jetzt hat er drüber geschrieben. Einfach sau abgefahrener Umgang mit Sitemaps einfach mal wirklich lesen ist. Und ich finde schon die Idee irgendwie grandios abgefahren.
Ja, muss erst mal drauf kommen, ja. Cool.
Genau. Was dafür spricht, dass die beiden Zelt nicht ganz unter Last sind.
Ach, vielleicht hat er das ja in seiner Freizeit gemacht und rumexperimentiert. Also ich meine, wir.
Ja, nee, die sind ja auch sehr nerdy drauf. Hast du dich mal mit deren hier ODN-Kram auseinandergesetzt?
Nee, noch nicht.
Was ja auch in diese Richtung Testing geht, weil natürlich als sozusagen AB-Tests auf SEO, also auf Formulierung von Titles, Descriptions oder sonstigen Kram, finde ich schon eine geile Sache. Ist natürlich ja die Frage, wie kriegt man dann das durch die Datenschutzgrundverordnung? ist jetzt auch kein günstiges System, aber im Großen und Ganzen ist einfach für die Hörer, die es nicht, du kennst die Grundlogik, oder?
Bitte?
Die Grundlogik von diesem ODN kennst du?
Nee, ich nicht, nee. Erklär's mal. Okay.
Im Grunde genommen, das ist ein CDN, also Content Delivery Network, was du vorschaltest und dann kannst du in diesem ODN, natürlich haben die ein Interface gebaut, dann kannst du einfach im DOM Manipulationen vornehmen.
Ah, okay.
Und dann kannst du einfach Sachen austesten. Und der hat gemeint, es gibt zwei Anwendungsszenarien, einmal wieder Kunden, die nichts können, technisch, und dann kannst du dazu sagen, okay, komm, wir können einfach mal Titles und Descriptions umschreiben, ist ja gerade im Shop, wenn du sagst, okay, guck mal, da steht immer nur Produktname. Da sagst du, mach mal online günstig kaufen, einfach mal als Slack hinten dran, kannst ja als Regel reinhauen, da musst du ja nicht, schreibst ja nicht alles um, sondern einfach, wenn du so regelbasiert Sachen ändern möchtest oder möchtest in deinem Template sagen, okay, sag Kommentar zu Titel des Artikels oder sowas, also jetzt einmal so Optimierung zu machen. Und dann sagt er sogar, kannst du versuchen, verschiedene Formulierungen einfach mal hier online günstig kaufen, online billig kaufen, etc. pp. Machst einen Teil so, schneidest richtig die Geschichten und das verbindest du dann gleichzeitig mit Analysesystem und dann sagt er dir halt auch, welche in Summe besser geklickt haben und sagt dir, ob das jetzt signifikant ist oder nicht. Also mit so einer, also wie du es halt eben von diesen ganzen AB-Testing-Tools kennst.
Ja.
Also ist echt ein geiler Scheiß, wie gesagt, nicht günstig, weil die müssen den ganzen Traffic natürlich handeln. Aber für viele Fälle, wenn du, glaube ich, ein echt spannendes Thema, wenn du da eine gewisse Größe hast und wieder einen gewissen Professionalisierungsgrad anstrebst.
Ja, genau. Also gerade Letzteres musst du halt natürlich dann haben, aber ja, coole Technik.
Genau, also ist definitiv, ich suche noch irgendjemanden, den ich es mal anwenden kann, aber ich finde das Ding echt abgefahren. Genau, und so nerdy sind die halt drauf und dann kommt man halt auf solche verrückten Ideen. So, dann bei Joost, der hat einen saugeilen Artikel, hat jetzt kein Hardcore-SEO-Thema, aber ein leidiges Thema, wir haben uns ja schon im Vorfeld drüber unterhalten, sind Sliders und der hat einen ganz schönen Artikel geschrieben, wo einfach alle Meinungen zum Thema No-Slider zusammengefasst hat, inklusive der sehr schönen Domain, die ich hier auch verlinke, die ich mir jetzt auch ganz gebookmarkt habe, die heißt Should I Use Carousel, als ein Wort durchgehend geschrieben. Und da sieht man halt einfach, dass es Käse ist. Wie gesagt, also jetzt auf seiner Seite hat er alle Usability-Experten mit ihren Zitaten zusammengetragen, die es so gibt, Brian Eisenberg bis sonst wen. Und alle haben verschiedene Argumente, aber sind immer die gleichen. Slider macht einfach keinen Sinn, weil entweder ich schreibe das hinschreiben oder schreibe es nicht hin. Und der einzigste Grund ist, weil Designer sagen hier oder Chef sagen, but I need a slider, everyone has a slider, whatever. Aber ich habe keinen Fokus. Die Seite ist schwerer, als sie sein müsste. Ich habe JavaScript-Gedöns drin, der nicht sein müsste. Und hier ganz klar, also irgendwie Carl Gillis sagt es leider never converted and never will.
Aber es ist häufig immer, also das ist einfach ein Fokusproblem, wie du sagst. Also die meisten Diskussionen über Slider hat man doch eigentlich dann, wenn man sagt, so, wir haben irgendwie 8 Inhalte, die müssen wir alle ganz oben bringen, die sind alle ganz wichtig, wir können uns nicht entscheiden, die müssen jetzt alle oben auf die Bühne. Und dann hast du halt den Slider irgendwann. Und also meiner Erfahrung nach ist das zu 80-90% immer die Frage des Fokus. Also worauf möchte man eigentlich die Kommunikation auf der jeweiligen Seite packen? Deswegen hast du ja auch so viele Slider immer oben auf der Startseite, weil ja dann immer der Versuch ist, ich packe alles, was ich irgendwie kommunizieren will, auf die Startseite. Wo man sagt, nee, wenn du in ein Kaufhaus reingehst, dann schreien dich ja auch nicht 8 Leute gleichzeitig an.
Genau, exakt. Und es ist einfach, weil man sich intern nicht verscheiden, das ist meine Hauptbotschaft. Und weil ich mich nicht entscheiden kann, überlasse ich es meinem Kunden. Ja. Und wie soll der das machen? Ist halt Käse. Ich meine, der Tim Ech sagt, schlicht und ergreifend einfach nur Sliders are evil. Und Avinash Kaushik sagt, Sliders please the owner of the site, but they deliver no value to the customers. Und genau, ja. Das ist es halt. Und die haben hier ganz viele Tests, wo sie einfach den Slider durch ein statisches Bild ausgetauscht haben und sofort einfach die Zug der Seite nach oben gegangen ist.
Total. Ja, es ist ja für SEO auch nicht sonderlich gut, wenn du dann irgendwie 8 große Bilder hast, die meistens ja auch noch Bühnenbilder sind, das heißt entsprechende Pixelbreiten und Höhen haben. Selbst wenn du die optimierst, hast du halt einfach irgendwie 8 Bilder. Da ganz oben kannst du sie auch schlecht irgendwie mit Ajax nachladen. Also es ist auch aus SEO-Sicht nicht unbedingt sinnvoll. Ja.
Genau. Und exakt, definitiv. Und dann braucht man dazu eigentlich auch. Nee. Gar nicht mehr sagen. So, außer dass du natürlich ein Problem hast, mobile wird es erst recht schwer. Was machst du dann mit diesem blöden Ding? Also, ja.
Wobei man dadurch in der Webkonzeption einen Trend sieht im Mobile wieder, dass mehr Slider kommen. Also jetzt weniger oben ist die typischen Slider auf der Startseite, aber weiter unten, wenn man dann irgendwie an Bildergalerien denkt oder so, oder an irgendwelche Produktslider. Also mein Google macht es in den SERPs ja auch mobile.
Genau, aber die sind nicht die Slider auf dieser, die meint wirklich diese Slider am Anfang der Seite. Ja. In der Mitte, also das bei Google die Slider halt nicht rum. Also die sind ja statisch. Erst genau. Wenn ich draufgehe und fange an zu wischen, also das ist halt auch eine Reihenfolge, halt eine, ich habe halt meine vertikale Liste und dann habe ich mal horizontal jetzt meine Newsartikel oder meine Bilder und sage, jetzt interessiere ich mich für News und ich kann jetzt hier die Sachen wegseiten, wenn ich Lust habe, wenn nicht, überrolle ich sie gar nicht. Also sie fangen nicht von selbst an, irgendwie vor sich hinzulaufen und ich muss sie anhalten.
Ja.
Das ist die Hölle an den Dingern.
Ja, und ich glaube, da muss man halt unterscheiden, ne? Also zum Beispiel mal so diese Bühnenslider, die einfach da sind, ganz oben auf der Startseite, und die sind dann meiner Meinung nach wirklich ja Grotte. Aber wenn du im Mobilen bist oder zum Beispiel die Frage auch, wie kannst du eine relativ komplexe Tabelle irgendwie, ne, die halt einfach nur breit funktioniert, wie kannst du die irgendwie sinnvoll bedienbar machen, mobil, wo halt das Display meistens halt eher hochkant ist, da kommen dann auch wieder Slider-Techniken ins Spiel. Also insofern, ich glaube, da muss man unterscheiden. Aber grundsätzlich oben Karussells, wo 6, 7, 8 Informationen drin sind, funktioniert nicht. Da gibt es übrigens einen Trick, wie man, finde ich, was heißt Trick, also eine Methode, wie man Kunden das oder auch Projektpartnern das relativ gut erklären kann, indem man einfach mal, also wenn man das vorher in der Konzeptionsphase schon machen möchte, hingeht und sagt so, wenn jetzt jeder nur irgendwie 5 Sekunden angezeigt wird, rechnen Sie mal aus, wie viel Sie bis zum 7. oder 8. quasi dann warten müssen ganz oben. Das macht keiner. Und im Nachhinein kannst du es auch, also manchmal kriegst du es ja nicht wegargumentiert, kannst du es halt einfach tracken, also irgendwie über den Google Tag Manager Element Visibility oder mit einem Event, wenn es denn sein muss, und kannst dann sagen, schauen Sie mal, also die ersten 2 guckt sich vielleicht noch jemand zufällig an oder zumindest hätte Chance, sie zu sehen, aber beim 3. oder so sind die schon längst wieder weggeklickt oder runtergescrollt. Also man kriegt es dann im Nachhinein spätestens schon wieder argumentiert, aber schöner ist es natürlich deswegen, shouldiuseacarousel.com finde ich ganz gut, ja.
Genau, weil da stehen halt alle Argumente selber wiederum in einem Karussell drin und man sieht halt einfach, ich kann die Dinger nicht lesen, weil es springt weg, bevor ich fertig gelesen habe, ich muss wieder zurück. Und ganz am Ende steht dann halt auch nur drin, frustrated, use a carousel and your user will be too. Cool, also ich meine, einfacher kann man es den Leuten nicht erklären, sondern geschickt da, versucht den Text zu lesen, ach, funktioniert nicht, ist doof, ne? Genau. So, und als letztes hat man das Thema von Clickseed und der beschäftigt sich nochmal damit, auch ein bisschen leidiges Thema, wenn man im Verlagsumfeld unterwegs ist, dass ja Google News Traffic ist bigger than you think. Ist einfach das Riesenproblem, dass du die Google News Traffic nicht mehr sauber raus tracken kannst, weil der meiste kommt halt nicht über news.google, weil da ist halt kein Mensch. sondern kommen halt entsprechend über die Top-Stories. Mhm. Und dementsprechend kriegt man die halt nicht ordentlich sauber rausgeträgt. Es ging ja noch eine Zeit lang über diesen VED-Parameter, aber den gibt es ja nicht mehr, der ist ja abhanden gekommen. Mhm. Also beziehungsweise, ja, also der schlägt halt nicht mehr auf, irgendwelche Browser haben den dann unterdrückt. Es ging doch bis irgendwie und dann im Edge ging es noch am längsten. Aber der Anteil jetzt vom Edge-Browser ist halt auch überschaubar. Und du kriegst halt einfach nichts mehr durchgetrackt und dann siehst du es schlicht und ergreifend nicht. Und denke mal, das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man sich so die Live-Analyse anschaut und sagt, welche von diesen Leuten, die gerade auf der Webseite sind, sind halt aktuelle Artikel. Weil dann sind die sehr wahrscheinlich nicht schon gerankt, sondern über die Newsbox gekommen, also als Näherungswert. Und das Zweite, was du machen kannst, zumindest für Mobile, und gerade News-Traffic ist halt Mobile ein gutes Stück stärker als Desktop, kannst du auf den ganzen, auf den Search Appearance Report in der Search-Konsole gehen und sagst dann AMP-Artikel mit Rich Results. Das sind, wenn du jetzt nicht gerade in Rezepte machst, Newsboxen. Aber auch das, wie gesagt, funktioniert leider nicht im Desktop, weil wenn du dann auf Rich Results, was du auch machen kannst, filterst, dann sind halt auch Sternebewertungsartikel und ähnliches dabei. Dementsprechend ist es bei AMP, da das eben meistens von News-Leuten eingesetzt worden ist, der Weg, den man da gehen kann, um rauszubekommen, was es ist mit diesem News. Ist ein bisschen ärgerlich, auch hier könnten Sie nachziehen, ich verstehe nicht, warum die für ihr eigenes Tracking, also sie wollen ja auch, dass Leute ihre Produkten beschäftigen, den Leuten nicht sagen, dass die, dass du halt sauber über eine Box gekommen bist, weil auch in der Search Console schlägt das ja dann als Position 1 Ranking auf oder Position 2, je nachdem, wie die Newsbox ist und nicht Treffer aus der Newsbox Position 3, damit könnt ihr viel besser arbeiten.
Na, da kommen wir bestimmt in 2-3 Jahren noch hin, wenn die Beta mal abgeschlossen ist.
Oh, du meinst dann bei der nächsten Beta?
Für die 5. Version.
Genau. So, dann sind wir fertig und wir können eh zum Fokusthema kommen. Und zwar, woran scheitern SEO-Projekte? Da haben wir uns gedacht, wir machen mal so ein bisschen eine Depri-Sendung.
Ja, du hast dir das Thema gewünscht. Warum? Sag mal, hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, manchmal habe ich auch schon, wer scheitern, tun wir alle im Leben. Und bin ich natürlich auch schon das eine oder andere Mal. Dann ist immer die Frage, warum eigentlich? Warum scheitert man eigentlich? Und das, wenn man was draus gelernt hat, dann ist man am Ende ja nicht total gescheitert.
Ja, total. Also ich meine, ich glaube, es gibt wenig Online-Marketing-Disziplinen, die so selbstreflektierend sein sollten, zumindest wie im SEO, weil, also wenn ich mir angucke, die Kollegen im SEA, was die an Informationen und Materialien von Google bekommen, oder dann die ja fast schon seligen Kollegen in der Conversion-Optimierung, die mit so richtig statistischen Daten arbeiten können, wo man nachher nicht mal rumdiskutiert, war das jetzt irgendwie richtig oder falsch? Nein, du hast halt Zahlen, wo du sagst, jupp, Uplift von X%. Also ich glaube, das im SEO und wenn du SEO-Projekte...
Oh, da muss ich mal ganz kurz, hast du mal vom André Morris den Vortrag, wo er sich sehr kritisch mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, dass diese meisten Statistiker gesagt, also es hängt halt immer darauf an, an welchem Tag du deinen Test beendest, ob du irgendwie ultra reich geworden bist oder alles verloren
hast. Schmuhen kannst du immer, ich meine, das ist ja egal, also du kannst ja auch, weiß ich nicht, im SEA irgendwie das dreifache Budget nehmen, dem Kunden das nicht sagen und dann hast du auch bessere Performance, aber also es geht ja um redliche, ehrliche und offene, transparente Doings und ich finde, da sind wir SEOs halt noch die am meisten gucken müssen. Deswegen, ich bin völlig bei dir. Also so diese ganze Scheitern-Kultur, die sollte man als SEO eigentlich ganz, ganz hoch halten. Und das ist auch nichts Schlimmes. Also das nur so geht's. Also ich sage immer, SEO ist ja eigentlich begründetes Bauchgefühl. Und du kannst halt nur lernen, wenn du Fehler machst. Und deswegen, also ich finde das ganz schlimm, wenn man dann erwartet, dass nirgendwo irgendwie mal Fehler passieren müssen. Oder dürfen.
Ne? Absolut. Ja, genau.
Ja. Und deswegen, also wir haben uns ja mal Gedanken gemacht und ich habe mal ein paar Punkte mitgebracht. Du hast ja auch ein paar Punkte, woran eigentlich so Projekte scheitern. Also man muss jetzt mal sagen, ich meine, SEO, es gibt ja zwei verschiedene Perspektiven, vielleicht mal zu einleiten noch. Projekt jetzt im Sinne von, ich mache ein On-Page-Audit, das fängt an und hört irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten auf. Das meinen wir, glaube ich, jetzt nicht, sondern es geht eher so um die vielleicht laufende Betreuung, dauerhaften Betreuung. Ne? Weil da merke ich dann zum Beispiel, dass, und das ist vielleicht ein Punkt, wo einfach dann viel zu wenig Zeit, und jetzt Zeit im Sinne von Ressourcen oder Budget halt investiert wird. Das heißt also, klar, man kommt dann irgendwie rein, sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein On-Page-Audit oder was auch immer, wir haben da gerade ein Problem, und dann machst du das, und dafür ist dann das Geld meistens dann auch da. Aber ansonsten ist es nach wie vor so, dass, wenn man sich mal die anderen Kanäle anguckt, so Fernsehen oder so, halt SEO relativ gering gehalten wird. Ich weiß nicht, ob da gleiche Erfahrung gemacht hast. Aber was bei uns eben häufig so ist, ist eine im Prinzip falsche Argumentationslogik meiner Meinung nach. Das heißt, man geht halt hin und sagt, okay, wir haben jetzt noch x Euro dieses Jahr über oder wir planen x Euro für nächstes Jahr. Was kann man da in SEO machen? Eigentlich, und so kenne ich das aus vielen anderen Kanälen auch, müsste man auch eigentlich hingehen und sagen, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und was brauchen wir dafür an Zeit, respektive an Budget und Ressourcen, vielleicht beim Kunden auch? Also, hast du das auch so mit als einen Hauptpunkt? Also es ist nach wie vor, es wird definitiv besser über die Jahre. Also die Budgets steigen und das Verständnis auch. Aber im Vergleich zu anderen großen Kanälen wie Fernseh-, Radio-Werbung oder auch gerade im SEA, müssen wir SEOs immer noch kämpfen.
Ja, gebe ich dir absolut in der Stelle. Es gibt die Ausnahmen. Es gibt halt die einen, die bereit sind, extrem viel Geld auszugeben, das du dann gar nicht umsetzen kannst, wo du sagen musst, da kommst du dann nicht mit zurecht, weil du nicht selber hinterherkommst. Mhm. Das andere Thema ist natürlich so, ich sage so, das Geld zum Starten. Das ist immer eine ganz spannende Frage, wenn ich mich mit Kollegen treffe und sage, was ist denn so das Kleinste, wo ihr loslaufen würdet in einer Betreuung? Wie gesagt, Betreuung was ganz anderes, als wenn ich ein Audit mache oder ein konkretes Projekt von bis, da kannst du auch relativ sauber schätzen, dann ist meistens auch Projektbudget da. Es gibt ja auch Teilkonzept, Neukonzeption, sagen, plant mal irgendwie hier Informationsarchitektur für Magazin XYZ im Unterbereich Yps oder so. Das ist relativ trivial, macht man Informationsarchitektur. Ja. Okay, dann wird die halt entworfen, kommt ein Paper raus und gut ist. Aber wenn du halt in der Betreuung so dabei bist, dann ist so die Frage immer, ab wann kann man überhaupt sinnvoll anfangen, loszulaufen? Und da gibt es ja auch Leute, da gibt es ja in der Branche alles Mögliche, es gibt ja auch Leute, die fangen an irgendwie mit irgendwie, was ich was, 150 Euro oder so oder 300, wo ich sage, nee. weil das heißt, ich habe im Monat für den Mensch so 2 bis 3 Stunden. Ja. So lange brauche ich ja allein, um seine Daten zu checken. Also jetzt nicht die zu erheben oder in den Report zu schreiben, sie kommen, die haben ja wegautomatisiert. Also dafür brauche ich. Aber das Ding zu interpretieren und zu sagen, jetzt habe ich eine Idee, probier was an, wo wir Wachstum generieren können. Oh, Zeit ist um, scheiße. Da kommst du zu nichts. Und umgedreht heißt es ja, so ein Mensch müsste sich am Tag mit 4 verschiedenen Kunden auseinander und danach wieder erst in einem Monat.
Ja, ich glaube, das ist
immer mit anderen Geschäftsmodellen, allem drum und dran, das kriegst du nicht gepasst. Also das kriegst du nicht geistig nicht hin. Das ist eh schon schlimm genug, wenn du irgendwie, also mir geht's, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn jetzt irgendwie Mitarbeiter A, wir reden über Kunde B und der sagt, okay, was war jetzt hier nochmal das Geschäftsmodell, was war das Ziel? Und da gibt's Tage, wenn du mehr Rücksprachetermin hast, wo du dann einfach denkst, du erschießt dich einfach nur noch, weil dein Kopf so komplett wirr ist am Ende.
Ja, das ist nichts anstrengender, als dann ständig zu switchen. Also ich glaube, das hat früher vielleicht mal ein bisschen funktioniert. Ich meine, es gab ja auch ernsthafte Marktbegleiter, die auch günstig das Ganze gemacht haben. Aber mittlerweile hast du bei den relevanten Themenbereichen halt so einen Konkurrenzdruck dahinter, dass du da einfach, und das ist ja nichts Neues, in anderen Kanälen ja auch so, halt einfach ein bisschen Zeit investieren musst. Und das kostet halt einfach Geld. Also bin ich wirklich bei dir. Aber also mir geht's da eigentlich eher nicht um die Menge des Geldes. Also natürlich musst du einen gewissen Sockelbetrag haben, sowohl der sinnvoll ist und irgendwie nach oben macht's dann auch irgendwann vielleicht keinen Sinn mehr. Aber also wir beobachten halt immer noch, und das ist so meine Mission, also wenn Lebenswerk, dann irgendwann mal vielleicht das, dass man einfach mal sagt, okay, wir wollen SEO machen um und für, und das sind unsere Ziele, und dafür, und dann ist eben die Krux, berechnet man oder versucht zu raten, wie viel Budget man bräuchte. Aber meistens läuft es ja so, dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie x-tausend Euro pro Monat, was kann man dafür tun? Und das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz, weil dann meistens dahinter steckt, und das ist meine Nummer 2, dass es gar keine wirklichen Ziele gibt. Also das heißt, die wollen einfach, wenn man sagt, ich möchte SEO machen, und dann sich anschaut, warum hören irgendwann Projekte auf, weil es keine richtigen Ziele von vorherein gab. Also das ist häufig ein Punkt, wo dann auch bei uns das Telefon klingelt und sagt, ja, wir hätten gerne jetzt irgendwie SEO. Und dann fragt man ja mittlerweile so, okay, wann haben Sie schon mal SEO gemacht? Ja, aber das war irgendwie nicht so erfolgreich, und so weiter und so fort. Und wenn man da mal ein bisschen nachbohrt, dann können dir die Ansprechpartner überhaupt keine Ziele definieren. Und wenn du keine Ziele hast, meiner Meinung nach, dann ist es ein bisschen fragwürdig, weil dann vielleicht der Dienstleister sagt, okay, ich habe jetzt Ziel X, sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, 5 Keywords auf Platz 1 zu kriegen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und der Kunde hat vielleicht die Erwartung, dass jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, er 20% mehr Umsatz macht irgendwie, weil er jetzt halt ja auch in SEO investiert. Und wenn man darüber nicht spricht, dann kann es ja nur scheitern.
Absolut. Nee, also da bin, also dieses, es gibt irgendwie einen Betrag, das schauen wir mal, der kann dann halt dummerweise passen oder nicht passen. Wie gesagt, da hatte ich auch schon die Fälle, wo der einfach zu groß war. Ich sage, du, so viel ist da nicht zu tun. Ja. Das, denn vielleicht investiert ihr es wo in eine andere Geschichte. Also wo ich bei Budget eher an Themen komme, ist, wenn ich sage, ich sag mal, das je nachdem, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Also es kann, ist es so, dass zu dem Budget, was an die Agentur geht oder an die Beratung, wen auch immer, oder an den Freelancer, halt ja nochmal ein Vielfaches dazukommt für die Arbeit, die machen, weil wir machen Arbeit.
Ja.
Also das Doofe ist, wir sind jetzt nicht wie die SEOs, wir erledigen keine Arbeit, indem wir die Sachen ins Konto schreiben und in Traffic bringen. Und das war's. Sondern wer uns Geld gibt, der hat danach mehr Probleme als vorher.
Ja, und das ist meiner Meinung nach auch dann gleich der dritte Punkt, dass wir Arbeit machen.
Exakt, genau. Und da ist dann das Thema, dass du dann sagst, okay, wir haben das und das zu machen. Und dann sagt ihr, oh, wir haben das Technikbudget für dieses Jahr schon geclosed. Das kriege ich gar nicht mehr rein. Ja. Und dann bist du sagst du dir im März. Und das ist natürlich die Sache, wenn du halt so ein komplettes Audit machst, um danach in eine Betreuung zu gehen, dann sage ich immer, Kinders, so, ich habe es immer in der Telekom ganz schön gesehen, da habe ich ja gesehen, was wir so ausgegeben haben und wie teuer halt innerhalb von so Großkonzernen dann Releases oder Änderungen waren. Ja. Ich habe den Faktor 10 bis 20 nochmal oben drauf. So, und dann sage ich, das Geld muss ja euren Laden nicht verlassen. Wenn ihr eine eigene IT habt, dann wird es nur von der einen Abteilung in die andere geschoben, aber du musst halt irgendein Budget haben, weil du kennst ja sicher die Probleme, dass viele sagen, ja, ich weiß, also so Klassiker, also schon seit 10 Jahren, ich krieg als SEO, keiner setzt meine Sachen um, meine Tickets bleiben immer liegen und meine allererste Frage ist, hast du die in das Ticketsystem eingestellt? Jopp. Hast du Budget dran gehängt? Wieso Budget? Die Technik ist doch da. Ich so, dann frag mal deine anderen Kollegen, wie die das machen. Hm. Die machen deinen Budgetübertrag rüber in die Technik und dann passieren ihre Tickets.
Ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist viel Konzernlogik, aber spannenderweise gibt es das auch, also so mittelständische Unternehmen, da haben wir relativ viele Kunden von, also egal ob groß, klein, mittel, die haben ähnliche Probleme. Und also auch da, ich glaube auch, ne, weil du vorhin gesagt hast, lernen, die Leute, also die, als SEO-Consultant, als SEO-Manager musst du einfach lernen, dass dein Wissen und das, was du an Expertise hast und dann vielleicht siehst aus wo auch immer, aus der Website, aus den Daten oder wo auch immer, vielleicht nur 50% des Ganzen sind. Also um das auf die Straße zu kriegen, also sprich live zu kriegen, musst du halt dann kommunizieren, musst du managen. Und da gehört halt immer mehr dazu. Das ist ja auch viel komplexer geworden, halt mit den ganzen IT-Dienstleistern oder mit der IT selber dann entsprechend zu sprechen. Und da fängst du halt auch an, irgendwie so Tricks zu entwickeln, wie du sagst, mit dem Budget. Oder du blockst dir halt schon mal irgendwelche Sprint-Epics, wo du mal sagst, okay, da kommen wir auf jeden Fall rein, packst irgendwas rein, was keiner versteht und änderst es dann nochmal 2 Tage vorher, weil du weißt, okay, dann brauchen wir das jetzt akut. Also da haben wir auch schon die wildesten Sachen erlebt. Aber ganz, ganz wichtig, ja. Also Arbeit entsteht halt durch SEO und wird nicht.
Erst genau, und gerade beim Mittelstand, also da haben ja auch mittelständische Kunden. Wenn sie sagen, hier, das ist ja dann doch schon bei ihnen, okay, aber wenn sie und die haben oft externe Dienstleister, dann sagt, also ihr werdet in einiges davon nochmal für euren IT-Dienstleister ja. brauchen, ja. weil der Arbeit bekommt. So, und dann ist die Frage, also was wir immer versuchen abzufragen, ist eigentlich überhaupt, wie die Ressourcenlage, also überhaupt oder die Ressourcenbefähigkeit aussieht. Also haben die denn Leute, die Content erstellen
ganz können? Richtig,
oder haben die gar keine? Ja. Also es gibt viele, die haben einfach keine. Da hat irgendwann jemand mal die Webseite online gestellt und irgendwie kam da Text hin und keiner weiß mehr warum. Ja. Und da ist schlicht und ergreifend überhaupt niemand. Da kannst du dich mal austauschen. Andere haben aber eine geile Marken- und PR-Abteilung. Und dann weißt du, okay, mit denen kann ich arbeiten, ich trimme die halt einfach nur ein bisschen anders. Und dann weißt du, du gehst auch eher in so einen Coaching-Ansatz rein. Bei den anderen musst du sagen, holen wir den Kram rein? Wer macht's? Und wird das budgetiert oder nicht?
Absolut.
Aber das ist die Fragestellung, die man da im Vorfeld einfach fragen muss. Und gleich ist der Technik. Könnt ihr selber First-Level-Support machen? Es gibt ja welche, die können nicht mal First, also die wissen nicht mal, welche Haken sie setzen müssen. Oder dürfen es auch nicht, laut Vertrag, da gibt es ja die absurdesten Kombinationen. Und die anderen, die programmieren halt wirklich selber, weil die eine eigene IT haben. Und dann hast du es natürlich mit Abstand am einfachsten, Weil wir die eigene haben, sind auch meistens etwas, sind sehr experimentierfreudig. Sobald die extern ist, sind die genau das Gegenteil davon. Dann läuft man sofort in Trouble rein, weil die in der Regel ja ziemlich SLA gebürstet sind und so. Und wenn du halt ein SLA gegen dich stehen hast, dann willst du natürlich, wenn sie geht, gar nichts ändern, weil dann weißt du, da passiert halt auch nichts, was gegen dein SLA läuft. Die sind natürlich klassisch auf Halten incentiviert.
Ja. Ja, und das ist ja genau dann der Punkt, wo du, also wir mittlerweile gehen eigentlich hin, jetzt wenn es nicht mal genug einfach nur ein kleiner Audit ist, aber wenn wir sagen, okay, längerfristiges Zusammenarbeiten, gibt es eigentlich immer einen Kickoff mit einem Onboarding. Und in diesem Kickoff werden halt, wie du sagst, die verschiedenen Ressourcenpötter einfach abgefragt. Also es sind ja auch immer irgendwie die gleichen Fragen, was den Content-Pot, du hast auf der anderen Seite das Projektmanagement, du hast verschiedene andere, ich sag mal, Agenturen oder andere Abteilungen, ob das jetzt PR ist oder andere Marketingabteilungen oder wie auch immer, wo du einfach erstmal sondieren musst, was haben die denn an Ressourcen, was produzieren die auch, was kommt da auf dich zu, auch IT natürlich ganz wichtig. Und dann macht eigentlich auch erst so eine Budgetgeschichte Sinn, ja. Also das sind halt diese ganzen Dinge, die vorher irgendwie passieren müssen, wo wir dann auch immer sagen, okay, wir können ihnen nicht sagen, was das kostet, weil es kommt ganz drauf an, wie viel sie auch machen können. Und ich meine, wir sind jetzt auch ein bisschen mehr in Richtung 360 Grad aufgestellt mit eigenen Entwicklern und kannst ja selber machen. Aber so als klassische SEO-Agentur, als Performance-Agentur musst du halt wahnsinnig gut kommunizieren mittlerweile. Weil sonst fliegt ja dieses Projekt danach um. Weil was ist denn das Schlimme dran? Man könnte ja jetzt hingehen und sagen, ja gut, ich meine, dann habe ich jetzt hier in Jira 25.000 Tickets reingetickert und die werden halt nicht abgearbeitet. Das Problem ist aber, dass man ein halbes Jahr später, wenn der Vertrag halt ausläuft, dann keinen Job mehr hat als SEO, weil der Kunde sagt, ja, pff, ich muss ja jetzt erstmal gucken, dass ich meine 25.000 Tickets hier mit meiner IT durchkriege. Bist zu teuer, um einfach nur zu monitoren. Also es ist so ein bisschen Lebenserhaltung eines SEOs auch, dass man da einfach schaut, entsprechend gut zu kommunizieren.
Absolut. Und ich meine, das gibt es halt auch, das sieht man natürlich aber auch von der SEO-Seite oft komisch sein. Man ist ja oft nicht der Erste, der da ist und dann kriegt man so alte Tickets, die da rumgondeln und da steht dann drin, ihr habt hier 300.000, 3,2er, mach mal ja, weg. Total.
Aber das ist ja der
okay, welche
denn? Das ist ja der nächste Punkt, warum SEO-Projekte scheitern, muss man einfach sagen, wegen Inkompetenz. Also es gibt ja die böswillige Inkompetenz, also die Abzocker, die gibt's auch noch auf dem SEO-Markt, kriege ich immer Krätze. Aber es gibt natürlich auch einfach, ich sag mal, unfreiwillige Inkompetenz, also wo es Leute halt nicht besser wissen. Und das sieht man Gott sei Dank weniger in spezialisierten Agenturen, aber der Kunde wählt halt manchmal einfach auch den falschen Agenturtyp. Auch da wieder nicht willentlich, aber wenn du halt so eine, ich sag mal, eher werbelastige Werbeagentur hast oder irgendwie vielleicht eine reine Technikagentur, natürlich sitzt da auch jemand, der denkt, er könnte SEO, und ich glaube, der meint das auch wirklich so. Wenn der aber halt irgendwie, was wir zum Beispiel relativ häufig haben, weil wir es vorhin drüber hatten, Rel Next Pref nicht oben in den Head setzt, sondern einfach unten in die paginierten Links reinsetzt, so wie Rel gleich No Follow unten in Links, dann ist das halt für ein Popo. Und das sieht halt keiner. Und das ist dann in genau diese Inkompetenz, warum halt so SEO-Projekte scheitern. Ne? Oder anderes schönes Beispiel aus der Praxis, hast du eine Suche, Technikagentur hat das umgesetzt, eine interne Seitensuche, mit unten entsprechend beliebte Suchbegriffe. So, was passiert, wenn du da draufklickst, und was passiert, wenn der Crawler draufklickt? Der kommt dann auf die Suchseite mit entsprechend nochmal drei weiteren Vorschlägen. Und dann geht das halt so rekursiv schön weiter runter. Und dann hast du mal ruckzuck halt von einer kleinen Domain, die vielleicht nur 2000, 4000 URLs hat, hast du halt dann drei Tage später, hat mich selbst überrascht, halt auf mal 3 Millionen URLs. Ja, und damit hast du die Seite halt mal für locker mal ein Dreivierteljahr abgeschossen, weil halt der Panda vorbeikommt. Und das ist halt die Inkompetenz, die ich meine, warum halt SEO-Projekte scheitern, weil danach bist du jetzt erstmal beschäftigt, mit dem ganzen Kram wieder aus dem Index rauszukriegen. Und optimierst ja nicht, sondern versuchst erstmal zu retten.
Absolut.
Und deswegen, also Obacht bei der Dienstleisterwahl natürlich, aber meiner Meinung nach ist es am seltensten eigentlich die wirkliche Abzocke, sondern es ist vermeintliche Kompetenz, die aber halt in dem bestimmten Bereich halt dann die Inkompetenz leider ist. Ja,
ja, definitiv. Also das ist richtig. Was ich halt auch echt ärgerlich finde, ist, wenn du siehst, da haben Leute halt irgendwie einen Screaming Frog drüber gehackt und geben dann halt dann einfach an die Technik als Ticket sozusagen die Listen. Guck hier, so viele intern verlinkte 301er, verlinkt mal direkt. Direkt. Ja. Und wo ich sage, das ist... Den Screaming-Frog hätte der arme Techniker wahrscheinlich noch selber anschmeißen können, wenn er wüsste, dass es ein Tool ist und diese Liste rausbekommt. Die Frage ist, woher kommen die denn? Also ich meine, du hast natürlich eine Linkgebende und eine Seite, eine Redirect und das Linkziel. Also Ja, das siehst du. Aber die Frage ist doch, gibt es Muster? Und das Schönste ist doch, oft sind so Dinger ja irgendwo in der Navi drin. Und da gibt es einen Grund, der 100.000 davon macht. Also wir schauen es halt immer an, woher aus der Seite kommt, bis man dann den Übrigen hat, okay, die sind alle irgendwie manuell. Da geht kein Weg dran vorbei, da muss man die Seiten einzeln öffnen und den Link umziehen. Aber diese Analyse, was ist denn das eigentlich und kann ich das irgendwie vereinfachen? Oder gibt es halt aus nicht ein Ticket dazu, sondern halt eben 5 oder 10, je nachdem, wie viele Gründe es gibt.
Ja, aber gerade dieses 301-Thema, also das hast du ja beim Relaunch viel oder bei Systemumstellungen oder sowas, da gibt es ja auch entsprechende Beispiele, wenn man jetzt mal irgendwelche Sistrix-Sichtbarkeitsindizes anguckt, wo dann irgendwelche Relaunches schiefgehen, weil sie abstürzen, wo immer alle schimpfen, teilweise auch auf Konferenzen bei ihren Slides dann, ja, die haben das nicht hingekriegt. Das meiner Erfahrung nach und von dem, was ich weiß, ist selten so, dass der oder die SEOs, ob das Inhouse ist oder Agentur oder wo auch immer, das nicht hinkriegen, sondern auch da wieder eine Projektmanagement-Geschichte. Also wenn der SEO halt noch nicht fertig ist mit den ganzen 301 Relay Management und da hast du halt zu tun, wenn es halt nicht regelbasiert mit 20.000 Geschichten geht, dann dauert das mal ein paar Tage. Und wenn die dann halt trotzdem die anderen dann sagen, nee, wir müssen jetzt online gehen und einfach nur die Hälfte davon reinnehmen, dann hast du halt ein Problem. Und dann hat der SEO eigentlich einen guten Job gemacht, aber er konnte halt nicht fertig machen.
Ja, genau. Oder man sagt halt lastmäßig. Also man darf nicht vergessen, also ich meine, kaum mehr Leute haben auch schon gesehen, was hat denn da wollen die da halt irgendwie 30.000 Redirect-Regeln in ihrer HTXS klemmen. Man kann es so tun.
Ja.
Ist halt scheiße. Also dann sagen sie, okay, dann machen wir halt nur 50. Okay, dann ist ja wieder ein Scheiß. Da passieren halt auch die lustigsten Sachen, die du einfach nicht drüber nachdenkst und sagst, vorher habt ihr denn überhaupt irgendwie ein Weiterleitungsmanagementsystem, um den ganzen Scheiß abzuwickeln, weil die HTX ist für solche Größenordnungen halt definitiv der falsche Ort. Ja. Und dann ist es halt nicht da. Oder aber auch spaßig, du machst es halt doch und dann ist das Ding halt grottenlangsam. Oder überhaupt, die Maschinen werden nicht hochgefahren im V-Launch. Also Google greift ja wie bekloppt zu an so einem V-Launch. Das hat er schon genug gesehen, die halt einfach nur noch 500er ausspucken.
Ja, total, kommt sehr regelmäßig vor. Ja, oder dann der Fehler dann im Prinzip, wenn wir schon bei Relaunch sind, dann zu sagen, okay, wir haben ja jetzt alles irgendwie rausgefunden, was wir 301 müssen, oder 410. Ich meine, dass man dann sagt, okay, ein paar Sachen fliegen dann auch komplett immer raus. Aber viele hören einfach danach auch auf und sagen, okay, boah, jetzt haben wir ein halbes Jahr an dem Relaunch gearbeitet, jetzt müssen wir uns endlich mal um andere Sachen kümmern. Ne? Und IT hat andere Ressourcen, weil da sind ja 25 andere Projekte liegen geblieben. Und der SEO kommt danach, wenn es ein guter ist, und sagt, okay, ich monitore das Ganze jetzt über, weiß ich nicht, ein 404-Tracking über Google Analytics oder sonst wie, oder die Logfiles. Und dann hast du nachher noch eben 2 Hände voll Regeln. Und das haben wir auch schon erlebt. Manchmal wartest du dann einfach 3 Wochen, bis diese Regeln dann irgendwo reingebaut sind, weil halt das Content-Management-System das nicht kann. Ja, also das ist halt dann doch die HTXS oder im Nginx dann halt in der Config. Und dann kann dir so eine Seite auch nach dem Relaunch mal abrauschen oder zumindest einzelne Bereiche, weil halt einfach was fehlt. Ne? Ist ja auch häufig so, dass Google dann, wenn sie schon den Relaunch erkennen, uralte URLs von dem Vor-Relaunch auf einmal nochmal rausholen, die du dann halt auch wieder redirecten musst, von denen du gar keine Ahnung hattest, wenn du eine neue Agentur bist. Also alles so Dinge, warum dann Relaunches dann letztendlich scheitern.
Genau, aber da hast du gesagt, also einfach, gleich mal zurück zu deiner Liste, weil ich finde es ganz spannend, bei den Dienstleistern, was kann zum Problem führen, ist halt einfach Unerfahrenheit oder Inkompetenz, was natürlich wirklich das Problem ist bei nicht, also Agenturen, die noch 15.000 andere Sachen machen oder Unternehmen, die noch 15.000 andere Sachen machen. Ich meine, du weißt, mittlerweile schreibt sich auch jeder Depp den Kram. Ich meine, das geht nicht uns so, es geht ja wahrscheinlich den Leuten, die sehen, Social Media ist halt auch ähnlich. Ist halt einfach kein geschützter Begriff. Ja, und dann ist die Frage, oft ist dann halt einer, der es kann und der Rest dann halt nicht und dann irgendwie da die Sachen hingeschmissen.
Das ist ja auch legitim. Also ich meine, die ganzen Textagenturen ärgern sich ja wahrscheinlich auch wie Bolle, dass auf einmal irgendwie vor ein paar Jahren die SEOs kamen und gesagt haben, oh, wir haben ja was Neues, Content Marketing, wir schreiben jetzt Text und vermarkten die. Und da ist bis heute, glaube ich, noch einiges, wo man hätte mal bei einer Textredaktionsagentur gucken können oder fragen können, um es gleich besser machen zu können. Der SEO in seinem natürlichen Gehabe hat ja immer so die leichte Überheblichkeit, dann auch alles neu erfinden zu können und zu müssen. Insofern, ich glaube, dass wirklich meistens dieses Inkompetenz und Unerfahrenheit einfach eine Frage der falschen Auswahl oder der vielleicht nicht glücklichen Auswahl ist. Ja, und dass da wenig Böswill ist, weil es wird häufig unterstellt, dass es immer so, ja, die können das nicht oder wollen das nicht. Ich glaube, es ist einfach, man sieht es nicht, dass hinter diesem ganzen SEO vielleicht dann noch ein bisschen mehr klemmt. Also ich erlebe das immer auf Stammtischen, Typo-3-Stammtischen zum Beispiel, wenn man da mal sagt, was eigentlich so alles eine SEO-Agentur, wir sind jetzt keine reine SEO-Agentur, aber was die Unit da macht, dass das ein bisschen mehr ist als Title und Description optimieren und schöne URLs generieren. Das ist ja schon eine Welt, die relativ komplex ist, auch wenn man nicht drinsteckt. Ja, und der zweite Punkt ist, selbst wenn man es kann, mangelnde
Qualität. Ganz kurz, ich möchte ganz kurz einhaken, weil es gibt da natürlich, ich habe da eine ganz spannende mal mit so einer Full-Service-Agentur so ein Gespräch gehabt und muss natürlich sagen, eins ist recht, wir haben natürlich hier einen Bias drin in der Wahrnehmung, weil wir sehen ja alle die, wo es schiefgelaufen ist. Ja. Es gibt jetzt natürlich die, wo es gut läuft, die schlagen bei uns ja nie auf. Ja. Deswegen wissen wir die Gesamtfrequenz nicht. Also es gibt, wir können definitiv sagen, es gibt Probleme, dass es schieflaufen kann. Wir können jetzt aber nicht sagen, wie groß das Problem ist, weil wir das Gesamtthema nicht kennen. Ja. Und offensichtlich kriegen es auch einige gut hin, weil sonst müssten noch mehr bei uns aufschlagen. Also das ist jetzt nicht so, dass es immer Inkompetenz ist. Deswegen nur das auch noch mal. Aber es ist einfach ein gewisses Risiko. Und ich sehe das halt gerade bei, also wenn die richtig groß sind und weil natürlich als SEO, wenn man dann eingreifen müsste und müsste die Leute, die eigentlich das Geld reinbringen, stoppen oder ändern, dann ist man in so einem Zielkonflikt drin.
Ja, ja.
Das, wo ich immer sage, es gibt, die Guten können es auffangen, die weniger Guten können es weniger gut auffangen.
Ja, schön.
Genau. Ja. Genau. Mangelnde Qualitätssicherung war dann nächstes.
Ja, das hat man natürlich auch häufig. Also, das ist ja ganz wichtig. Also ich meine, das hängt so ein bisschen zusammen, haben wir teilweise auch, also das Thema Qualitätssicherung hat, glaube ich, jede Agentur, die wächst. Also wir sind jetzt, letztes Jahr haben wir 10 Leute eingestellt, jetzt dieses Jahr im Prinzip schon 3, also fast jeden Monat einer. Also wir sind jetzt 27 Leute. Und da hast du halt natürlich mit Qualität und Qualitätssicherung zu tun, gerade wenn du sehr viel Inhouse-SEOs berätst auf hohem Niveau. Und was wir halt häufig sehen, ist, dass viele Arbeiten nicht richtig gut gemacht werden, also auch jetzt quasi in-house, wo dann eben die Qualitätssicherung fehlt. Also teilweise auch aus Überheblichkeit nach dem Motto, ja, das läuft immer so bei Google. Du hast ja vorhin gesagt, je nach Domain, das haben wir auch, ist unterschiedlich. Also man muss da so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und deswegen ist Qualitätssicherung und nicht vorhandene oder schlechte Prozesse halt definitiv ein Grund bei mir auf der Liste, warum SEO-Projekte eben scheitern können. Ja, weil das führt nicht immer dazu, dass man das Schlechte macht, aber es führt vielleicht dazu, dass man nicht das Richtige macht. Also Qualität eher im Sinne von den vielen Varianten, das Richtige zu wählen. Und wenn du halt im SEO das Falsche wählst oder vermeintlich nicht das Richtige, das ist nicht immer das Gleiche. Also ich sag mal, du gehst hin und sagst, ich entscheide jetzt, dass als Projektmanager, dass wir jetzt irgendwie 100 Description-Tags optimieren, dann ist das wahrscheinlich die falsche Entscheidung, wenn die Ladezeit halt zum Beispiel noch 4 Sekunden ist. Und genau. Das muss eine gute Qualitätssicherung oder ein guter Prozess halt auffangen. Und ich glaube, dass es bei allen Agenturen, die jetzt stark gewachsen sind in den letzten Jahren, und viele sind stark gewachsen, weil der Markt es halt hergibt und weil die Nachfrage da ist, das ist die Arbeit, die man leisten muss. Und das ist in-house nicht.
Und da hast du natürlich, genau. Und da war eine spannende Frage auch für dich, wie du damit umgehst, weil das ist natürlich, also wir können das mal konsternieren, es gibt nicht den SEO. Ja. Techniker tut sich ein bisschen schwer mit Text in der Regel. Also man kann natürlich Leute geben, die alles wirklich, aber die sind so selten. Also in der Regel ist man in irgendetwas gut und den Rest weiß man irgendwie, kommt man irgendwie mit zurecht. Man fühlt sich aber nicht so, ist aber nicht in der eigenen Komfortzone. Man kennt aber die Kollegen, die sich mit auskennen, natürlich. Also wir haben ja so eine Klasse, so ein bisschen so Matrix, also wir fragen, okay, wir sind noch überschaubar, weil wir sind unter 10, das heißt, wir können noch relativ schnell im Raum reinbrüllen, da geht es noch so. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eigentlich den Mitarbeiter auf das Thema setzt, der sich mit dem Hauptproblem, was man selber erkannt hat, auch am wohlsten fühlt. Also das jetzt nicht unbedingt den Schreiberkönig zu einer Technikhölle schickt, weil er dann trotzdem mit den Schreiberthemen anfangen wird, weil er sich wohler fühlt. Genau. Also oder viel einfacher, natürlich die Technikthemen, die sind so schön digital, dann sagst du immer, warum schickst du jetzt einen armen Kunden, wenn diese Technik, der bleibt eh hängen. Was hast du dem da angetan? Ich meine, das ist ja nicht falsch, was du geschrieben hast, weißt du, aber der Arme ist halt überfordert.
Genau. Ja, und das ist halt ein Thema der Qualitätssicherung, genau. Oder vielleicht auch der Prozesse dann, ne? Also, weil du hast ja verschiedene Dinge. Also, auch wenn ein Consultant irgendwie seit 2 Jahren auf dem Kunden sitzt, dann tut es einfach gut. Auch das ist Qualitätssicherung, wenn regelmäßig jemand anderes auch mal reinguckt, ja. Und wenn er dann nur sagt, nee, kann ich nicht umsetzen, geht nicht, hängt schon in Jira oder was auch immer. Aber dass dann einfach jemand nochmal drauf guckt und die Qualität der Beratung eben hochhält, ja. Oder dass man hingeht und was wir dann auch regelmäßig machen, eben dann auch sich Zwischenziele setzt. Also das dann sozusagen, wo will ich eigentlich hin? Klar, seine Jahresziele, aber dass man halt auch Zwischenziele dann hat für sich, das muss ja gar nicht mit Kunden kommuniziert werden, und da entsprechend dann die Prozesse danach priorisiert. Also dass ich sage, okay, mein Ziel ist jetzt eben halt, die Ladezeit runterzubekommen, und dann hilft es nicht, wenn ich Descriptions irgendwie mache und die Ladezeit muss ich, weil warum auch immer, optimieren. Und das sind diese ganzen Zyklen, die, und da bist du wieder bei der Größe, die halt man als Freelancer so für größere Projekte halt mittlerweile gar nicht mehr abbilden kann, weil du so viel unterschiedliche Qualifizierungen auch brauchst im SEO. Du hast den Technik-SEO, du hast den Content-SEO, du hast dann, sag ich mal, eher den kommunikativen SEO-Projektmanager, der aber auch trotzdem SEO verstehen muss. Das sind einfach komplett verschiedene Paar Schuhe mittlerweile. Und gut, deswegen macht der Job ja auch so einen Spaß. Aber man muss halt gucken, dass man hinterherkommt.
Exakt. Und da ist halt auch mal das Thema, wo man sagt, man braucht so eine Mindestbudgetgröße, weil das Thema, ich bin jetzt seit 6 Monaten am Kunden, haben wir auch so, also wir versuchen so alle 6 Monate mal einen Kunden zu nehmen und mal zu besprechen, so mit ein paar mehr Leuten, einfach neue Ideen zu bekommen oder zu sagen, habe ich mal sich verrannt. Und dieses Spiegeln, wenn ich mit 3 Leuten hinsetze, eine Stunde über einen Kunden, gehen halt schon wieder 3 Stunden weg. Also das geht ja relativ schnell, sobald mehrere Leute zusammensetzen, das macht manchmal Sinn einfach, damit man mehr Ideen bekommt. Und wenn man da auf Kante budgetiert ist, dann kommt man dazu halt einfach nicht.
Ja, und das ist dann aber auch wieder ein Punkt, auch wieder da die Qualitätssicherung quasi schon in der Kundenannahme oder Budgetvergabe. Das heißt, wenn du halt siehst, okay, das ist ein Projekt, wo wir 5, 6, 7 verschiedene Baustellen haben, die ich nur mit einem Team von 2, 3 Leuten, vielleicht noch der Webanalyst dazu, der halt entsprechend die Daten liefert für die SEOs, und dann auch noch der Konzepter, der halt vielen auch noch die Seitenstruktur modelliert oder einzelne Call-to-Actions baut, dann hast du einfach ein Team von 4, 5 Leuten damit dran und du weißt, da kommst du dann halt auch mit 2, 3 Personentagen im Monat halt nicht hin. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, und das ist für mich auch Qualitätssicherung und Prozessmanagement, dass du vorher halt schon lernst, welche Projektkunden, welche Ressourcen brauchst du auch, um einen Kunden gut und hilfreich bedienen zu können.
Absolut.
Ja. Und das ist das Schwierige auch an dem Job, also ohne Frage. Aber auch da wird man ja immer besser entsprechen. Auch da durch Falscheinschätzungen muss man da auch selbstreflektiert hingehen und sagen, okay, wie kann man das jetzt irgendwie, was war da die falsche Einschätzung? Warum haben wir vielleicht in unserem Onboarding den Kunden die 3 falschen Fragen gestellt oder die 3 richtigen nicht? Und so optimierst du ja dann auch quasi wiederum deine Prozesse und deine Qualität.
Exakt, genau. Das hast du noch hier zu wenig Zeit investiert.
Ja, gerade am Anfang, also wenn der Dienstleister, also entweder jetzt der Inhouse-SEO oder die Agentur oder wer auch immer, zu wenig Zeit investiert am Anfang, ist es eine Beobachtung, du hast jetzt halt irgendwie deine X-Personentage meistens, und dann hängst du dran und sagst so, gerade am Anfang gibt's ja meistens mehr zu tun als die, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Tage, und wenn man dann zu wenig Zeit investiert, dann kommst du dahin, dass das Projekt nicht losgeht richtig, und dann, ja, bevor der Flieger quasi abgehoben ist, stürzt er dann irgendwie den Wall runter. Und deswegen zu wenig Zeit investiert am Anfang.
Absolut. Deswegen sind wir immer ganz froh, dass wir sagen, wir machen dir so ein kleines Onboarding-Projekt.
Ja, das.
Auch weil wir einfach mal beim Kunden auch aufschlagen müssen, um von ihm etwas, sind wir ganz verwirrt, sage ich mal, von ihm ja wissen. Also auch wieder, jetzt sind wir wieder bei den Fragen. Also wir müssen den Kunden ja verstehen. Also dieses Thema, ihr kommt jetzt, danach wird alles besser, ist halt nicht. Ich muss halt verstehen, was sie wollen und was ihr Geschäftssinn ist, wo sie was verdienen, wo sie nicht verdienen, wie ihr Vertrieb oder wie ihr Service funktioniert.
Wie ist ihr Markt? Was ist das Tolle an ihren Produkten? Warum sollten sie und nicht andere da vorne stehen? Also das sind die ganzen Fragen, die man stellen muss. Und was da halt auch gleich dann dazu kommt, ist, dass man dann halt in der Zeit halt auch gleich auf Quick Wins achtet. Also das ist so der Punkt, ich meine, da kann man jetzt sagen, okay, ist doch egal. Aber das ist einfach wichtig, um am Anfang loszukommen und zu zeigen, hey, schau mal, weil das ja auch intern teilweise wichtig ist für den Kunden, ja. Ich meine, du wirst dann engagiert von einer Marketingabteilung, die muss ihre Budgets ja auch rechtfertigen oder dann auch das. Und wenn man dann gleich sagen kann, schaut mal, das hat jetzt nicht 2 Jahre gedauert, bis das SEO wirkt, sondern irgendwie nach 2, 3 Monaten haben wir hier schon Effekte. Diese Quick Wins sollte man am Anfang nehmen, oder anders formuliert, wenn man zu wenig Zeit investiert am Anfang und keine Quick Wins mitnimmt, dann hat man einen unnötig schweren Start und im schlimmsten Fall kann das Projekt dann echt scheitern.
Genau, wobei man natürlich klar sagen muss, es ist nicht das, es gibt nicht den Quick-Win, weil es auch ja. Das unterscheidet sich bei jedem Kunden. Deswegen aber halt auch dieser Vortermin, wo man halt immer, oder auch, wenn man zumindest telefonisch mit einem längeren Gespräch hinkriegt, wo wir auch wirklich abfragen, was könnt und was dürft ihr aktuell alleine? Weil ja. Das sind dann die Quick-Wins. Da kann man sagen, okay, die können alleine nur die Descriptions, bisschen mehr ist es, dann mache ich den Scheiß halt. Also, weil alles andere hängt wieder im Schira, muss diskutiert werden, etc., dann sage ich, alles, was wir können, haben wir getan und damit kriegt man trotzdem schon irgendetwas hin und ich kann eine Wirksamkeit nachweisen. Ja. Und das ist für mich auch mal eins der wichtigsten Sachen. Also, was kann man alleine machen mit den Leuten, mit denen man gerade zusammen ist?
Ja. Also, mein liebster Quick-Win, weil du sagst, es gibt ja nicht immer den gleichen, das stimmt. Ich gucke aber mittlerweile, seit jetzt schon ein paar Jahre her, großer Verlag hat uns angerufen, hat gesagt, so, wir ranken gar nicht. Irgendwie, das funktioniert alles gar nicht, nur ein paar URLs sind indexiert und irgendwie haben wir keinen Traffic und sehr komisch. Und dann haben wir ein paar Dutzend Tage quasi für ein Audit bekommen mit verschiedenen anderen Geschichten, weil wir gesagt haben, oh, da waren ja schon Leute dran und so. Und das Erste, was ich mache, so nach 2 Minuten, guck mir die Robots.txt an und sehe halt ein Disallow auf alles und denk so, okay, das ist mein Quick-Win. Ja, dann habe ich kurz mich dabei erwischt, zu überlegen, ob wir jetzt noch die paar Tage erst machen sollen, aber ich habe dann zum Telefonhörer gegriffen und habe gesagt, du, da ist ein Problem und zwar, das ist relativ simpel, mach mal. Und dann haben wir das erstmal gemacht und dann waren dann die ganzen Sachen auch da und dann haben wir den Audit dann trotzdem durchgeführt, da gab es noch genug andere Probleme, aber das war so mein Quick-Win des Lebens eigentlich, also das ist krass. Also danach ein paar Millionen URLs indexiert und das Ding, also das waren tolle Kurven.
Genau, nee, aber deswegen hier auch, ich habe immer Schulter, also gerade, also da sind wir jetzt wieder nicht bei Betreuung, sondern Projekt oder Audit, was ja oft manchmal auch der Einstieg halt in die Betreuung ist. Aber wenn man so ein Audit macht und man hat da halt irgendwie seine, weiß ich was, 10 Tage, 20, 5, je nachdem wie groß das Ding ist, es schwankt halt sehr stark von der Komplexität der Seite und der Fragestellung, die dran sind. Dann ist es ja nicht nach, also weil so 10 Tage, nicht nach 10 Tagen vielleicht, sondern eher so nach 20 bis 30, weil man arbeitet, weißt du, es dauert ja, rück, so. Und wenn wir da irgendwas sehen, was genauso bekloppt ist, was ja immer mal passiert, letztens hat man irgendwie so ein riesen Archiv entdeckt, und gesagt, dann mach einfach weg. Ja. Wir sehen, Analytics, da ist kein Sau, weder über SEO noch so, also da ist einfach keiner, es erzeugt aber 80% einer ganzen URL, also da brauche ich jetzt nicht drüber zu reden, ganz im Ernst, Kinders, mach's weg. Ja. Habe ich dann auch schon so zwischendrin immer rüber mit einer Begründung etc. pp. Auch schon allein deswegen, dass man nicht so schweigend wirkt. Weißt du, nach dem Motto, oh, jetzt habe ich den Auftrag und das höre ich von denen. Ja. Jetzt kommen die hinweg angefahren und dann kriege ich hier ein Slide-Gewitter.
Genau, die krasse Präsentation nach 3 Wochen Stille, ja. Ja, das kenne ich. Also was wir jetzt relativ viel haben, und das ist, glaube ich, auch was eben dann die Projektzusammenarbeit fördert und das Verständnis, dadurch, dass es ja immer mehr SEOs gibt, die in-house arbeiten und damit ja auch dann sozusagen so die Standardsachen idealerweise alle abdecken, ist es gar nicht mehr so, dass man jetzt so unbedingt, also ist immer noch anteilsmäßig viel, aber unbedingt so eine Dauerbetreuung dann hat, sondern du kommst halt rein, um bestimmte Projektteile zu machen. Also du machst einen On-Page-Audit, Ladezeit-Audit, irgendwie eine interne Verlinkungsanalyse oder sowas. Also gehst sozusagen nochmal die letzten 20-30% dann mit denen. Und das ist sehr spannend, weil das eben so projektbezogen ist und du damit dann das, was du sagst, diese Kommunikation, die sich sonst so schleppt, sehr, sehr staccato-mäßig zwischendurch ist. Also das finde ich sehr spannend, auch quasi, wenn du keine Dauerbetreuung im Prinzip hast.
Genau, wobei das sind sowieso meine liebsten Kunden, wobei man die auch viel in der Dauerbetreuung haben, wobei wir da einfach sagen sind, da reden wir halt einfach eher nicht von Monats, also ich mag sowieso viel lieber, sondern von was glauben wir dieses Jahr zu verbrauchen? Und dann gibt es so 2 Monate Stille und dann 2 Monate Vollgas, je nachdem, wie es bei Ihnen halt auch ist. Und am Ende kommst du irgendwo raus und wenn du es dann halt nicht verbraucht hast, dann sage ich halt, hast du es halt geschenkt. Also ich meine, wenn ich halt nicht gearbeitet habe, dann brauche ich halt auch kein Geld. Aber es ist halt so, in dem Moment ist es halt schwer zu schätzen. Da sagt er, also ich guck, da hast du das Klassiker, du, ich habe hier irgendwie, schmeiß über den Tisch und wenn du es dann halt nicht brauchst, dann gibt es halt auch, also keine Rechnung und dann macht es, weil das Schätzen, wenn du weißt, das Geld ist dann auch weg, ist halt dann auch für jede, dann verbringst du Tage mit diskutieren, wo ich sage, da hätte man schon längst arbeiten können, Kinder, also lass uns auch einen Vertrag einfacher gestalten.
Aber das setzt halt Vertrauen in die Kompetenz und Redlichkeit voraus, ne? Also wenn du das nicht hast, dann willst du halt als Kunde willst du halt dann deinen Vertrag haben, wo du weißt, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Personentage und möchte bitte 5 Minuten genau nachgewiesen haben, wie das verbracht worden ist.
Und das kriege ich hin. Also Zeitnachweis kommt trotzdem. Gerade dann kommt der natürlich, weil wir ja wirklich nur geleistete Zeit auch abrechnen.
Ach, okay.
Und zwar nicht 5 Minuten, sondern 15 Minuten genau. Der kommt, aber du musst halt eben, du kriegst halt nicht gesagt, du hast jetzt hier irgendwie 60 Tage und dann musst du jetzt auch die 60 Tage abrufen, ansonsten berechnen wir den Rest, weil du es halt so bestellt hast, sondern was halt eben, es verfällt halt einfach.
Ja, ja, ja.
Am Ende. Ja, gut, das. Und das dann, weil ich sage, ich schätze lieber ein bisschen höher, weil meistens unterjährig was Neues zu bekommen, blöder. Und wenn man irgendwo doch hängen und ist was Spaßiges drin, dann
kann man noch ein bisschen tiefer, ne? Ja.
Genau, und wenn nicht, dann wird es halt nicht ausgegeben. Also das macht wirklich richtig in der Zusammenarbeit Spaß, gerade mit Inhouse-Leuten, weil wir natürlich schon auch stark sind im Prozessthema dann gerade Leute, die intern anfangen, oder jetzt hatten die angekommen und sagen, okay, wir werden jetzt hier größer, wie organisieren wir uns denn eigentlich? Und da dann halt wirklich was, wie oft, in welcher Form und so, auch mit dem entsprechenden Stakeholdern, also eben, weil viele kommen als SEO rein und haben noch gar keine PM-Erfahrung, weil die halt vorher bei einer Agentur waren. Das sind dann wirklich gute SEOs, aber es fehlen dann da und sollen auf einmal sich mit 10.000 Leuten abstimmen. Und dann ist es natürlich gut, wenn du reinkommen kannst und sagst, komm, haben wir alles schon 10-mal durch.
Total. Ja, macht ja Sinn. Also da bist du halt voll in dem Enabling-Thema drin und bist ja mehr Prozess und Qualitätsberatung und Sicherung und Kommunikationsberatung als SEO-Agentur in dem Fall. Ne?
Ja. Exakt, aber das macht wirklich auch Spaß. Also das ist halt wesentlich angenehmer als Kunden, wo halt kein Verständnis, weil da kommt es halt nicht weiter. Also wenn die Leute das nicht haben, dann sag mal, wen deuten wir denn hier aus? Also bei uns das ganze Thema Wissenstransfer ist auch riesengroß. Also weil wie gesagt, wir machen Arbeit und wenn vor Ort keiner ist, der den Kram durchkämpft und aufpasst, dass die Tickets nicht wieder rausfliegen, dann kommst du einfach auch von alleine von außen.
Weil ich muss sagen, ich habe auch Spaß dran, aber das ist so mein SEO-missionarischer Gedanke. Ich habe auch Spaß dran an Projektpartnern oder Kunden, die eher nicht so begeistert oder überzeugt sind von SEO. Also entweder, weil sie es noch nie waren oder weil sie halt schon 2-3 Mal böse auf die Schnauze geflogen sind, entweder absichtlich oder unabsichtlich. Also von Agenturseite jetzt. Und da habe ich schon so meinen Spaß dran zu sagen, okay, Leute, passt auf, dann lasst uns mal so und das machen und gucken und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und da hast du nämlich sehr begeisterungsfähige Menschen auf der anderen Seite. Also das ist, kann man schon auch so machen. Aber zurück zu unseren, wenn wir schon quasi vielleicht bei Kunden sind, also was, weil SEO-Projekte oder SEO-Betreuung ja auch schief laufen auf Kundenseite.
Genau. Du hast ja hier noch ein ungeschicktes Keyword-Set gewählt, also bei den Dienstleistern, genau. Da finde ich natürlich auch ein spannendes Thema, sagst du ja hier zum Beispiel nur den Kunden gesagt, hier, wir gehen auf diese Money-Keys und da kann man sich natürlich...
Genau, verrennen. Ja. Also es ist im Prinzip ungeschickt gewähltes Keyword-Set, das trifft es genau, ist, dass man halt sagt, okay, also ist ja nicht teilweise nur aus Agentursicht oder aus Inhouse-SEO-Sicht, sondern weil halt Geschäftsführer sagt irgendwie sowieso, also bei uns heißen diese Keywords auch Geschäftsführer-Keywords, sind so markiert im Projektmanagement-System und man muss halt gucken, dass man richtig mixt. Also geht so ein bisschen auch in die Quick Wins von oben, dass du jetzt halt nicht nur die Top-Money-Keywords, die du in 3 Jahren vielleicht erreichen wirst oder irgendwie auf Seite 1 dann kommst damit erst in 3 Jahren, sondern dass man das halt mischt, auch verschiedene informatorische, transaktionale Geschichten. Also die Keywords, als Agentur gehst du ja heute auch nicht mehr hin und hoffentlich auch als Inhouse-SEO nicht mehr und sagst so, das ist jetzt unser Keyword und damit gehen wir vor, sondern du kommst ja themen- und strategiegetrieben ran und dadurch kommen nachher dann wieder die Keywords raus irgendwann oder nennst Entitäten, das ist ja dann in dem Fall wurscht. Aber wenn du nachher so eine Keywordliste siehst als Ergebnis, weißt du schon, wenn die komplett Money-Keyword getrieben ist, dass es wahrscheinlich, wenn es jetzt kein Big Player ist, halt nicht unbedingt die beste Strategie ist. Ne? Also insofern steht dieses ungeschickt ausgewählte Keyword-Set ja eigentlich für viel mehr.
Genau, ich versuche immer zu sagen, also ich bin ja schon seit, oh Gott, ich sage das ja schon seit ewig, ich habe auch in der Telekom schon, also wirklich seitdem ich da in dem Job bin, gesagt, wir vergessen Keywords im Reporting oder in der Zieldefinition, sondern Ziele sind X, Y, Z mehr Traffic oder aber, wenn ich ein konversionsgetriebenes Geschäft habe, halt Leads oder Umsatz oder whatever, also harte KPIs,
ja.
Weil ich frei sein will, weil ich eben nicht weiß, in dem einen ist die Konkurrenz, dann möchte ich ausweichen. Ich möchte unterjährig ausweichen können und die richtige Strategie finden, um das definierte Unternehmensziel zu erreichen. Und ansonsten laufe ich im schlimmsten Fall zu dem Sommer, dann laufe ich halt in so eine Red Ocean-Situation rein und sehe links und rechts den Blue Ocean, nur es bringt mir nichts, wenn ich das tue.
Ja, ja, aber manchmal bist du halt als, also ich glaube im Konzern oder jetzt bei der Telekom war das anders, wenn du als SEO-Agentur nicht so hoch aufgehängt bist, weil der SEO in Inhouse auch nicht so hoch aufgehängt ist, dann hast du gar nicht die Wahl. Also das heißt, du musst dich schon committen auf bestimmte Themen, also zum Beispiel eine neue Produktlinie. Du kriegst den Job, um die neue Produktlinie halt mit, weiß ich nicht, Mikroseiten und Landingpages und sowas entsprechend zu pushen. Dann bist du dann definitiv im Red Ocean. Also du kannst auch nicht ausweichen. Du kannst dann höchstens sagen, okay, wir machen jetzt hier ein bisschen mehr informatorisch oder wir wollen irgendwelche Featured Snippets oder sowas generieren. Aber du bist im Prinzip dann auf dieses Keyword-Set letztendlich dann fokussiert. Ich glaube, da wird man auch mittelfristig nicht rumkommen. Und ob das jetzt Keyword-Set nennt oder Themen-Set, also das ist ja im Prinzip dann das Gleiche, aus der denke. Und da muss man halt höllisch aufpassen, auch da wieder, was man kommuniziert und was man sinnvollerweise wählt.
Genau.
Und das ist eine große Erfahrungsgeschichte. Das merke ich bei unseren Junioren und Trainees immer wieder, dass dieses, ich kann Keyword-Recherche, das mag auch stimmen, aber die Erfahrung, dann nachher die richtigen Themenbereiche auszuwählen und daraus dann die richtige Optimierungsstrategie zu wählen, die ja dann, das als SEO fängt man dann doch, ob das jetzt ein Keyword oder eine Suchanfrage ist, immer dann irgendwie bei diesem Suchschlitz oder bei Alexa oder was auch immer nachher an. Man fängt immer quasi bei der Suchanfrage an und deswegen muss man da sehr, sehr gut aufpassen, welche Themen und welche Suchanfragentypen man wählt.
Genau. Aber wie gesagt, viele SEO-Themen zahlen halt nicht auf das einzelne Keyword ein. Also wenn ich Ladezeit optimiere ich die ganze Plattform und zwar ganz viele. Und das war aber immer mein Thema. Gerade bei den Themen, ich rechtfertige halt irgendwelche Releases und in Warnung war natürlich online halt so ein Release, was hat mal 200.000 Tacken los. Das kann ich beim Einzelhändler jetzt sowieso nicht rechtfertigen können. Da kann ich nur sagen, wir wollen diesen XYZ mehr Traffic haben. Ja. Natürlich habe ich mit einzelnen Abteilungen, die jetzt zum Beispiel gesagt, wir sind jetzt im Themenbereich Horoskope, war es natürlich wichtig, wie man das dann weiterentwickelt. Aber auch da war es dann eher wiederum der gesamte Bereich und der ist dann automatisch in ihrem Keyword-Bereich drin. Aber ja. Dieses wirklich Festschreiben an diesen Keyword-Sets als Ziel, da baut man sich halt so viele Möglichkeiten zu, beziehungsweise viele Erfolge, die man hat, werden nicht gesehen, weil sie nicht gemonitort werden.
Genau.
Das als Arbeitsmittel allerdings, wirklich auf der operativen Ebene, ist eine ganz andere Geschichte, dass man sich die dann, also wie bei euch im Zerplore, einfach wegsternt, weil die einem wichtig sind und die nochmal gesondert im Auge behalten will. Oder ein Quenk-Monitor einsetzt, wo einfach sagt, okay, die können ja auch repräsentativ für die ganze Plattform sein. Also wenn die geschickt wählt, hast du damit auch relativ gut die Plattform im Griff.
Das auf der operativen Ebene brauchst du sowas meiner Meinung nach auch. Also wir haben gerade so im E-Commerce-Bereich auch, wir nennen das repräsentatives Keyword-Set, also wo man einfach aus verschiedenen Bereichen, also auf der quasi Startseite, Kategorien, Produktdetailseiten, Keywords, also verschiedene Keywords-Stufen quasi hat und die monitoren wir und dann siehst du quasi im Durchschnitt, also nicht auf einzelne Keyword-Ebene, sondern wenn du halt dann, keine Ahnung, 500 Keywords hast und das jeweils dann in den einzelnen Bereichen, dass du halt siehst, okay, unsere Maßnahme, keine Ahnung, die interne Verlinkung hier und da zu optimieren, hat halt zumindest schon mal, was die Rankings angeht, entsprechend, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 10 durchschnittliche Ranking-Punkte gebracht. Und dass das Ganze natürlich sich idealerweise noch auf die Conversion und auch was auch immer dann zieht, das ist ja auch gewollt und das ist das eigentliche Ziel, steht aber dann auch operativ für den einzelnen SEO-Consultant ja auch nicht immer quasi zur Debatte, weil das CRO-Thema der Kollege dann quasi macht.
Genau.
Also da, deswegen. Ja, und dann im Prinzip danach kommt ja dann gleich das andere, das heißt, wenn man mal ein Keyword dann ausnahmsweise oder aus Versehen dann quasi hat, was dann auf blöderweise irgendwie gut rankt, schlimmstenfalls auf Platz 1, was dann aber eigentlich nicht das eigentliche Ziel bedient, dann hast du natürlich auch wieder ein Problem. Das kommt selten vor, hatten wir aber spannenderweise auch 2-3 Mal. In dem einen Fall war das tatsächlich so, dass der Online-Shop auf Platz 1 gekommen ist für einen bestimmten Begriff und dieser Begriff blöderweise geschützt war, was zu der Zeit weder der Online-Shop noch wir wussten und dass er dann die Abmahnung bekommen hat. Ja. Dann durfte er das Produkt auch nicht mehr vertreiben. Das war so ein Gattungsbegriff und das war auch also für mein rechtliches Verständnis völlig Blödsinn, aber das ist ja dann in dem Fall egal, wenn das Gericht sagt, nee, so ist es. Und das war so ein typisches Beispiel von 2-3 Jahre quasi das falsche Keyword-Set optimiert, im Nachhinein falsch natürlich, Und das hat leider nicht das eigentliche Ziel bedient. Also insofern kommt vielleicht nicht häufig vor, ist aber dann auch kurios.
Exakt. Nee, also ja, es passiert einem im Laufe des Lebens so viele lustige Sachen in diesem Job, aber ja, das auf jeden Fall. So, und jetzt, das haben wir ja alles, was so beim Dienstleister schieflaufen kann, ist natürlich die Sache, was beim Kunden schieflaufen kann. Und da hast du ein ganz tolles Beispiel, Textfreigaben.
Ja, so aus der Praxis. Textfreigaben, also ich meine, es gibt ja verschiedene Projekte, je nachdem, aber es ist immer so, natürlich gerade am Anfang, so ich sag mal so gefühlt die ersten paar Monate, wo das Vertrauen noch nicht so da ist, wo dann quasi jeder einzelne Text oder jede Textänderung, und von dem machen wir SEOs ja doch einige, dann immer freigegeben werden muss. Und Projekte da regelmäßig leiden, vielleicht jetzt nicht scheitern, aber leiden, dass halt der Inhouse-Mensch, der dann auch nicht SEO ist, sondern vielleicht auch der generelle Marketingverantwortliche oder der Redakteur, halt einfach auch einen anderen Job noch haben, nämlich selber irgendwie 40 Stunden arbeiten und dann eben nicht irgendwie 25 Textfreigaben die Woche irgendwie machen kann. Und dann bleiben die mal liegen und dann hast du natürlich dann, was den SEO-Fortschritt angeht, halt ein Problem. Und auch das kannst du durch sehr viel Kommunikation oder durch Vertrauensaufbau lösen, aber letztendlich, gerade am Anfang, ist das definitiv ein Engpass, den man berücksichtigen sollte in der Projektplanung.
Ja, ich meine, oder aber, das finde ich lustiger, dass die dann sagen, also du einigst dich da mit dem Marketing-Vertrieb, wer auch immer dich beauftragt hat, und sagst, okay, dahin gehen wir hin, das ist mal wieder bei eins, also welche Themen wollen wir bedienen? Dann kommt dann die Fachabteilung und sagt, oh, also fachlich heißt das Begriff ganz anders. Das müssen wir leider, können wir, so geht das ja gar nicht. Also, und dann sagst du, okay, dann ist es halt auch, dann war es das. Das Lustige war, wir hatten ja mal Wetterinfo gebaut, weil wir die Domain bei der Telekom im Portfolio gefunden hatten und hatten ja immer unser Wetterthema mit den Meteomedia. Damals war Kachelmann ja noch Meteomedia. Und dann haben wir gesagt, hier, zack, brauchen auch ein Landingpage, abgesehen natürlich zum Wetter und Ort und bla bla bla, was du fährst, gibt es halt auch so ein paar Spezialseiten, die einfach hohes Volumen hatten, sowas wie Pollen, Flug, Gedöns, und natürlich auch Regenradar. Und dann sagt er, Herr Kachelmann, nee, das ist ein Niederschlagsradar, weil es könnte auch Schnee sein. Ich so, ja, können wir machen, ist dann halt scheiße. So, diese Diskussionen sind dann halt so, da sage ich, lass uns das Ding doch so nennen und wir erklären dann auf der Seite, lieber Herr Kachelmann, eigentlich ist ein Regenradar ja ein Niederschlagsradar, da haben die Leute auch was gelernt, so wie ich jetzt auch was gelernt habe, und ich muss ja sagen, intellektuell haben sie offensichtlich recht. Nur wird jetzt leider keiner erfahren, dass sie recht haben, weil keiner das jemals lesen wird, weil wir das Ding gar nicht erst so nennen. Und das sind halt einfach so Sachen, wo du dann immer denkst, so, ach, jetzt steht ihr euch aber auch wirklich selbst im Weg. Wir können das Problem ja textuell auflösen, aber es einfach nicht zu verwenden, und du hast dann echt so diese verbohrten Fachleute teilweise, die dann sagen, nein, das ist falsch, so sprechen wir gar nicht.
Ja, absolut. Aber das ist häufig Unverständnis quasi, weil die Leute natürlich, also das haben wir auch ganz viel, wir haben ja sehr viele von diesen quasi ja Industriekunden, Hidden Champions, die halt sehr, sehr fachlich versiert irgendwelche Dinge anbieten, irgendwelche Geräte, die irgendwelche Stromsachen messen oder sonst irgendwas, wo du so als normaler Mensch jetzt, ne, also nicht Schuhe, Klamotten und Autos oder sowas, und da ist einfach, die sind so tief in ihren Themen drin, dass es unheimlich schwer für die ist, auch in der Kommunikation und im Denken quasi die eigentliche Kundenseite anzunehmen. Und dadurch, das ist ja genau das, wie du sagst, also wer ist eigentlich die Zielgruppe und wonach suchen die? Da sind wir SEOs halt ganz anders geprägt, weil wir von jeher quasi gezwungen sind, immer, wie gesagt, aus dieser Suchperspektive, aus dieser Problemperspektive zu denken. Ja? Wir haben ja keine Produkte, wo wir sagen, hey, das soll irgendwie gefunden werden, sondern unser Job ist ja quasi das Finden, das Suchen.
Absolut.
Ja, und genau, also Textfreigaben sind ein Blocker schlechthin. Was meiner Meinung nach noch schlimmer ist für SEO-Projekte, ist, wenn der Kunde, um meistens Geld zu sparen, Texte selber schreiben möchte, weil, mein Gott, Texte kann ja jeder selber schreiben, Word hat ja auch irgendwie jeder, beim Programmieren ist kompliziert, denn da brauchst du irgendwelche Software, musst programmieren können, aber Texte schreiben geht selber ganz einfach, machst du ja jeden Tag. Und das ist ein Riesenproblem, gerade wenn wir Relaunches machen. Also wir machen ja viele komplett Relaunches, wo wir dann eben mal 100 neue Texte brauchen irgendwie zu bestimmten Bereichen. Und dann kostet dann irgendwie teilweise dann eben das Schreiben der Texte irgendwie mehr als das Design und die Entwicklung zusammen. Weil du hast halt so einen Text mal nicht gerade in einer Stunde geschrieben mit Recherche und Code. Da sitzt du ja schon mal 2, 3, 4 Stunden dran. Und das kostet dann entsprechend halt in Summe. Und dann sagen halt viele, okay, dann machen wir es erstmal selber. Und dann versuchen wir das mittlerweile abzuwiegeln und entsprechend zu begleiten. Also Stichwort Text-Briefings und Schulungen und alles. Es geht manchmal auch gut, aber manchmal eben auch nicht. Und das ist so ein Punkt, wo wir viel Mühe haben, Projekte, also in dem Fall Relaunch-Projekte mit SEO-Aspekt, nicht scheitern zu lassen, weil ja, dann hast du so einen Relaunch, der muss warum auch immer, weil eine Messe ist, irgendwie online gehen. Du hast aber nur 10 Texte geschrieben, weil auch da wieder derjenige, der dann die Texte schreiben sollte, in-house halt eigentlich auch 40 oder 50 Stunden was anderes zu tun hat, außer Texte zu schreiben. Das ist ein Riesenproblem. Also ich weiß nicht, habt ihr das auch? Aber wahrscheinlich, wenn ihr viel mit Verlagen arbeitet, dann habt ihr eine Menge Leute, die textlich fit sind beruflich.
Also sagen wir es mal so, also okay, wir haben alles Mögliche, nicht nur Verlage, aber Verlage haben wir auch. Natürlich bringe ich als SEO, das ist ein Redakteur nicht bei, wie er Texte schreibt. Das wäre anmaßend und ich würde auch gnadenlos verlieren. Keine Chance. Es ist aber so, dass zum Beispiel im Verlag, wenn es um den Bereich Evergreen geht, also Ratgeberinhalte, oft Leute, die Recherche, News, investigativ sind, das gar nicht ihr Thema ist. Die jetzt irgendwie einen Ratgeberartikel zu schreiben, also so nutzwertiger Inhalt und nicht informativen Inhalt, das sind andere Menschen. Und dann muss man durchaus nochmal sagen, baut man dafür noch ein anderes Team auf? Geht man anders ran oder holt man da Texte dafür? Ich finde das ganz schön, kannst du ja mal Nils Danke unterhalten, der hat ja auch selber, also der ist ja bei Matzak und hat ja selber auch nochmal ein paar Texter bei sich, die auch durchaus sozusagen eben Texter sind und keine Redakteure, weil das sind zwei verschiedene, das muss man ganz klar verstehen, zwei verschiedene Berufe.
Ja.
So, Texter schreiben Texte zum Thema und der transportiert ein Ziel und eine Handlung, auf den du am Ende den Menschen hinaus haben möchtest. Der Redakteur oder Journalist, der bereitet ein Thema auf und will den Nutzer informieren, aber den Nutzer nicht beeinflussen oder manipulieren, was beim Texte durchaus der Fall sein kann. Also ist auch vom Berufsethos her was ganz anderes. Und dann sollst du halt einen Journalist und jemanden, der auch wirklich auf News schreiben kann, nicht dazu verwenden, um zum Beispiel Schlagwortseiten zu betexten. Ja. Also so das Äquivalent zu Kategorieseiten im Shop sind. Weil die werden das Grotten langsam machen, Grotten schlecht machen und werde ich hassen für die Arbeit.
Ja, ja. Zu Recht.
Und zu Recht, weil die nicht etwas können, was viele andere Leute nicht können. Das heißt, da kann es durchaus sein, haben wir auch schon gemacht, dass mal Sachen zugeliefert haben. Aber eigentlich ist es so, dass das öfters braucht und in größeren Mengen gerüstet ist, wie wenn du einen großen Shop hast. Es macht Sinn, dass man irgendwann Textressourcen aufbaut beim Kunden, weil du näher am Produkt bist und du musst die Dinge ja auch aktuell, ich schreibe es auch nicht einmal, du musst die ja aktuell halten und aktualisieren und alles Mögliche machen. Und was wir da gerne anfangen, bei uns Sachen zu machen, textuell, weil wir wissen, die funktionieren, zum Kunden zu übertragen. Es gibt aber auch Kunden, die überschätzen sich in der Menge, die sie brauchen. Und wenn du dann sagst, ich schreibe 20 Texte selber, bring's uns bei, dann ist es beibringen viel teurer, als wenn wir es selber gemacht hätten. Ja. Und da muss man manchmal so ein bisschen einen Trade-off finden. Der ist nicht immer einfach, weil sich da Leute einfach verschätzen. Und wenn du weißt, wenn du dich mal verschätzt hast, bist du der Letzte, der es einsieht. Geht mir ja genauso bei meinen Themen, wenn ich mich verschätze. Das sind ja alle Menschen. Dann landet man manchmal auf der etwas teureren Lösung. Aber ich glaube, im E-Commerce-Bereich oder bei allem, was Lead-Generierung ist, es macht Sinn, dass man irgendwann deine Sachen auch gut mit Herzblut, also nicht Texte runterschreiben, sondern dann sagt, ich möchte es richtig machen und vielleicht dann auch selber eine echte schreibensfähige eigene Ressource aufbaut, weil die kannst du dann auch für deinen Newsletter und sonst was. Also eigentlich musst du Text erstellen können heutzutage als Unternehmen.
Total, total. Also ich bin da auch großer Fan von und das sind mir die liebsten Projekte eigentlich, wo wir entweder dezidiert Redakteure quasi haben oder Texter, je nachdem, was für ein Umfeld du hast, oder wo dann der Projektpartner dann vielleicht auch mit entsprechendem Beraten und Einwirken halt sagt, okay, ja, vielleicht sollten wir mal überlegen, selber einen Texter einzustellen. Das sind mir eigentlich die allerliebsten Projekte, weil da, wie du sagst, da ist halt Ressource da und du hast so viel mittlerweile im Online-Marketing, wo du Content produzieren musst oder Content überarbeiten musst, ist nicht nur aus SEO-Perspektive, ne? Du hast ein Newsletter, du hast die Webseite insgesamt auch für Nicht-SEO-Belange, du hast verschiedene andere Copy-Texte, die du schreiben musst. Ich glaube, das ist der Weg, aber das ist natürlich auch ein Punkt, wenn so einen Texter hast, das auch nicht umsonst.
Genau, aber dann kommst du auch wieder an die Themen ran, die sind sehr, sehr, ja, du kriegst sie nicht umsonst, aber oft sind welche da, sind arme Leute drin, die irgendwie Produkttexte schreiben oder Katalogtexte aus dem Ding kommen. Die hat aber dann nie einer geprüft und dann gehst du hin und sagst, okay, was sind denn eigentlich so die zwei Gründe oder die zwei Die zwei Fragen, die mein Text also klassischerweise im Shop beantworten soll, es müssen ja mal zwei Sachen sein, die er beantwortet. Und die meisten gehen halt nur auf den ersten ein, nämlich ist das das richtige Produkt für mein Problem? Mhm. Die zweite Frage aber ist es der Shop, den ich vertrauen möchte, mein Geld geben will?
Ja.
So, und dann zu sagen, also wir haben auch so Leute, die sind so bekannte Marken, wir sind ein bisschen auch im Retail unterwegs und dann stehen die natürlich für irgendwas. Und dann zu sagen, wisst ihr eigentlich, was euer Unternehmen steht? Und dann haben die irgendwo Seiten, wo steht, wo was wir sind und warum wir als Händler besser sind als andere. Und dann wirst du aus dem Text nicht schlau. Also ich nicht. Also denk, so. Aber gesagt, könnt ihr das irgendwie zusammenfassen? Da heißt doch auch irgendwie und die 8 Gründe und dann habe ich hier einen ganz langen Text. Wo sind die Liste mit den 8? Und dann, was bedeuten die? Und kann ich die irgendwie mit Emotionen, das mag ich bei Karl ganz gerne, weißt du, sagt, welche Emotionen spricht das und kann ich das dann immer versuchen, auch in meine Produkttexte den mit an die Hand zu geben? Du beschreibst das Produkt, aber du beschreibst es bitte in der Art und Weise, dass damit auch irgendwie vermittelt wird, für was wir stehen. Mhm. Und das ist eine nicht ganz triviale Aufgabe, aber wir machen das immer ganz gerne 1, 2, 3 Mal mit so, deswegen haben wir halt auch eigene Textressource, um einfach zu sagen, wir machen das beispielhaft.
Ja. Ja.
Dann stellen wir fest, ob es funktioniert und danach bringen wir das den Leuten über Schulungen entsprechend bei, damit es halt dann auch durchskalieren kann. Wie gesagt, wenn die Mengen gerüstet sind. Aber das ist immer eine gute Möglichkeit, dass man in der Lage ist, erstmal so einen Leuchtturm zu bauen und zu zeigen, dass es funktioniert.
Definitiv. Also ich denke, das ist ähnlich wie bei den SEOs und bei den Online-Marketing. Du hast halt die Agenturen, die sich erst diversifizieren. Also du hast halt nicht nur den einen SEO, sondern du hast halt die verschiedenen Geschichten. Ja, und du hast auch eine Online-Redaktion oder halt zumindest einen, der sich im Text wohl und heimisch fühlt, um Leuchtturm überhaupt setzen zu können. Und das Gleiche passiert in-house bei den Unternehmen, egal jetzt wie groß und klein sie sind. Die Kleinen brauchen natürlich länger. Aber für jeden, für den Online-Marketing in Zukunft relevant ist, der kommt nicht umher, sich da quasi ein Team aufzubauen. Und ich finde das super spannend, wenn man so die Historie sieht und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann in 4, 5 Jahren Online-Marketer und Texter oder Redakteure nebeneinander sitzen haben in vielen Unternehmen, wo es jetzt noch nichts von beiden gibt.
Genau. Und ich meine, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin ja selbst kein Texter des Herrn. Also Fachartikel kriegt man noch hin, danach hört es aber irgendwie auf. Hm. Jetzt, man, unsere Webseite, sie ist jetzt kein optischer Bringer. Das Schöne ist allerdings, die Leute ärgern sich immer über das krasse Blau, aber merken sie es wenigstens. also, Ziel erfüllt sozusagen. Aber ich hatte, was ich halt vorher 4 Jahre lang nicht hatte, wirklich mir relativ schnell hier eine Kollegin zugelegt, die halt das wirklich gut kann. Und die hat auch die Texte mal in die Hand genommen. Und das kriege ich erst einmal Rückmeldung, Leute sagen, ich finde mich bei ihren Texten wieder, auch weil auch sonst die Seite jetzt wirklich kein Bringer ist von der Optik. Aber offensichtlich hat mir sonst vorher kein Mensch jemals gesagt.
Ja, siehst du, das.
Und die hat halt Sachen auch wirklich anders geschrieben, wie ich sie geschrieben hätte. Ich finde es teilweise zu trivial, aber offensichtlich bin ich ja nicht die Zielgruppe.
Nee, Gott sei Dank nicht.
Und da muss man halt, und das sind halt einfach so Sachen, die man halt auch eben beim Kunden reinbringen muss, weil die nämlich oft einfach auch zu tief in ihrem Thema drin sind, wenn sie die Sachen selber
schreiben. Ja, und das ist das Gute. Ja, also wie gesagt, wenn du bist zu tief drin und viele sind viel zu viel tief drin und da musst du irgendwelche Methoden, Techniken oder Prozesse haben, wie du sie rauskriegst. Und wie du sagtest, Leuchtturmtexte schreiben als Beispiel funktioniert bei uns auch sehr gut, dass man sagt, so, passt auf, Leute, wir haben jetzt mal einen neu geschrieben und das hier ist mal ein Text und entsprechend auch mit Anmerkungen oder mit einer Erklärung, mit Schulung oder was auch immer. Also das ist ein großes Thema, ja. Ja, aber wie gesagt, also Kunde textet selbst ein oder möchte selbst texten und kommt dann drauf, dass er es nicht schafft und dann muss dann doch jemand anderes texten und der Relaunch geht irgendwie später online oder gar nicht erstmal. Das sind große Dinge, warum zumindest bei uns viele Projekte erstmal verschoben werden oder wo wir sehr, sehr starke Mühe haben im Projektmanagement, das von vornherein abzuwenden.
Ja.
Ja. Ja, dann haben wir noch 2 Punkte. Konzernpolitik, glaube, das haben wir besprochen und IT braucht lange oder setzt Dinge nicht richtig um. Das sind auch so Punkte, die, glaube ich, jeder SEO kennt, dass man der IT irgendwas sagt, ob das jetzt die eigene ist oder eine fremde und dann von der IT freundlich oder weniger freundlich zurückkommt. Nee, so macht man das doch gar nicht und das läuft doch viele wieder so und so. Und dann irgendwelche Blogs von 2008 zitiert werden, wo dann irgendwie steht, dass doch jetzt irgendwie die Rel-Author-Geschichte noch mit unbedingt rein muss. Das gehört, glaube ich, auch zum Alltag eines SEOs. Und damit muss man auch umgehen, weil, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber wenn man im Mittelstand unterwegs ist, die haben genau meistens eine IT. Das ist nämlich der Mensch, der sich dann eben auch mit den Windows-Rechnern installieren und sonstigen Sachen beschäftigt. Und das sind die ganz wertvolle Menschen, die nämlich sehr geschätzt sind intern, weil das ja die Problemlöser sind. Und die werden aber auch dann für solche SEO-Dinge dann entsprechend nochmal gefragt. Und das ist so wie eine Sekretärin damals an der Uni, die muss man sich immer auf seine Seite holen, dann hat man das Leben deutlich leichter.
Ja, definitiv. Wobei ich, mein Hauptproblem im Moment ist so, wenn du den gehobenen Mittelstand, weil Mittelstand geht ja auch bis sehr weit nach oben. Ja. Also es gibt ja, also dieser gehobene Mittelstand kann ja durchaus auch mal eine Milliarde Umsatz machen.
Ja.
Und in dem Bereich gibt es ja dann schon Firmen, die natürlich dich dann für, also die haben eine Menge IT-Kompetenz im Haus, aber eben nicht für Web.
Ja.
Und da kommt dann natürlich eine von, ich nenne es mal diesen großen Agenturen, ob es jetzt irgendwie, was ich was, Arato oder weiß von diesen Dickschiffen da irgendwie rein. Mhm. Und die sind gänzlich unerfreut, wenn du anfängst mit denen über ihre Qualität zu reden.
Ja.
So, es gibt dann viele mittelgroße Agenturen, mit denen wir, also ich habe auch schon Agenturen, bevor das heißt, ich habe Technikagenturen schon mit extrem gut, das sind aber meistens so mittelgroße. Und dann nutzen die ja meistens dann auch nicht diese, und dann sind das auch eher so die Agenturen, die auf irgendwie Shopware unterwegs sind oder sonst was, die halt mit Herzblut dran sind und die auch mit ihren Kunden wachsen sollen. Also ich sag's mal, der normale Mittelstand, da kommt das relativ häufig vor. Und wenn du mit denen dann hingehst und sagst, also gerade wenn man Monitoring aufsetzt oder durchgeht und sagst dann, Kinders, hört mal zu, im Ticket, euch ist das und das abgeraucht, und die sagen, danke. Und wenn das Ding behoben ist, sagt man gemeinsam zum Kunden, übrigens, das ist passiert und die haben es auch gleich behoben. Andere Kommunikation, ja. Verstehst du? Also wir versuchen, den Technikdienst nie doof dastehen zu
lassen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, den Techniker musst du dir immer zum Freund machen, egal so oder so, weil das sind die Menschen, die nachher meistens, also Techniker und Redakteure oder Texter, die einfach danach das, was du machst oder was du empfiehlst, umsetzen. Und genau. deine Güte und deine Wertschöpfung steht und fällt mit diesen Leuten. Und deswegen wundert es mich auch, also ich meine, wir sind ja nun auch, ich sag mal, sehr, sehr technisch geprägt jetzt als Agentur. Und wir kommen relativ viel in Projekte rein, wo davor irgendjemand, nicht mal unbedingt eine SEO-Agentur, aber irgendjemand drin war, der eben mit der Technik auch nicht technisch gesprochen hat. Und gerade wenn du so ein Thema Ladezeitoptimierung oder sowas reingehst, dann merken die halt relativ schnell, ob du einfach nur von, ja, fasse irgendwelche CSS- und JavaScript-Sachen zusammen sprichst oder ob du denen halt mal mit denen das Critical Path Rendering durchgehst, was sie vielleicht implementieren könnten. Und das schätzen die auch wert, weil das macht denen ja auch Spaß dann. Und dann ist dieses SEO auch gar nicht mehr so schlimm.
Genau.
Also ich glaube, das ist einfach auch so eine Frage immer, wie man mit diesen IT-Menschen umgeht. Und ich glaube, in Podcasts von IT-Menschen gibt es mindestens genauso viele, die sagen, ja, kommt immer drauf an, wie man mit diesen SEO-Menschen
definitiv umgeht. Definitiv. Aber wie gesagt, mit was ich jetzt eher schlecht aus, auch das ist keine Dogmen, das klingt immer so, aber eher etwas schwierigere, wenn ich mal Erfahrung mache, ist halt so Großagenturen, die dann diese riesen Dickschiffe betreuen. Also so ein Hypers, ich meine, wenn schon eine Software Hypers heißt, weißt du eh, dass alles vorbei ist. oder Sitecore oder wie diese großen Lizenzdinger heißen. Und da hast du nämlich dann auch die großen Agenturen. Und da ist oft so, dass du dann dort erstmal mit dem Key-Accounter sprichst und denkst, ja, hey, ich brauche jetzt nicht doch eine Flachpfeife, dass mich doch mit den Leuten macht, die arbeiten. Aber die schützen die halt.
Ja, total.
Und führt das mal so vor, weil ich oft das Gefühl habe, die haben halt diese Riesenagenturen, haben auch ein riesengroßes Sales-Team und ein sehr großes Key-Account-Team und irgendwie etwas weniger Techniker, als sie nach außen so angeben, habe ich manchmal so das Gefühl. So, und dann wird erstmal alles mögliche Absurde mit dir diskutiert, wo du schon merkst, die verbrennen hier gerade meine und ihre Zeit, Hauptsache es kommt nichts hinten bei dem an. Oder aber sie wissen wirklich nicht, wo der Haken in dem Scheiß-System ist. Also sie haben es halt nicht wirklich im Griff.
Ja. Aber da bin ich eigentlich mittlerweile relativ rigoros und freundlich und sag, okay, passt auf, Leute, lasst uns doch bitte mit den Experten sprechen, weil ich meine, völlig okay, dass so ein Key-Account dann auch nicht in allem, das ist ja auch nicht sein Job, in allem tief drin sein kann, aber sein Job ist es halt, die Experten an einen Tisch zur richtigen Zeit zu bringen und oder zumindest in ein Telefonat oder was auch immer, und ich glaube, das sollte man jetzt, egal ob man SEO-Spezialdienstleister ist oder Webanalyst oder was auch immer, da entsprechend mit den mit größeren Agenturen ja auch häufig zusammenarbeitet, das muss man einfach einfordern. Also so viel Selbstwert und Selbstvertrauen muss man haben, und dann einfach sagen, okay, es macht hier keinen Sinn, dass wir 3 Stunden reden, ohne dass wir da entsprechenden Techniker an Bord haben.
Absolut. Nee, jetzt sind noch teilweise 8 Leute in der Telekom. Also da laufen teilweise absurde Sachen und ich sag so, dieser gehobene Mittelstand ist so ein bisschen auch etwas, wo von solchen Leuten, ich habe mal ganz gerne auch so ein bisschen, ich finde nicht alles ganz ethisch, was da läuft, sagen wir es mal so.
Ja, es ist einen eigenen Podcast definitiv wert.
Genau. So, aber damit sind wir, glaube ich, durch die, dann natürlich das Thema SEO-Wünsche sind technisch nicht umsetzbar. Und SEO-Dienstleister findet keine andere Alternative.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Das ist vielleicht jetzt auch nichts, was sehr häufig vorkommt, aber man hat ja doch relativ häufig irgendwelche Anforderungen als SEO, die dann quasi beim Kunden jetzt entweder in der IT oder auch in der Redaktion oder ressourcentechnisch oder auch politisch, ne, oder auch markentechnisch nicht umsetzbar sind. Und was wir häufig erleben ist, wo wir dann auch noch quasi in zweiter Reihe ins Boot kommen, wo man dann sagt, okay, ja, man kann aber nichts anderes empfehlen, außer macht das genau so. Und ich glaube, moderne SEO und sozusagen erfolgreiche SEO-Projekte basieren eben auch darauf, dass man nicht dogmatisch sagt, ja, aber John Müller hat gesagt das und genauso muss es sein, ansonsten könnt ihr es lassen, sondern dass man halt sagt, okay, wenn ihr das halt nicht so hinkriegt, lasst uns mal überlegen, wie wir es vielleicht nicht ganz so gut, aber dann doch so machen können, dass es jetzt nicht schädlich ist oder dass es zumindest ein bisschen hilft. Und das ist, glaube ich, auch eine Kernkompetenz, die man entwickeln muss.
Ja.
Als SEO, wo dann eben das, was wir vorhin sagten, die verschiedenen Spezialisierungen innerhalb eines SEO-Teams dann auch nochmal zum Tragen kommen, weil nur dann kannst du überhaupt Alternativen entwickeln und auch anbieten. Und auch da ist die Kommunikation wieder ganz wichtig. Aber also definitiv ein Punkt. Und ich finde, der Kunde muss, und das weiß ich nicht, wie ihr das macht, aber wir gehen dann auch hin wirklich und sagen, okay, wenn wir jetzt ein Audit machen, es sind oder werden Dinge drin sein, die ihr wahrscheinlich vielleicht nicht oder nicht rentabel umsetzen könnt, von denen wir jetzt aber das noch nicht wissen. Lasst uns dann darüber sprechen und Alternativen finden, die auch tragbar sind. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn das nicht gemacht wird, was passiert dann? Und dann scheitern die Projekte nämlich. Dann werden vielleicht 2/3 der Sachen nicht umgesetzt, weil der IT-Chef sagt, nee, macht keinen Sinn, dass wir hier 20 Personentage irgendwie dran investieren, ne, an irgendeiner Hireflang-Geschichte zum Beispiel, und lässt es dann weg, was dann aber vielleicht anders viel besser wäre, wenn man halt sagt, na gut, dann, wenn das halt nicht in den HTML-Code reingeht, dann machen wir es halt über die XML-Sitemap. Ja, also das sind genau diese Dinge, wo man, glaube ich, flexibel sein muss und in Kommunikation sein muss, sonst geht es halt böse
schief. Ja, definitiv. Also klar, also was wir immer ganz gerne sagen, also wir versuchen erstmal zu sagen, das sind die Probleme und das sind jetzt ja eine Lösung, es können aber auch andere geben. Es gibt bitte Rückmeldung, also geht es mit der Technik durch, wenn sie nicht dabei war. Ich meine, ich hoffe in der Regel, dass sie immer beim Termin dabei ist. Ja. Aber auch dann können sie es oft nicht ad hoc sagen.
Ja, der Technikleiter, der IT-Leiter, der Lead-Developer hat ja jetzt auch nicht alles so im Blick von seinem System, wo er dann sagen kann, jo, ist machbar, ist machbar, ist machbar, ist nicht machbar. Du kannst jetzt auch nicht immer die ganze IT mit 10 Leuten dann irgendwie hinsetzen.
Exakt, ist ja auch Arbeitszeit, wir haben ja was zu tun. Und da muss man wieder unterscheiden, sind wir Projekt oder sind wir Betreuung? Also wenn es um Betreuung geht, machen wir sowieso dann die Diskussion im Ticket und sagen, wir hätten gerne das, weil wir dieses Problem lösen wollen. Und wenn die sagen, oh, ist blöd, und dann kommt auch denen meistens erstmal schon mal ein Gegenvorschlag. Und dann sagen wir, manchmal geht er komplett, weil das Thema nicht verstanden, was auch okay ist. Ich meine, ist ja so, und dann bringen wir das Ding halt zur Reife, bis wir dann am Ende wissen, was ist. Ja. Das ist das eine. Wenn wir das Audit abgegeben haben, sagen wir, bitte lass die Technik nochmal gegenlesen und sollen die uns mal kurz zurückschreiben, wie sie die Dinger schätzen. Das könnt ihr gerne auch in 2 Wochen machen, das ist kein Thema. Unter uns, Rechnung kommt natürlich vorher, müssen uns vertrauen, das aber ist so. weil dann lassen die vielleicht 3 Monate liegen, du weißt, und wir sagen dann eine Priorisierung anhand der Aufwände, die ihr auch geschätzt habt. Ansonsten ist immer gerne Priorisierung, es ist halt doof, wenn ich nicht weiß, wie aufwendig die Sachen sind, weil manche Sachen sagst dann, okay, das rechnet sich nicht mehr, dann macht es halt einfach. Geht den Weg oder macht halt die Lösung B, die ist nicht ganz so gut, aber der Preis rechnet sich einfach nicht.
Ja.
Das wird halt nur ein Zusammenspiel.
Also es ist spannend, wir machen es genau andersrum. Das heißt, wir geben sozusagen so einen Impact-Wert in 3 Stufen ab. Also wie
das haben wir auch.
Also welchen Impact, und dadurch ergibt sich natürlich auch eine Priorisierung in der Abarbeitung. Dann geht die IT hin und benennt das quasi, entweder wirklich konkret in Zahlen, je nachdem, wenn die in Scrum arbeiten, dann halt entsprechend mit Tagen oder wie auch immer. Oder dann auch zur Not mit aufwendig, nicht aufwendig, wenig aufwendig, das ist nicht so hilfreich. Aber und das beides kann man dann ja entsprechend schön in der Tabelle irgendwo sehen, und dann siehst du sofort die Sachen, die halt sich irgendwie beißen. Und das sind dann die Dinge, die man auch mal bei einem eigenen Workshop-Tag eben ausschließlich mit der IT auch mal durchgeht. Da brauchst du halt wieder dann den SEO-Techniker, der dann halt auch den ganzen Kram kann. Da hilft es halt nichts, wenn du mit dem Account-Manager hingehst.
Absolut.
Ja, also das ist, ja, man merkt, es wird immer komplizierter, aber es wird auch spannender dadurch.
Exakt. Dann hast du natürlich den Klassiker, SEO wird zu spät ins Boot geholt.
Genau, das ist der Klassiker. Ich glaube, da muss man gar nicht viel sagen. Das sind so die typischen Dinge. Ich meine, als Agentur kennt man das. Irgendwie ein Neukunde ruft an, oder noch nicht Neukunde, Interessent ruft an und sagt so, unser Online-Shop ist jetzt online. Wir würden jetzt gerne SEO machen. Du guckst drauf und denkst so, okay, dann fangt mal wieder von vorne an, weil das alles zu retten ist nicht möglich oder viel zu teuer. Das ist der häufigere Fall bei laufenden Geschichten, auch bei größeren Kunden, dass aus irgendeiner Abteilung gar nicht erkannt wird, dass irgendeine Änderung auf der Webseite oder im Link-Netzwerk oder sonst irgendwo SEO-Relevanz hat. Und dann wird das gemacht, oder kurz vorher kommt dann vielleicht doch noch jemand drauf, und das ist dann aber so nach dem Motto, ja, das geht morgen online. Und dann wird es immer ein bisschen hektisch.
Absolut.
Also das ist eigentlich so der meiste Fall, würde ich mal sagen. Also es ist der Klassiker. Ich glaube, jeder, der SEO macht, kennt das.
So, dann kommen wir zum Punkt 5. SEO priorisiert falsche Maßnahmen. Entscheider ist nicht begeistert.
Ja, passiert, ne? Also gerade bei, ich sag mal, unerfahrenen Leuten oder die halt in irgendeinem Feld noch nicht so Erfahrung gesammelt haben, war es irgendwie drei Varianten oder drei Möglichkeiten, und du hast halt nur ein bestimmtes begrenztes Budget, nimmst die Variante 2, hättest besser, das stellt sich aber erst ein halbes Jahr später raus, Variante 1 genommen. Ist halt doof, hast die falsche Maßnahme priorisiert. Das ist ein Punkt. Also hat natürlich mit dem vorigen Punkt Qualitätssicherung zu tun, also dass halt immer noch jemand Zweites vielleicht mal drauf guckt bei solchen Entscheidungen, die halt irgendwie längerfristig sind. Aber ist ein wichtiger Punkt, habe ich schon ganz viel erlebt, auch bei anderen Projekten, wo wir jetzt nicht beteiligt waren, warum SEO-Projekte zumindest nicht so laufen, wie sie hätten laufen können. Und dann wird der Entscheider eben ein bisschen ungeduldig, vielleicht weil er auch intern nicht mehr die Erfolge feiern kann oder argumentieren kann, oder weil sie halt einfach nicht da sind. Und das führt dann irgendwann eben dazu, dass im Prinzip die SEO-Agentur halt gekündigt wird, bevor eigentlich überhaupt was passieren konnte. Also denke ich, ist auch ein Grund. Und manchmal ist es ja dann auch so, und dann scheitern SEO-Projekte, ist unabhängig von der Agentur eben, dass dann das intern beim Kunden eben oder bei dem Unternehmen so abgestempelt wird nach dem Motto, okay, SEO bringt nichts, das lassen wir weg. Und es ist unheimlich schwer, solche Unternehmen dann wieder eben vom Gegenteil zu überzeugen. Aber wie gesagt, das kann auch Spaß machen. Da habe ich
zumindest Spaß dran. Bin ich bei dir. Nächstes Problem hatte ich auch mal. Da ich aber auch, wie gesagt, da kann auch an mir, weil ich habe nicht rechtzeitig gemerkt, dass es eben die Vorlieben des Mitarbeiters nicht zur Problemstellung des Kunden. Wie gesagt, wenn ich in einem Thema gut bin, dann fange ich damit auch zuerst an. Und es war halt einfach nicht das, was das wichtigste Thema an dem Zeitpunkt war. Ja. Und ich habe zu spät das Ganze gemerkt. Das lag dann, das muss man ganz ehrlich sagen, kann man Mitarbeiter, der ist, wo er ist, hat auch das gemacht, was man von ihm erwarten kann, ist dann immer ein Führungsproblem.
Nee, das ist Führungsproblem oder Qualitätssicherungsproblem. Also deswegen sagte ich, bei uns ist das so, dass in regelmäßigen Abständen halt quasi so interne Side-Audits quasi stattfinden. Also jetzt, man guckt sich die Strategie gemeinsam an, man redet über das Projekt. Also jemand nimmt sich je nach Projektgröße halt wirklich mal mehrere Stunden oder einen Tag Zeit. Unabhängig jetzt davon, was der andere, der Hauptconsultant quasi macht, und sagt, okay, warum hast du das nicht gemacht, warum das nicht? Und vieles klärt sich, aber viele Sachen treten dann halt auch auf, weil, ne, wie du sagst, also jemand hat halt Vorlieben, jemand hat bestimmte Erfahrungsschätze. Es ist halt im SEO nicht so, dass man sagen kann, okay, sowas wird so und so und so gemacht. Und auch wenn zumindest wir uns bemühen, agentureinheitliche Maßstäbe so zu setzen, also wie gehen wir mit Paginierung und so weiter um zum Beispiel, hast du es gerade halt bei neuen Leuten, und neu kann halt sein, jung und unerfahren, aber auch neu von anderen Agenturen oder Inhouse oder sonst wie, dass da halt erstmal so Dinge sind, die vielleicht auch erst 5 Monate später aufpoppen, weil sie dann zum ersten Mal auftreten, wo du halt gucken musst, dass Priorisierungen halt richtig laufen.
Genau. Großes dann Thema, Mangel des Vertrauens. Okay, dann ist immer, also wenn man irgendwie, ich sage auch gern so dieser persönliche Aspekt, also manchmal passt halt auch auf der menschlichen Ebene nicht, dann kann man da auch wenig machen und dann wird es auch nicht mehr grün.
Genau, in dem Fall hat das wenig mit Vertrauen zu tun. Also was du natürlich machen kannst, was wir auch teilweise merken, ist, wenn du quasi Projektmanager hast, ob das jetzt ein Key-Accounter oder ein SEO-Consultant ist und der Kunde, und das harmonisiert nicht so, dass du dann halt entsprechend wechselst. Dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier jemanden, der vielleicht dann ein bisschen, weiß ich nicht, also du hast halt so Kunden manchmal, die wollen halt erstmal montags irgendwie sprechen, wie ihr Wochenende war, und du hast halt Consultants da sitzen, die halt sagen, komm, pass auf, ich möchte möglichst gut performen, ich möchte jetzt nicht mich unterhalten, wie dein Wochenende war, ich möchte jetzt möglichst schnell zur Analyse kommen. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht aber dann auch wiederum Consultants, die ein bisschen mehr Beziehungsarbeit machen gerne, aber dann halt der SEO-Ansprechpartner auf der anderen Seite halt nicht. Und man kann in der Agentur wechseln, sollte man dann auch, also sollte man ein Auge drauf haben, meiner Meinung nach. Bei allen Agenturen, also das ist jetzt nicht SEO-spezifisch. Das hat mit mangelndem Vertrauen in dem Fall nichts zu tun, sondern mit Mismatching quasi. Mangelndes Vertrauen entsteht meiner Meinung nach dann, wenn du Intransparenz kommunizierst. Also wenn du nicht, gerade im SEO ist das ja, ne, diese Blackbox, Voodoo-Box, wie auch immer, man sagt so, oh, wir machen irgendwas, wir sagen es euch aber nicht, ist für mich ein absolutes No-Go. Also ich weiß, dass viele klassische Link-Building-Agenturen das überhaupt nicht kommunizieren. Aber auch alles, was gemacht wird, soll der Kunde, weil er bezahlt es ja auch, entsprechend wissen. Und wenn es daran dann endet, dass man entsprechend dann halt ein bisschen erklären muss, was man da getan hat, dann dient das meiner Meinung nach eher dem Vertrauensaufbau. Also wichtiger Punkt. Weil wenn das Vertrauen fehlt, ist quasi im Prinzip dann das Thema auch vorbei. Also das ist völlig berechtigt.
Wie war schon mal das mit diesen grünen, blauen und roten und violetten Menschen, die du da hattest auf der Campix?
Ja, genau. Also es ist im Prinzip, es gibt ja verschiedene Methoden. Also du kannst das Disk-Prinzip nehmen oder das sogenannte Struktogramm, und du hast dann eben beim Struktogramm, das verwenden wir. Also wir ja, lassen quasi jeden neuen Mitarbeiter dann auch oder regelmäßig die alten so einen Test machen. Und da kommt eben raus, bist du ein blauer Typ, also bist du jemand, der Zahlen, Daten, Fakten liebt und also am liebsten Excel-Tabellen macht und die zum Kunden schickt, oder bist du halt ein roter Typ, der so dominant eher dann ist und schnelle Entscheidungen treffen möchte, oder bist du halt so ein grüner Typ, der dann eben übers Wochenende mal gerne spricht mit Kunden. Und wenn du halt einen roten Typen und einen blauen Typen zusammenbringst, also einer, der halt gerne schnelle Entscheidungen trifft und der andere, der halt ewig lange und komplexe Excel-Daten schickt, passt das eben nicht zusammen. Und da muss man eben drauf aufpassen, dass man das auf Kunden- und Agenturseite zusammen matcht, aber natürlich auch in Teams. Also wenn du in deinem SEO-Team halt unterschiedlich tickende Leute hast, das wirst du haben. Spätestens, wenn man über das SEO-Team rausgeht, einen Entwickler neben den SEO setzt oder dann noch einen Texter und einen Kreativen. Das sind einfach unterschiedliche Menschen, das muss man auf dem Radar haben.
Ja. Hast du da so einen Standard, hast du da so einen Fragebogen irgendwo im Internet gefunden oder wie machst du das?
Tatsächlich kann ich in die Shownotes packen. Es gibt zumindest vom Disk, das ist nicht lizenziert, also ist schon lizenziert, aber da gibt es einen Fragebogen, den man beantworten kann. Es sind, glaube ich, ein paar Dutzend Fragen. Hat man in einer Viertelstunde durch und dann weiß man quasi, welcher Typ man da ist, welche Farbe. Das können wir in die Shownotes packen. Kein Problem.
Ach, sehr gut. Und das schickst du dann auch einfach deinen Kunden und sagst, danke für den Auftrag und bitte füll das mal aus.
Ja, das wäre natürlich schön. Nee, das geht natürlich, das geht nicht. Aber du kriegst es relativ schnell mit eigentlich, wie so ein Ansprechpartner tickt. Und spannenderweise, seitdem wir das eingeführt haben, wir haben uns immer gefragt, wenn der Ansprechpartner wechselt, war es häufig so, dass man das schon im Projektverlauf auch deutlich gemerkt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn, das passiert ja mal auch, dass die Leute bei den Kunden dann ihre Jobs wechseln oder neue dazukommen. Und manchmal hat das da einfach nicht so richtig funktioniert, obwohl das eigentlich ein super Projekt war. Und das lag in den meisten Fällen daran, dass sozusagen die Farblehre da nicht mehr gestimmt hat. Und dann, also alleine schon, dass du weißt, dass der andere halt nicht mehr grün, sondern rot ist. Du kannst dich ja auch als blauer Mensch zum Beispiel auch darauf einstellen. Ja? Also das ist ja nicht immer so, dass es dann nicht passt und deswegen muss ausgewechselt werden. Aber zu wissen oder die Theorie zu haben, welche Farbe dein Gegenüber hat, hilft dann schon entsprechend weiter. Ja, aber das ist im Prinzip ja eigentlich eher dann auch Führungsmanagement und Projektmanagement dann auch.
Naja, aber spannend.
Ja. Genau. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Falscher Agenturtyp hatte ich noch mit auf die Liste gepackt. Also das hast du gerade bei kleineren, bei ja, Startups weniger, aber bei kleineren Unternehmen, die dann eben sich jetzt auch nicht irgendwie 3-4 Agenturen leisten können oder wollen, die dann halt alles aus einer Hand Full Service in Anführungszeichen wollen. Und wenn du dann so einen Relaunch hast, dann hast du halt dann die, ich sag mal, Designagentur, die wunderschöne Designs machen kann und vielleicht auch mit WordPress das alles gut umgesetzt bekommt, aber wo es halt dann im SEO die Standardsachen vielleicht gut laufen, aber halt, wenn es dann komplizierter wird, halt nicht mehr. Und der Kunde natürlich das nicht weiß und davon ausgeht, dass, weil SEO ja gebucht worden ist, dann auch SEO drin steckt. Und vielleicht kriege ich da auch irgendwie mehr mit durch das Buch, weil natürlich dann viele, also nicht nur Kunden, teilweise auch Gerichte quasi hier anrufen oder Faxe schicken, tatsächlich, das gibt's noch, und um Statements dann bitten, weil sowas irgendwann ja auch mal vor Gericht landet quasi. Und das sind häufig eben, glaube ich, meiner Meinung nach Gründe, die jetzt nicht in der Agentur sitzen, sondern in der falschen Wahl oder in der unpassenden Wahl des Agenturtyps. Also insofern da eigentlich kein Schuldiger, auch da wieder Unwissenheit. Ja, und dann geht natürlich so ein SEO-Ding halt auch in die Hose, ne?
Ja, absolut. Aber ich sagen muss, gerade das Thema mit die Basics, jetzt oft bei den Basics eben scheitert, weil ganz im Ernst, wenn du jetzt nicht gerade jahrelang im SEA verbracht hast, fällt dir halt Titles und Description auf Zeile schreiben relativ schwer. Wie Keyword, ja. Also gerade das, wo man sagt, lass mal einen Studenten ran, warum müsst ihr eure Experten nicht schreiben, sag ich kann das gerne vom Studenten machen lassen, das ist dann halt scheiße. Und das ist halt genau das, was halt das Erste ist, was die Nutzer von deiner Webseite sehen, das willst du, das ist extrem wichtig.
Ja, aber wenn's ja das schon wäre, aber also ich erlebe teilweise wirklich Sachen, wo noch Meta-Keyword-Tags ausgefüllt werden, wo ich denke so, Leute, warum macht ihr das? Ja, weil das die Agentur gesagt hat und extra in das WordPress oder was auch immer für CMS ein Feld gebaut hat, wo wir genau 5 Begriffe pro URL eingeben müssen, weil das gut für SEO ist. Und das ist dann aber auch dann erschreckenderweise kein Böswill, sondern einfach nur SEO-Un- oder Halbwissen, was dann stattfindet seitens der Agentur. Also ich wehre mich da der Agentur irgendwie den Schuh anzuziehen. Es ist halt leider einfach dann der falsche Agenturtyp, ne?
Ja, wobei, das ist kann halt auch nicht drauf kommen. Wenn die Agentur von sich sagt, sie macht das halt mit und schreibt es auf Dienstleistungs-, ich schreibe auch nicht dran, dass ich Autos reparieren kann.
Ja, das stimmt. Aber es gibt, glaube ich, auch SEOs, die Autos reparieren können, denken sie. Ich weiß nicht, nein. Also ja, es ist bestimmt teilweise auch, weiß ich nicht, vielleicht auch Überheblichkeit, wenn du dann sagst, okay, also Full-Service-Agentur mit 5 Mitarbeitern, das kann natürlich nicht funktionieren. Aber ich glaube auch da, also wir sind halt in einem immer noch relativ neuen Feld unterwegs, in einer Branche, die halt noch relativ jung ist, die sich etabliert. Das wirst du immer weniger sehen, aber es gibt's halt immer noch. Und ich meine, das ist auch eine Motivation, warum ich rausgehe, Vorträge halte, nicht auf Fachkonferenzen nur, sondern halt auch bei HWKs und IHKs, weil das sind die Leute, die halt dann solche Agenturen dann eben entsprechend beauftragen. Was ja nicht heißt, dass sie es nicht tun sollten in Zukunft, aber sie sollten dann halt solch noch, und wenn es ein Freelancer ist, dazu nehmen, der sich halt um das SEO kümmert.
Genau. Oder einfach sagen, dann offen werde ich, ja, aber dann kommt, ich habe das Geld nicht. So, ja, dann wähl halt das SEO-Paket ab, dann hast du wenigstens das Geld gespart, weil es bringt dich halt nicht weiter. Das ist ja legitim, dass es bei deinem Geschäftsmodell nicht rechnet, nur dann spar halt die 200 Euro auch noch.
Ja, deswegen. Aber ich denke auch da, also stetiges Missionieren hilft und erreicht dann auch die Letzten irgendwann.
Genau. Ganz spannend finde ich, Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen sind eigentlich nicht marktfähig.
Yes, ich weiß nicht, wie es, also ich meine, ist ja auch...
Ich kann nicht besser unterschreiben, das ist hart, aber ist so.
Ist schwer, ne? Also du kennst es halt, und das ist auch gar nicht so leicht, vorher mit Fragebögen oder wie auch immer rauszukriegen. Also du kriegst halt dann irgendwie Anrufe, wo es dann heißt, ja, wir sind halt irgendwie der zweitgrößte Hersteller für irgendwelche Klebebänder für irgendwas. So, das kannst du jetzt erstmal so hinnehmen, das kannst du ja auch nicht unbedingt immer dann entsprechend verifizieren. Und wenn du dann irgendwie mal so 2-3 Wochen mit dem Kunden zusammenarbeitest oder Monate, je nachdem, dann merkst du so irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, die Klebebänder sind irgendwie teurer als bei der Konkurrenz, irgendwie die Rezensionen sind irgendwie schlechter und das ganze Produkt ist irgendwie Krütze. Und dann ist es schwierig, da irgendwie Marketing insgesamt zu machen und Online-Marketing oder SEO dann halt speziell. Also das ist definitiv auch ein Killer. Ich glaube aber, man kriegt es, oder zumindest wir kriegen es vorher nicht immer raus. Kommt Gott sei Dank auch nur sehr selten vor. Meistens hat ja so ein Unternehmen auch mehrere Produkte, wo man dann halt sagen kann, okay, dann lassen wir das mal ein bisschen weg und dann nehmen wir die anderen oder Dienstleistungen oder Lösungen oder was auch immer. Aber es ist definitiv ein Killer.
Ja. Ja, also es ist ja schon erschreckend, wie oft man mit Kunden zusammensitzt und versucht rauszubekommen, was der USP ist, weil ich es auch nicht wissen. Man war halt offline. Also ich meine, okay, du bist dann halt der Händler in, weißt du, in weiß, Südhessen und da warst du halt auch alleine.
Ja.
Und auf einmal bist du nur MeToo, warst du vorher nicht. Im Internet bist du aber MeToo, vorher warst du das nicht. Und dann sag mal, okay, was zeichnet dich denn jetzt aus? Und wie können wir das, was du kannst, wie gesagt, wir sind oft im Retail drin. Also wie kriege ich denn da irgendetwas hin, warum ich jetzt bei dir und nicht bei Amazon? Und das ist natürlich immer eine blöde Frage, weißt du?
Ja.
Aber wenn du die Frage nicht beantworten kannst, irgendeine Idee, warum du besser bist, und dann kann man auch überlegen, kann ich die irgendwie dann in eine Marketingbotschaft umwandeln, aber erstmal die Idee, ja, was mich besser macht, wenn ich, also gerade wie wenn ich die halt irgendwie nicht liefern kann, dann sieht es halt echt eng aus.
Aber das ist doch das richtig Geile an unserem Job, dass wir, und das macht mir dann auch immer Spaß, dass wir quasi mit anderen Unternehmern oder mit anderen Menschen, die unternehmerisch denken, oder Markenmenschen denken ja auch unternehmerisch gewissen Punkte, zusammensitzen und sich Gedanken machen können über, was ist eigentlich deine Marke und was ist eigentlich, wo ist dein USP, wo ist deine Alleinstellung, was hast du an Wertschöpfung für die Menschen da draußen? Also das macht mir immer unheimlich viel Spaß. Ich find's auch erschreckend teilweise, dass du große Unternehmen hast, die offensichtlich auch gut laufen, wo so eine Antwort nicht schnell kommt. Und irgendwo ist man dann wahrscheinlich auch in einer Unternehmensberatung drin irgendwann. Aber ich finde das super spannend, sowas.
Ja, ist auch spannend. Und man erschreckt es ja nur, weil du siehst, dass die bisher einfach in keiner Konkurrenzsituation war. Und so, und das halt im Anfang des 21. Jahrhunderts ist halt schon krass, was es für Modelle gibt. Aber ich meine, ich mache das ja mit meinen Studenten auch. Ich sage immer, wenn ihr jetzt sagt, also wenn sie ein Themen definieren sollen, jetzt gerade müssen wir mal anfangen, sich ein eigenes Thema auszudenken. Und wie finde ich eine Nische? Dann sage ich immer, wie viel Arbeit ihr habt, macht ihr euch selbst, indem ihr das richtige Thema auswählt. Und dann geht halt hin und sagt, ihr habt irgendeine Idee und dann guckt mal, wer dazu da ist. Und ihr müsst dann besser sein als die, die jetzt da sind.
Ja.
So, und dann macht das Ding so weit klein, dass noch halbwegs Volumen da ist, aber auch von euch abhändelbar ist in der Zeit, die ihr dafür aufbringen wollt. Aber das, was aktuell da ist, müsst ihr halt ein besseres Offer haben.
Definitiv. Also das ist im Kern, also das fand ich auch vielleicht ein Buch, Engpass konzentrierte Strategie, EKS, das war so ein Mindopener für mich. Also das ist genau das, was du ja beschreibst, dass man in einen Markt reingeht und so lange quasi immer kleiner wird, bis du halt mit deinem Produkt, mit deiner Lösung halt einen bestimmten Engpass und halt nicht 25 Engpässe, sondern einen bestimmten Engpass in einer bestimmten Zielgruppe lösen kannst. Und dann, wenn das mal etabliert ist, kannst du immer noch breiter werden. Das ist auch spannend, wenn man sich erfolgreiche Unternehmen anguckt, machen die das meistens so. Unabsichtlich vielleicht, aber das ist genau der Weg. Ja.
Das Buch kenne ich nicht.
Na, dann guckst du mal. Musst
du lesen. Wie heißt das? Engpass?
Engpass konzentrierte Strategie von, jetzt müsste ich googeln,
da.
Konzentrierte Strategie von Wolfgang Mewes. Ursprünglich gibt es aber mittlerweile.
Gibt es die EKS-Akademie, Engpass konzentrierte Strategie-Akademie.
Ja, für alles, was gut ist, gibt es eine Akademie.
Unglaublich cool.
Nee, also Lesebefehl auf jeden Fall ist definitiv gut. Gerade auch in der Kundenberatung bei solchen, sag mal, strategischen, unternehmerischen Dingen kann man sehr gut mitarbeiten.
In Shorts packen, den Link, das mache ich dann auch. Das ist natürlich schön. So. Zu hektisch, es werden ständig in kurzen Abständen zu viele Variablen geändert. Ich sage immer ganz gerne so, man schaut mehr auf die Konkurrenz als auf sich selbst. Also man ist da komplett unterwegs.
Genau. Ja, haben wir nicht so häufig, erlebe ich dann eher in der Beratung von Inhouse-SEOs, wo die sagen, okay, wir haben jetzt das geändert, jenes, also URL-Struktur, dann die Strategie, heute hier, morgen hot, dann müssen die Texte so geschrieben sein und dann duzen wir auf einmal alle. Also da wird ständig irgendwie alles geändert und damit nimmst du natürlich jegliche Möglichkeit, datenorientiert und datengetrieben zu analysieren und zu agieren. Und das ist halt auch nicht sonderlich sinnvoll. Und ich meine, das ist ja keiner, dass jemand sagt, wir wollen das absichtlich machen, aber so versetzt du halt den SEO nicht in die Lage, sinnvoll und wertschöpfend zu agieren. Und dann leidet natürlich so ein SEO-Erfolg dann auch enorm, obwohl da eigentlich gar nichts erstmal mit SEO zu tun hat.
Oder hinterher sagt, guck mal, die haben das gemacht, will ich auch, die haben das. Und sagt, können das nicht vom Sterfeuer ablenken lassen, sondern seinen eigenen Weg weitergehen.
Genau. Ja, aber die haben doch den Slider auf der Startseite, das brauchen wir auch.
Ja, das ist, führt immer in die Aktion ab, ja. Aktionismus halt.
Ja, Das ist meistens nicht gut, zumindest wenn er unkontrolliert ist.
Genau, dann SEO wird alleine gedacht, zum Beispiel ohne Conversion-Optimierung, ja klar.
Ja, es ist auch klar, also aber trotzdem, also es scheint mir immer so eine Gegenbewegung zu sein. Also irgendwie vor 5 Jahren hast du Leute noch überzeugen müssen, dass SEO voll wichtig ist, und jetzt kommen dann alle und alle Agenturen haben irgendwie alles dicht und dann sagen sie ja, vielleicht jetzt für den Herbst wieder. Und dann wollen aber alle immer nur SEO, also wo man sagt, ja, okay, aber ihr habt ja schon Traffic und wollt ihr euch nicht mal irgendwie um Conversion-Optimierung kümmern? Also muss man jetzt ja nicht im großen AB-Test mit viel Traffic machen, aber einfach mal zu sagen, also Call to Action auf eurer Lead-Seite wäre doch vielleicht ganz angebracht. Also auch das ist ja schon Conversion-Optimierung in klein. Und das ist letztendlich, selbst wenn dann SEO gemacht wird, aber die Conversion-Optimierung nicht gemacht wird, irgendwann auch der Tod eines SEO-Projektes, weil du kommst irgendwann an den Punkt, wo es einfach nicht mehr rentabel wird, noch und noch und noch und noch und noch mehr zu machen, nur für den Kanal SEO, wenn hinten raus nichts kommt. Das war das vorhin, wo wir über KPIs gesprochen haben. Der KPI ist ja eigentlich nicht das Ranking, sondern nachher die Anzahl der Anfragen oder was auch immer.
Absolut.
Ja. Und deswegen, ja, und last but not least, dann haben wir die 11 voll. Eigentlich ein No-Brainer, aber es wird erstaunlich wenig gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viel schief geht, dass SEO-Maßnahmen nicht dokumentiert werden. Das hat zwei Gründe, meiner Meinung nach, warum man das tun sollte. Nämlich zum einen, um überhaupt zu wissen, wann was gemacht worden ist. Also wenn man dann sieht, oh, irgendwie 2 Wochen später ist irgendwas passiert, dann kann man berechtigt fragen, ja, was haben wir denn vor 2, 3, 4 Wochen eigentlich gemacht? Noch viel, viel wichtiger ist, also zum Thema, man lernt nur aus Fehlern, man dokumentiert ja unabsichtlich auch die SEO-Fehler mit, die man macht, oder die Maßnahmen, die vielleicht nicht so erfolgreich waren, wenn man das als Fehler so definieren möchte. Und dann kann man eben auch gucken, oh, was haben wir denn jetzt die letzten 3, 4 Wochen gemacht und vielleicht auch die letzten 3, 4 Monate, was nicht so richtig gefruchtet hat. Und damit lernt man eben für das Projekt, was man betreut, und auch für alle anderen Projekte. Und das finde ich unheimlich wichtig. Und ich kenne wenige Agenturen, in denen SEO-Maßnahmen für Kunden ordentlich und strukturiert dokumentiert werden.
Ist auch mal Python CS, aber macht absolut Sinn.
Total, ja. Total. Ja, und wie gesagt, du nimmst ja halt jede Möglichkeit im Prinzip dann irgendwelche Effekte, die du in der Datenanalyse feststellst, halt entsprechend zurückzuführen auf irgendwas. Außer du hast das alles im Kopf, aber spätestens wenn ein SEO-Consultant dann halt irgendwie mal 3, 4 Projekte am Tag irgendwie auch nur staccato-mäßig betreuen muss, dann funktioniert das halt nicht.
Absolut.
Ja. Ja, das waren so meine 11 Punkte, warum meiner Meinung nach häufig so Projekte oder auch Betreuungen im SEO halt scheitern.
Ja, nee, passen. Kann man sagen, passen. Ich habe gerade mal auf Amazon geschaut, da gibt es ganz viele von diesen EKS-Büchern, da muss ich mal sagen, welches das Richtige ist.
Ja.
Damit ich das in die Shownotes hängen kann oder du hängst rein in die Seite. Und dann haben wir ja noch, würde ich sagen, einen schönen Abbinder, nämlich was passiert jetzt so in der nächsten Zeit. Und da haben wir am 26.04., das ist ein Donnerstag, in Frankfurt bei den gelben Seiten, verwirrenderweise den SEO-Stammtisch Darmstadt, wir sind nämlich zu Besuch in Frankfurt, beheimaten sozusagen und uns netterweise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Lustige Runde, ich werde auch einen Vortrag haben, der steht noch zur Abstimmung, aber wahrscheinlich muss man dann mal schauen, ob das bis dahin dann auch schon durch ist, bis wir das Ding hier live haben, kommt drauf an, was ich denn da tippen kann. Und ich glaube, so wie es jetzt aktuell aussieht, werde ich auch einen Vortrag halten über Misconceptions im SEO, warum dann SEO nicht funktioniert, wobei ich da noch 5 Punkte habe und keine 11. Dafür habe ich mehr GIFs. Genau, also spannend, ich kann euch wirklich nur empfehlen, die Runde ist sowieso sehr lustig. Am 22.06. haben wir in Berlin die OM Live. Ich bin allerdings selber gar nicht da, was auch liegt, dass ich einfach nicht in Berlin bin. Nichts an der Konferenz für letztes Jahr da, die ist großartig, also kann ich auch nur empfehlen, wird verlinkt. Aber ich glaube, man kann es auch kaum übersehen bei uns in der Blase.
Ja, ja.
Und etwas, was man definitiv mal übersehen kann, aber wenn man so im Süddeutschland wohnt, so angrenzend an die Schweiz oder sowieso Schweizerismus, sondern von der Nationalität her, kann ich euch die Online-Marketing-Konferenz in Bern am 16.08. sehr ans Herz legen, werde ich noch ein paar Mal hier empfehlen. Ich bin da auch dabei, da rede ich über Relaunch übrigens. ist ja immer wieder ein spannendes Thema. Bern ist ein nettes Städtchen und das Ganze ist dort an der Uni, ist jetzt schon zum vierten Mal, ist wirklich auch eine sehr nett gemachte Konferenz. Nehmt ein bisschen mehr Zeit mit, wenn ihr dort seid, weil wie gesagt, die Stadt macht auch Spaß und wenn man dort mal als Referent ist, ein bisschen langsamer reden als in Deutschland. Da freuen sich die Leute. Aber macht Spaß und ist halt auch so eine Gesamtkonferenz. Also ich war da, wie gesagt, vor 3 Jahren auch mit dem Vortrag. Hab mir dann halt aber, bin natürlich die ganze, wenn du Bernd bist, nimmst du natürlich die ganze Konferenz mit und da sind spannende Sachen dabei. Waren sehr schöne Vorträge damals gewesen von der NZZ, die auch da im News-Bereich einen richtig coolen Job macht, wo man sich ein paar Sachen abschauen konnte. Also es ist nicht so, dass man da als Experte einfliegt und dann nichts lernt, sondern auch die Schweizer können mehr, als man ihren Webseiten so ansieht. dementsprechend kann ich es an der Stelle... Ja, die haben so 1, 2, 3 Überflyer, ja, die richtig warm machen. Das ist echt, echt cool. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man so aus der Ecke kommt. So, und du hast auch noch ein, also Jobs zu vergeben, wie wir vorhin gehört haben.
Ja, ständig, ja, ständig. Also was wir im Augenblick suchen, wir suchen ganz viel gerade, ist nach wie vor immer noch und immer wieder und eigentlich ständig einen erfahrenen SEO-Manager oder auch 2 oder 3, aber auch im Prinzip neue SEO-Trainees. Also wir werden jetzt mit dem neuen Traineeship-Programm anfangen und suchen da fitte Leute. Wir suchen aber auch Typo3-Entwickler, Frontend-Entwickler, Webdesigner, einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin, alles natürlich männlich-weiblich. Wir sind hier spannenderweise, lass mich denken, 31,2 Jahre und genau 50-50 männlich-weiblich, also insofern ganz gute Quote. Ja, also aber ich glaube, jede SEO-Agentur sucht im Augenblick, oder? Also es ist schwierig. Ich glaube, die Branche hat vor 5, 6 Jahren verpasst, massiv selbst auszubilden. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir die Leute herkriegen. Ja, aber wir suchen in Köln, hier im schönen Büro. Wir ziehen wahrscheinlich hoffentlich dieses Jahr noch um, aber es wird Köln bleiben und es wird Innenstadt bleiben.
Gucken wir mal. Ich wollte schon gerade fragen, das letzte Mal, ich weiß ja schon ein bisschen her, wo ich dich besucht habe, aber so viele Leute haben da jetzt auch nicht mehr reingepasst.
Nee, es ist noch genug Platz, aber ich meine, irgendwann, wir haben jetzt auch keine Großraumbürosituation, aber irgendwann, wenn du 3, 4 Leute in einem Raum hast und die telefonieren dann irgendwie, dann ist halt Ende, ne? Und deswegen.
Dieses Telefonieren ist auch echt
nervig. Ja, das ist schrecklich. Gerade als Consultant, ich weiß auch nicht, warum man das macht.
Genau. Ja, aber ich kann da an der Stelle, also ich meine, ich mache das ja schon seit jetzt 11 Jahren mit der Hochschule. Mhm. Sonst hätte ich auch keine Mitarbeiter. Dementsprechend kann ich das wirklich nur jedem zum Herzen legen. Macht ja mittlerweile, also erstens, wir haben ja mittlerweile regen Zulauf in Darmstadt. Was externe Referenten betrifft. Ich bin ja auch nur externer Dozent da. Mhm. Ich kenne halt nur die Hochschule, weil ich da studiert habe, recht gut. Und wir haben jetzt ja im SEA den Kai de Walz da rumlaufen, mhm, der da auch, glaube ich, also von den Studenten her, was man so hört, eine sehr angenehme Vorlesung macht. Also sei mal hier gegrüßt, Kai. Und jetzt kommt auch noch Michael Janssen und erklärt den Leuten so Sachen über Webanalyse. Ganz verrückter Kunde.
Gut zuhören, ja. Kann man viel lernen.
Kann man viel lernen. Also so gesagt, kann ich jetzt also für jeden, der sich irgendwie für Online-Leute interessiert, Studiengang, der Fachbereich heißt Media, aber der Studiengang ist Information Science. Einfach mal ein bisschen schauen. Wir sind da wirklich mittlerweile, da haben wir da ein paar nette Leute hingezogen. Ich habe ja auch SEO nicht nur allein gemacht, da machen auch andere Leute. Stefan Zich hat auch schon SEO dort gegeben. Mhm. An der Stelle gegrüßt. Kann man sich anschauen. Ich kann es aber auch nur jedem mal empfehlen, sich mit den Unis sich in seine Ecke auseinanderzuhalten, weil die haben alle ein Problem, dass die natürlich auch geilen fancy Scheiß antreten müssen, ihn aber selber meistens aus dem Lehrkörper gar nicht abbilden können oder zumindest, wenn die ihn abbilden, dann klingt der gänzlich unsexy. Ja, tröge und da externe Referenten gerne gesehen werden. Ich muss natürlich sagen, das sollte man aus Recruiting und Menschenliebe tun, weil die Bezahlung ist nicht der erwähnenswert. Ich habe die letzten 6 Jahre, glaube ich, nicht mal meine Zeiterfassung abgegeben, weil du wirst ja nur für die gehaltenen Stunden bezahlt.
Ja, wenn du überhaupt bezahlt wirst, also häufig, ich meine, ich mache das ja auch gerne, und aber das
Wenn du einen Kurs machst, wirst du, also wenn du wirklich Dozent bist, ja, wenn, okay. Wenn du einfach nur einen Vortrag hältst, ist was anderes wie ein Kurs. Wenn du ein ganzes Projekt machst, einen ganzen Kurs machst, dann wirst du für den Kurs natürlich bezahlt.
Sehr gut.
Sonst kommt da auch, glaube ich, die Gewerkschaft für Ausbildung, Lehrer und
es meckert sich tot. Gab doch auch noch sowas wie Mindestlohn oder irgendwie sowas, oder?
Genau, aber du wirst halt nur für die anwesenden Stunden bezahlt und die Vorarbeit. Aber ich meine, wir alle haben natürlich auch eine Menge Kram schon fertig. Ich kann es da wirklich nur jedem raten. In Köln gibt es übrigens auch einen informationswissenschaftlichen Studiengang.
Ja.
An der FH in Köln. Ich würde auch immer FHs vorziehen der Universitäten für unsere Aufgabenfelder, die wir haben. Und einfach mal den Kontakt suchen, weil das ist so, den Leuten etwas beizubringen, ist wirklich sehr schön. Und man zieht dann halt, also gerade wenn du sagst, wo kriege ich denn meine guten Trainees her? Ich habe in meinem Leben wahnsinnig wenig Bewerbungsgespräche geführt, weil ich die Leute halt einfach schon kannte.
Total, ja. Also gerade bei SEO-Trainees ist auch meine Empfehlung, die vorher zu kennen. Ich meine jetzt dein Weg über die Uni oder über die FH. Wir machen sehr viel auch über Praktika. Also ne, durch das Buch sind wir bekannt und kriegen viele Anfragen und dann lernst du die Leute schon kennen. Die lernen auch die Agentur kennen. Ich meine, nicht jeder passt ja auch zu jedem irgendwie in beide Richtungen. Und dann funktioniert das sehr gut. Oder auch über Empfehlungen. Ich meine, wissen wir, dass das gut funktioniert.
Exakt. Aber man empfiehlt sich halt immer in der Branche so ungern Mitarbeit, weil man die jeder kennt, das selber haben
möchte. Ja, aber auch über Städte hinaus geht das eigentlich ganz gut. Also wenn jetzt der eine der Liebe wegen jetzt in die andere Stadt zieht oder so, kriege ich also schon auch regelmäßige Anrufe, jetzt nicht von meinen Leuten, toi toi toi, da haben wir eine gute Quote der Leute, die bleiben, aber dass man einfach mal angerufen wird und da sowieso redet und sagt so, sag mal hier, der und der ist doch jetzt irgendwie nach Hamburg gegangen und kennst du den und was hältst du von dem und so, also ich schätze da schon auch die Branche, wie sie doch recht offen ist im Vergleich zu anderen Branchen.
Absolut, nee, da bin ich bei dir. Ja, nee, ich würde sagen, das passt. Und wie gesagt, kümmert euch alle mal um die Universität und um die Fachhochschulen bei euch an der Ecke. Da findet man gute Leute und die sind auch meistens offen für Kooperationen.
Definitiv.
Und ruckzuck hat man da zwar 20 Studenten vor sich sitzen und findet dann die fünf, die man ansprechen kann und dann klappt das auch ganz gut mit dem Aufbau. Aber Personalaufbau muss sein, weil ich meine, du siehst ja auch, wie viele Kunden suchen und niemanden finden.
Ja, ist unglaublich. Und also auch gerade, ich meine, es ist ja nicht nur die Agenturen, die suchen, die ganzen Inhouse, wie du sagst, die suchen ja. Und es wird mehr geben. Also ich glaube, wer jetzt in den Job geht und wer Spaß an dem Job hat und wer da mit Herzblut auch dran arbeitet und das vielleicht nicht nur als gib mir Kochrezepte und ich mach's dann irgendwie Job sieht, der hat, glaube ich, eine rosige Zukunft. Ja,
exakt. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende angekommen.
Sachen gibt's.
Unglaublich, gell? Dann wünschen wir euch alle eine angenehme Woche. Viel Erfolg bei der Personalsuche. Versucht, die angesprochenen Fehler zu vermeiden und dann wird das SEO auch richtig erfolgreich.
Yes. Von mir auch. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Und nicht vergessen, wir brauchen iTunes-Bewertungen, wenn es geht, mit 5 Sternen. Das sind halt, wenn ihr die alle ausfüllt und dann dazu noch was schreibt, wäre das super. Termfrequenz, SEO-Haus, am besten eigentlich auf Termfrequenz, weil dann zieht ihr alle Kollegen gleich mit nach oben. Könnt auch beide machen, wenn ihr ganz fleißig seid. Auch das freut uns riesig.
Das SEO-Haus mit Jens Pautra und Markus Walter. Das SEO-Haus.